Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 105, heute mit Matt.
Freedom.
Mit Felix.
America.
Und mit meiner Anna, ich bin Ingo, hey ho. Und wir sind heute die Wahlparty der, nicht der AfD, sondern der Free's National Scotch Party.
Scotch
Party, genau.
Yo.
Free Scotch. Right.
Free Scotch für alle. Wir Free berichten Scots also live hier direkt aus Schottland, ob Warum, sie sich jetzt
Schottland
endlich...
können wir mal nicht senden.
Nee.
Wieso nicht? Achso.
Wie immer.
Wir brauchen aus der schottischen Botschaft in Volgograd.
aus der schottischen Botschaft in Volgograd.
Wenn es da eine gibt.
Auf jeden Fall
nehmen wir was, was so ähnlich ist.
Ja, da senden wir gerade direkt her.
Nee, so Wahlpartys sind ja auch immer total langweilig. Also Wahlpartys, aber auch dieser ganze Wahl... Berichterstattungskram, der ja, dem letzt wieder lief, ja auch in diesem Deutschland, ne?
Ja, ich finde es total immer gut. Also ich schalte immer 18 Uhr ein und gucke mir die erste Stunde an.
Mm. Die ganzen Analysen. Alle 5 Minuten andere Hochrechnung. Ist wie Wetterbericht nur im Zeitraffer, ja?
Das ist total gut. Ja, und wenn du es dann im Livestream einguckst und die twittern es schon vorher, das nervt immer total. Das Twitter immer schneller. Das ist nicht gut.
Dieses Twitter.
Die cheaten doch.
Dieses Twitter, ja. Also die Schotten haben jetzt noch 2,5 Stunden, glaube ich, Zeit, um irgendwie abzustimmen. Also 23 Uhr unserer Zeit ist bei denen Sense und vielleicht kommen wir ja drüber hinaus und wir gucken mal.
Wirklich so lang ab, ja.
Ja, die können bis 24 Uhr.
Crazy, ey.
Crazy, ja. Mhm. Genau. Ich bin ja total gespannt, wie das wird, wenn die sich dann endlich abspalten und wie die Flagge dann danach aussieht und ob das dann nur noch Little Britain heißt und was für eine Währung die dann haben.
Zu viele
also die
Fragen.
Schotten.
Aber wir werden es dann wissen,
wieder
vielleicht kriegen wir es ja mit.
Ja.
1,5 Stunden.
Es wäre halt total spannend, die ganzen Fragen zu beantworten. Langweilig ist es natürlich.
Jetzt wenn warten.
Die Schotten machen die Schotten dicht. Genau.
Oh,
super.
So schön, ey.
Kommt hier gerade wieder like. Twitter reingeflogen.
Da kriegt ein Like von mir.
Ja, die Schotten machen die Schotten dicht. Das wäre total gut. Aber vielleicht gehen sie ja danach in die EU, führen den Euro ein und rocken irgendwie das Haus und lassen einfach die Engländer auf ihrer Insel, auf dem Rest dieser Insel da alleine. Macht nix. Wir beschäftigen uns mit Blast from the Past. Denn wir hatten ja letzte Woche, dass der MSN Messenger.
Live Messenger, ja.
Live, MSN Live Messenger.
Ja, Windows Live Messenger. Also früher MSN, dann Windows Live.
Wie hieß der? Microsoft? Nee, was war das?
Microsoft Network. MSN.
Ja. Egal, also der Network Manager.
Der Microsoft Network Manager, den wollte da auch keiner
genau.
haben.
Ja,
haben
das,
sie dann abgeschafft.
Das ist der Bruder vom Gerätemanager, den will auch keiner haben.
Genau.
Ja, also der ist toter gewesen letztes Mal, also der ist jetzt dann so tot. Und Blast dazu ist, dass Microsoft über den Twitter-Account von Messenger bekannt gegeben hat, dass sie das Twitter-Handle @Messenger, weil sie so ultra früh bei Twitter damals dabei waren bei Microsoft, ja. Das haben die halt noch und das sagen sie, werden sie an Facebook weitergeben.
Für 1 Milliarde
Reichsmark.
Für 1 Milliarde Liebe.
1 Milliarde Likes.
Transition.
Also nein, ihr müsst genug Follower für uns generieren. Erst dann kriegt ihr den.
Ja. Naja, gut, die sind doch bei Facebook beteiligt, oder? Gehört Microsoft? Doch, ich glaube, Microsoft gehört irgendwie.
Sicher.
Warum haben die irgendwie 6% oder sowas von?
Ja,
von,
ja, aber das ist nicht der Grund.
Aber warum haben sie es dann auch nicht an Skype weitergegeben? Weil das hätte ja schon noch mehr Sinn gemacht.
Ja, weil dafür haben sie at Skype.
Ach ja, das ist übrigens, wie man aus dem Tweet dann auch liest, ne? Der Messenger ist nicht weg. Sondern corporate speak mäßig, der ist jetzt Teil von Skype. Also,
ja, klar. Ne? Also 0% klar, des kompletten Messengers ist direkt in Skype eingeflossen.
Genau. Ihr könnt jetzt die ganzen blöden Messenger-Emojis auch in Skype haben.
Ja, genau, könnt ihr mich kaufen.
Da gibt's dann bestimmt bald so ein Doppelpunkt, Messenger-Doppelpunkt. So. Wo dann diese hässlichen, das grüne Männchen da kam. Erinnert ihr euch noch dran, wie der bei Windows XP irgendwie zwangsweise mit installiert war? damals und man hatte dieses scheiß Icon immer im
und
System
Tray. Und es war immer
System Tray, grüne, zwei grüne Männchen und so dieses rote X, weil ja niemand angemeldet war.
Ja, doch. Einfach, was haben sie sich dabei gedacht?
Ja, nix.
Nix. Richtig, nix haben sie dabei gedacht. Und das ist das Problem.
Und jetzt ist das Kapitel endlich geschlossen.
Genau.
Kommen wir zum zweiten, was wir letztes Mal hatten. Wir hatten ja irgendwie das Standard-Markdown, dass ich ein paar Leute gefunden haben, die zusammen Standard-Markdown gemacht haben. Turns out, dass irgendwie
der Gruber Jordan,
dass er wieder angefangen hat zu weinen.
Ja, das ist aber mein Trademark. Das könnt ihr nicht machen. Und ich gesagt, lol, fuck, dann nennen wir es halt irgendwie anders.
Und dann wird es lol not Markdown.
Ja. Ja, der Gruber ist schon irgendwie so ein komischer Dick manchmal, ne?
Ja. Ja. Also hätte doch einfach sagen können, ja, schön, dass ihr euch drum kümmert, macht mal weiter so. Nee, jetzt ist es irgendwie, wie heißt es jetzt? Common Markdown.
Das macht so viel besser.
Nicht nur Common Markdown. Okay, ich hätte fast gesagt, dass sie nur Common Mark nennen.
Common Mark.
Der Common Mark.
X-Mark, Markdown Pro.
Come on.
Come on, Mark.
Mhm. Ja,
toll. Also haben sie es irgendwie umgenannt.
Ja.
Ist immer noch dasselbe Ziel des Projekts. Bloß, dass sie sich jetzt...
Weil einer wieder geweint hat.
Ja,
hätte mich jetzt auch recht gewundert, hätte er nichts gesagt. Muss ich ja ganz
ehrlich sagen. Ja.
Das ist, ich meine, Gruber, ja. Das ist so ein typischer bayerischer Name, glaube ich auch, ne? Das ist genau dasselbe bei uns. Die heulen halt immer rum und sagen, wir hätten gerne eine Maut, wir hätten gerne eine Herdprämie. Und dann heulen die so lange rum, bis sie ihren Willen kriegen.
Gott sei Dank sind wir komplett
ich hätte gern Markdown.
Ich hätte gerne normales Markdown, was nichts kann, weil ich brauche das alles eh gar nicht. Nee.
Hätten wir wieder den Twist nach Deutschland geschafft. Kommen wir zum Toten der Woche, oder? Alles klar.
Leider, ne? Ist traurig.
Das ist wirklich traurig. Der iPod Classic, also erinnert euch das Ding mit diesem Rädchen und dieser
mit dem Flugrost innen drin, genau. Also mit den rotierenden Rostscheiben. Der letzte iPod mit Festplatte.
Der
war wenigstens dann groß dafür.
Und das war wie so ein Gyro in der Hand. Kannst du deine Hände trainieren.
Da haben sie das auch abgeschaut, wie sie es beim iPhone eingebaut haben. Das wissen die wenigsten. Da waren am Anfang kleine Festplatten drin.
Kleine Festplättchen. Festplättchen.
Genau, feste Plättchen. Den iPod Classic hat Apple im Laufe der letzten Ankündigung...
3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre auch nicht geupdatet, oder?
Nee, sie haben ihn nicht geupdatet, genau. Wahrscheinlich hatten sie einfach die Lager noch voll an gewissen Stellen. Und haben ihn einfach mal stumm auslaufen lassen. Was mich wundert an der Sache ist, dass sie nicht einfach komplett den iPod eingestellt haben, weil kommen wir später noch zu, ist ja jetzt ihre Product Range wieder um ein Produkt reicher. Das heißt, so langsam wird die Menüleiste da oben mal ein bisschen voll. Die Navigation, und da hätte man den iPod auch loswerden können. Den iPod Touch irgendwie umbenennen und fertig. Aber sie haben noch den Shuffle und den Nano im Programm. Also sie haben noch Geräte, die nicht iOS oder macOS basiert sind. Aber den iPod Classic haben sie einfach kostenlos. Ohne Erwähnung
gekickt,
losgelassen.
Ihr bist nicht mehr cool genug. Obwohl die ganzen, es gibt noch diese ganzen Hipster, die stehen halt voll auf dieses Ding.
Ja.
Weil er so viele Platten auch, also so viel Platte hat. Irgendwie 60 Gigabyte oder so.
Nee, mehr.
Mehr, 120.
Ja, 60 war der kleinste, oder?
80 und 160.
Genau, 80 war das kleinste irgendwie. Oder
gab's nicht auch irgendwie so über 200?
Jedenfalls, den gab's,
wie auch immer,
und gab's dann viel Festplatte, und da standen die ganzen Leute drauf, weil sie dann irgendwie ihre komplette Musiksammlung mitnehmen können, die sie eh nicht hören
jetzt
können.
Kannst du halt irgendwie dieses 8 oder 16 Gigabyte oder 32 und mehr kannst du ja noch nicht bezahlen.
Also
128 Gigabyte wirst du ja arm bei irgendwie, weil Apple da ja irgendwie meint, sie packen da Gold rein, weiß ich nicht, sie kaufen
sie. Tun sie auch.
Ja, genau.
Echtes Gold.
Echt Gold.
Von 8 nach 16 kostet irgendwie 100 Euro mehr.
18 Karat Gold. Also ich sehe gerade hier, der größte iPod ever, also von der Speichergröße her, der letzte hatte 160 Gigabyte. Standard. Also gab es auch nur noch den.
Okay.
So viel dazu.
Aber trotzdem, es war halt schon voll viel und es ist immer noch viel.
Ja. Und da sind halt, die anderen sind da halt noch lange nicht dran. Das ist halt ein bisschen das Problem. Und ich meine, du hattest ja auch bei dem iPod Classic, hattest ja auch eine alternative Firmware. Da gibt es so Rockbox oder sowas.
Rockbox gibt es für ganz viele andere.
Genau, und das konntest du auch auf dem Classic tun irgendwie. Also
genau, da hast du
gab's einiges.
Hattest du so ein Breakout Klon auf deinem
Eidings.
Schon gut.
Ja, ist jetzt aber Geschichte, weil...
Alles vorbei. Die Zeit ist vorbei, die gute Zeit.
Die gute alte Zeit, ja. Genau. Naja.
Aber der war bis zum Ende noch unendlich teuer und der ist immer noch teuer. Also dieser Classics, so übertrieben also, einfach.
Wir haben auch noch einen zu Hause. Der
solltest du bei eBay verkaufen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, der ist halt so wie der Mac Pro lange Zeit noch so rumgegeistert, weil es halt irgendwie 2-3 Leute gab, die den pro Jahr gekauft haben.
Ja.
Und wenn sie dann noch mit Geld gemacht haben und noch welche auf Lager hatten, why not?
Ja, genau.
So.
Aber jetzt wahrscheinlich Lager leer und keinen Bock noch.
Genau.
Fertig.
Nee, ja, genau. Lager abgebrannt.
Genau, kann immer passieren.
Ja.
Ja.
Lagerbrand.
Lagerkoller. Passiert den Besten. Braucht mehr Platz für neue iPhones. Weil sie ja größer sind und jetzt mehr Platz brauchen.
Klar. Klar, wir sind.
Genau. Das könnte natürlich durchaus sein. Okay, Untoter der Woche.
Das ist echt krass.
Ich habe gehört, eine neue Minix-Version ist rausgekommen.
Was?
Ja, weil,
ja,
genau. Nachdem der Andrew S. Tannenbaum ja jetzt irgendwie nicht mehr unterrichtet, hat er wahrscheinlich genug Zeit.
Hat er gesagt, jetzt kann er wieder coden gehen.
Andere Sachen zu tun.
Yo!
Und deswegen hat er jetzt einfach mal sich in seiner Freizeit, nee, sich in seinem Ruhestand hingesetzt, gesagt, jetzt geht's los.
Jetzt rasten wir aus. Jetzt, Dinge fertig.
Neue Version. Minix 3.3.0 ist endlich da. Und ist auch für ARM verfügbar. Also.
Der Kernel ist 600 Kilobyte groß, quasi.
Mhm.
Was bei Linux unendlich groß ist. Oder auch klein, je nachdem.
Halt, brauchst wie du ganze 25 Megabyte Speicher.
Oh.
Aber das wird zum Beispiel bei diesen Routern schon relativ knapp. Und wenn die mit 16 Megabyte RAM kommen, dann wird das schon knapp, das da reinzudrücken.
Ja, ich glaube auch, dass Minix so dass die alternative Firmware-Basis für OpenWRT wird.
Nee, aber die, also hier steht ja, es soll vor allem für Embedded-Umgebung gedacht sein und läuft auf x86 ARM.
Ja, hat man sich bei Java damals auch gedacht.
Ja, es läuft auf deiner fucking SIM-Karte.
Leider,
von
ja.
daher, es hat schon
überall.
Funktioniert.
Java läuft ja auf dem Blu-ray-Player und überall, das ist ja das Problem. Wahrscheinlich auch in deinem Auto.
Überleg dir mal auf Android.
Das ist das Problem, dass das da läuft. Das
wahrscheinlich in deinem Auto auch und du willst es eigentlich gar nicht wissen und es ist wahrscheinlich ungepatcht ohne Ende.
Natürlich ungepatcht ohne Ende.
Und wenn dann nur mal einer vorbeiläuft, kann er dein Ding gleich bluejacken.
Wenn dein Motor häufiger ruckelt, ist das der Garbage Collector.
Wop.
Ja. Rip. Muss ich mal kurz.
Okay. Also Minix 3.3.0.
Super.
Ist da
hat das jetzt irgendeine Bedeutung?
Nö.
Doch, gut,
das heißt, dass der Tannenbaum noch nicht tot ist. Das ist immer genau. So ein Zeichen, so neue Version von Minix, genau. Der ist noch nicht tot.
Genau, der
lebt so denn der alte Tannenbaum noch?
Das ist seine Versicherung, ja.
Genau, ja. Das ist wie so ein Deadman-Trigger.
Ja, genau,
so nach
ja.
jedem Monat muss dann genau. eine Version noch rauspushen, ansonsten gehen die Leute davon aus, dass er nicht mehr lebt.
Ich muss jeden Monat bei meinem Anwalt die neue Version des Codes hinterlegen.
Genau.
Schön. Jo. Dann Untote gewissermaßen.
Ja.
Also wäre fast schon mal auch ein Thema wert, aber ich glaube, das ist nicht ganz so unsere Geschichte.
Wir haben ja keine
Uber.
Ahnung. Wir fahren ja nicht viel Auto.
Nicht genug.
Na, du vielleicht.
Ja, aber dann fährt man ja selber.
Ja, also es ist
du
auch
könntest
kein...
ja ein Uber-Fahrer werden.
Uber-Fahrer.
Uber.
Oder Uber,
Uber-Mitfahrer.
Uber-Mitfahrer.
Genau, der Uber-Mitfahrer.
Ja, weil das ist ja quasi ein Taxidienst.
Ja.
Nur, dass er halt nicht Taxi hat und deswegen weniger Cash-Money bezahlen muss.
Jo,
ja,
also
mit halt Bus und Bahn.
Ach, Mensch.
Ja. Also der Witz an der Sache ist doch jetzt der, das Landgericht Frankfurt hat diese
einstweilige Verfügung
gegen Uber zurückgewiesen.
Nee, zurückgenommen.
Zurückgenommen.
Genau, weil die
hatten ja eine ausgestellt
und
haben sie jetzt wieder zurückgenommen.
Aber die rechtliche Situation ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, die, dass halt Uber nichts Illegales macht, aber halt dann die Fahrer.
Ja,
weil sie halt
für Uber ist
also
sehr
weil
gut
sie
so.
Halt sozusagen Taxidienst machen,
obwohl sie es nicht dürfen,
weil sie keine Lizenz haben und Uber vermittelt ja nur.
Der vermittelt quasi schwarz.
Ja.
Also Schwarzfahrer.
Ja, was sie auch Black Cars machen.
Ja. Also das
also
ist,
früher mal.
Das ist quasi wie ein Dienst, wie hieß das, MyHammer, wo du dann auch kein Dings bezahlst.
Ja.
Keine Steuern.
Ja, das ist ja wie diese Bewertungsplattformen, wo dann Lehrer hart beschimpft worden sind und dann hat man auch gesagt, ja, aber wir vermitteln ja nur.
Wir vermitteln ja nur
wir vermitteln die Haue ja nur.
Genau. Wir sagen, da kannst du hinschreiben.
Genau, da kannst du den anschreiben.
Da wirst du gehört.
Ja. Sonst? Haben wir da noch irgendwas zu? Bei
ja, Uber? Keine Ahnung. Also, dürfen wir jetzt wieder fahren, auf jeden Fall. Also fahren, vermitteln.
Ja,
vermitteln.
Wenn man sich zu dem Thema informieren will, ich finde das eigentlich eine ganz persönlich so jetzt mal eine ganz gute Praxis, kann man sich gerne die entsprechende Logbuch-Netzpolitik-Folge dazu anhören.
Oh yeah.
Die haben da kann sehr lange ausführlich.
Nicht mehr, lange nicht mehr.
Kannst du auch nochmal verlinken. Und wir haben natürlich auch wieder geschafft, unsere Gulli-News reinzubringen.
Genau.
Also eigentlich Gulli. Ist nur deswegen.
Ja, Gulli-News.
Genau, ist nur deswegen drin, weil einfach Gulli irgendwie musste.
Ja, ne. Gulli muss.
Gulli muss.
Gulli-News, Gulli muss.
Ja, ich meine, ich find's okay, dass sie es machen können. Ich weiß nicht, also Taxigewerbe. Auf der einen Seite ist es irgendwie blöd, wenn die Leute, die Taxifahrer, die irgendwie wahrscheinlich schon sowieso irgendwie wenig Geld kriegen, irgendwie jetzt noch Konkurrenz bekommen. Auf der anderen Seite Konkurrenz belegt bis Geschäft und es gab halt auch schon irgendwie andere Sachen, die einfach mal über den Haufen geworfen sind.
Ja, also.
Mein Gott. Es gibt ja jetzt auch Busse, die quer durch Deutschland fahren dürfen.
Was eine gute Sache ist.
Auf Linien. Das gab's auch 80 Jahre lang nicht.
Ja. Ja.
Damals gab's noch keine
Busse. Revolution!
Ja, also im Wesentlichen ist das halt schon so ein bisschen so, wenn man nicht mit der Zeit geht. Also
geht man halt unter.
Das ganze Taxigewerbe, das ist halt so verkalkt, altmodisch. Also auch diese Versuche von MyTaxi hier in Deutschland, die ja jetzt vor kurzem vom Daimler übrigens komplett übernommen worden sind, mit ihrer in diese Movil-Plattform rein. Das ist ja nur so ein Versuch, da verkrustete Systeme aufzubrechen oder Prozesse aufzubrechen und ist eigentlich, ja, wie gesagt, anderswo schon genügend drüber diskutiert worden.
Ja, ja. Also, ja. Aber wenn ich mal ein Taxi bräuchte, dann will ich halt auch gleich, dass es da steht und dass ich es mir nicht erst rufen muss.
Mhm. Amazon daher. Prime bringt dein Taxi.
Ja, also, dass du aus dem Bahnhof aussteigst und direkt im Taxi landest und dann eigentlich zu Hause bist und nicht erst irgendwie mit einer App hier irgendeinen bestellen muss, sondern nicht weiß, ob er kommt oder nicht kommt.
Ach so, du willst also, dass das automatisch weiß, dass du da ankommst, aber privacy-konform.
Ja.
Ja.
Schicken Sie mir ein anonymes Taxi.
Wohin? Irgendwohin. Ich bin dann da.
Da muss ich jetzt doch noch ein...
Und dann rufst du an, so, was? Kein Taxi hier, ja?
Da muss ich jetzt doch noch was nachher in die Pics reinpacken, weil da gab es so ein cooles Video von einem, der irgendwie in New York rumgerannt ist und alle Leute gehighfived hat, die einfach, also wenn du halt so dir ein Taxi herwinkst und hat selber gehighfived und ich wusste gar nicht, wie ihn geschieht. Das ist ganz lustig mit anzuschauen.
Aber so ungefähr wie in New York, dass du einfach die Hand hebst und dann Taxi anhält, weil eigentlich willst du nicht dir erst eins rufen müssen.
Ja.
Man, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn du irgendwie mit dem Zug ankommst, weißt du es ja vorher. Du kannst es dir in der App dann irgendwie zur richtigen Zeitpunkt.
Ja, wenn du einen guten Empfang hast im ICE.
Alles zu viel.
Okay, machen wir aber weiter, weil
ja,
wir haben eh keine
Ahnung. Wenn der ICE davon dann pünktlich ankommt.
Und genau. So. Tumblr der Woche. Who is U2?
Who is U2?
Ja.
Who is U2 eigentlich?
Who is U2?
Sind das genau zwei wo? Eigentlich?
Hm? YouTube, nee, das sind zwei? Ja vier oder so.
Warum sind
The Who is U2?
Weil sie blöd sind. Ganz einfach. Ja. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Apple hat da die Tage sowas gemacht.
Ach so, ja.
Und
ja, ja.
Für alle, die dann den normalen Modus gemacht haben, das, also normalerweise ist es ja immer so, dann ist hier yada yada und dann sagt der Steve Jobs beziehungsweise Tim Cook oder wie der Nächste danach dann heißt, das ist ja so übliche Praxis, dass sie dann irgendwie sagen, ja, und außerdem ganz wichtig für uns ist Musik. Das sagen sie irgendwie jedes Mal am Ende.
Ja.
Und dann haben sie halt irgendwie so eine Band und die macht dann Mucke so live. Und
diesmal haben sie es am Anfang gemacht.
Was?
Diesmal haben sie es am Anfang.
Nee, sie haben es ganz am Ende gemacht, aber dann haben wir halt vielleicht, hoffentlich, haben da ganz viele abgeschaltet, weil nachdem U2 dann einen so einen Song irgendwie gespielt hat, dann haben sie noch so einen ganz schlechten Bühnen-Seifenopern-Auftritt gemacht, wo irgendwie so der Tim Cook irgendwie zu dem Bono von U2 kam und gesagt hat so, hey, hier, voll geil, yay, yay, yay. Und dann, ach, und übrigens, ihr habt ein neues Album. Und dann der Bono, ja, wir würden ja gerne viele Leute damit erreichen. Und dann sagte der Tim, ja,
wie wär's denn?
Wie wär's denn? Wir force pushen das jedem auf sein iPhone drauf.
Und die sind eine gute Idee.
Und dann der Bono, yo! Und es war echt so schlecht.
Echt so hart war das?
Ja.
Okay.
Das war,
also ich meine,
es war auf einem,
konnte
war
es
auf
ja
einem Level von Peinlichkeit wie bei Samsung normalerweise nur.
Oh, shit.
Oder wie bei schlechten deutschen
oder,
Serien.
Ja.
Also, aber ich habe ja gehört, der Stream war so schlecht, dass ihn eh keiner gucken konnte. Von daher ist ja nicht verwunderlich, dass es keiner gewusst hat. Also außer die
da war er leider wieder so gut am Ende.
Ach so, weil die ganzen Leute schon abgeschaltet haben. Hatten, die es hätten.
Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Naja, und dabei kam dann eben raus, dass Apple allen iTunes-Kunden for free das Songs of Innocence Album drauf pusht. Also, und es auch wirklich so macht, dass du den Artikel sozusagen for free gekauft hast. Also es ist nicht so ein, hey, es ist jetzt einfach irgendwie 2 Wochen for free und man kann sich's runterladen, sondern es ist so, sie haben sozusagen in deinem iTunes-Account vermerkt, du hast diesen Artikel gekauft. Kostenlos zwar, aber gekauft.
Ja, natürlich.
Und damit pushen sie es dir überall drauf.
Krass.
Und Apple hat schon seit längerem so eine komische Verbindung eben mit U2. Also sie haben ja auch immer mit U2, glaube ich, Bono war da einer der Initiatoren, diese Product Red-Geschichten gemacht. Also diese speziellen roten Sondereditionen von iPods und so weiter, die ein bisschen mehr gekostet haben, glaube ich, oder wo halt $10 oder so an irgendeine Krebs oder Aids oder was weiß ich, Hilfe ging.
Diese Production Red.
Deshalb haben sie irgendwie so eine komische Verbindung mit U2 und ansonsten hat U2 halt auch so seinen Zenit schon eher länger überschritten.
Ja.
Und das prägt sich dann in diesem Tumblr aus, wo ganz viele Leute irgendwie sagen so, who the fuck is eigentlich U2?
Und warum habe ich denn fucking Album auf
meinem
Handy?
Warum ist ihre scheiß Mucke auf meinem Handy? Und also das sollte jetzt von mir keine... Das sollte Erstaunen ausdrücken und nicht die Qualität
und
der
nicht,
Musik
und
bewerten.
Nicht Hass oder so.
Das ganze Ding ist so nach hinten losgegangen, dass Apple dann sogar eine Technik implementiert hat, die man hier unter der nächsten verlinkten URL findet, wie man sich das Songs of Innocence Album wieder aus seinem iTunes-Account force removen kann.
So absurd einfach.
Wo sie dir halt dann in so einem Technical Document irgendwie schreiben, so, ja, aber pass auf, ne, also wenn du da opt-outest aus dem Offer, dann kannst du es irgendwie noch bis zum 14. Oktober oder so nochmal kostenlos wieder opt-innen und danach wird's Geld kosten. Ja, okay.
Mich hat das jetzt auch nicht wirklich gestört. Ich meine, ist halt jetzt irgendwie mit so einem Cloud-Symbol in meinen Musikdingen drin.
Ja.
Who cares?
Noch naja, es gibt einige Leute, also das hat ja irgendwie 200-300 MB und es gibt einige Leute, die haben das halt so eingestellt, dass sie Musik von ihrer Cloud dann gleich aufs Handy gepusht kriegen.
Ja, das macht ja auch Sinn, wenn du dir Musik quasi wirklich kaufst, dann willst du es ja auch dann haben.
Genau, und es gibt unter iOS, seit iOS 7 nämlich die Einstellung, neue Einkäufe, also zum Beispiel Musik, automatisch runterladen. Und es ist ziemlich uncool, wenn du dann irgendwie gerade in der Bahn hockst und gerade an deinem Datenlimit kratzt und dann sich der Tim Cook irgendwie überlegt.
Der kommt dann vorbei und sagt, hallo, wussten Sie schon, gratis, jetzt Album.
Ich finde das ziemlich uncool. Also sie können gerne so eine Aktion irgendwie machen, dass sie da YouTube-Promo kurz machen und sagen, hey, hier, das gibt's irgendwie for free. Aber trotzdem sollen die Leute bitte selber auf Download klicken.
Ja, genau.
Wäre auch eigentlich kein Problem
gewesen. Das wäre überhaupt kein
Natürlich.
Problem.
Und die hätten sagen müssen, 2 Wochen gibt es kostenlos zum Runterladen und alle können es haben.
Genau. Jo. Und alle, die es haben wollten, hätten es gemacht. So,
Punkt. Genau. Ja. Aber die wollten halt, irgendwie hat er gesagt, sie wollten das, die größte irgendwie Plattenverkaufsding sie auf der ganzen Welt.
Ja.
An einem Tag.
Ja, genau. Wahrscheinlich geht's echt am Ende um sowas wie, dass U2 jetzt irgendeinen Record claim kann.
Und meist gedownloadete
iTunes auch. Ja, so,
genau. Meist aus Versehen gedownloadete Musik überhaupt.
Genau. Das meist nicht angehörte, aber gedownloadete.
Aber gedownloadete, genau. Immerhin. Also ich meine, irgendein Record muss man ja haben.
Ja.
Das ist ja total gut.
Und dann haben sie auch noch so 2-3 iTunes-Ads irgendwie mit U2 gemacht und so.
Aber man müsste ja gar nicht mehr, was hat er jetzt hier da?
Genau.
Voll der Quatsch.
Ja.
Naja.
Naja.
So, also das ist auf jeden Fall voll die weirde Sache gewesen, war eigentlich.
Das war so Seifenoper-mäßig. Ja. Also auch der gesamte, ja, wie gesagt, Vortrag und passt überhaupt nicht. Egal.
Jetzt ist ja vorbei und jetzt kann man ja auch opt-outen, wenn man den Link findet.
Ja. Erst am 14. Oktober ist vorbei.
Ach so, dann geht's erst weg, oder wie ist das?
Nee, das ist jetzt gleich weg, aber dann ist die Chance sozusagen vertan, es nochmal kosten, es wieder zu bekommen.
Nachdem du gesagt hast, es ist scheiße.
Ich würde jetzt einfach nur zum Spaß, würde ich irgendwie die ganze Zeit opt-out, opt-in, opt-out haben, die ganze Zeit.
Genau, und dann hast du es 300 Mal gekauft.
Einfach, weil es geht. Okay, kommen wir zu den News.
Jo.
Meine Lieblingsnews diese Woche war, dass es jetzt in China
Gehwege speziell für Handy, ja, also für Smartphone-Nutzer gibt.
Ja, da kannst du dann laufen und musst du nicht mehr gucken, ob da jemand
vor dir ist. Ja, ja, genau. Weil das Problem ist ja, wenn du Smartphone benutzt, dann kannst du ja nicht mehr auf den Gehweg gucken, weil also die anderen sind natürlich nicht schuld, wenn du irgendwo gegenläufst, weil also die anderen sind natürlich schuld und du bist nicht schuld, weil sie sehen ja, dass du das Handy benutzt, ja, und deswegen sollen wir ein bisschen Rücksicht auf dich nehmen. Und jetzt gibt es Gott sei Dank diesen Gehweg, wo du quasi eine Lane hast für Handy, Leute, die ganze Zeit auf ihr Handy gucken, und die andere Lane für normale Leute.
Die andere Lane.
Ja, doch, es ist wirklich so, dass
das
links und rechts.
Das cool an der Sache ist, der Titel bei Engadget ist Smartphone Geisterfahrer. Das deutet doch irgendwie an, dass es bald auch so Autobahnen gibt.
Ja, was ein Riesenproblem ist, du hast jetzt da diese eine Lane, wo dann du als Smartphone-Nutzer drauf sein kannst, aber die ist in beide Richtungen. Das heißt, du knallst auf jeden Fall irgendwann
Nee, weil du hast eine Kamera, ja?
NFC, mit der
Kamera,
beep, 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 ah.
Genau, oh Gott, Achtung, sie kommen einem anderen menschlichen Wesen zu nahe. Nee, ich hatte jetzt tatsächlich eher an sowas gedacht wie Lane Assist. Weil du hast ja ein Smartphone mit einer Kamera, du filmst den ganze Zeit vor dir in den Boden und das
merkt. Und es fängt an zu vibrieren, wenn du zur Seite gehst.
Genau, ja, weil die ja meistens nicht, also bei den Autos, die Lane Assist haben, ist es ja echt so, dass es entweder im Sitz, also linke, rechte Arschbacke, oder im Lenkrad dann an der entsprechenden Richtung vibriert. Bescheuert. Ich will doch nicht, dass mein Lenkrad vibriert. Mein Lenkrad vibriert, wenn irgendwas am Antrieb falsch ist oder wenn die Achse nicht mehr rund läuft, aber doch nicht, wenn ich, egal. So, aber das sie könnten ja auch irgendwie so ein Pfeil einblenden, ja, oder mit diesem Kindle Firephone, dass da so das stereoskopischen Shit da 3D schüsseln kann, da kannst du das
geben. Wow. Hey. Nice.
Ja.
So viele gute Möglichkeiten, die wir jetzt uns schon überlegt haben. Ja. Oder du brauchst brauchst du da zwei Lanes, damit du da quasi nicht gegen die anderen Leute gegenknallst. Ja,
und dann haben sie sich bestimmt
ganz wait, geiles more.
Das ist jetzt alles Erfindung von mir, aber so würde ich das machen. Dann würde ich den noch echt an jeder Ampel tatsächlich so über NFC, du kriegst dann einfach so, dann Display wird auf einmal rot, wenn du vor der roten Ampel stehst.
Genau, und du kannst nichts machen. Nee, warte mal, du kannst nur bei grün nichts machen, weil dann gehst du rüber. Das wäre viel besser.
Nee, du kannst, das wird ja nur kurz rot, dass du weißt, okay, ist rot, und dann bleibt deine Titlebar oben rot, und wenn es dann grün wird, dann kannst du loslegen.
Also was ich,
du kannst
was ich
die ganze gut, Zeit lesen nehmen.
Ja, nee, was ich Text. Gut finden würde, wenn die ganzen Handys geblockt sind, wenn die Ampel grün ist, damit die Leute wirklich schnell rüberlaufen, weil ansonsten bleiben die auf der fucking Straße stehen.
Bisschen Schwund ist immer.
Aber das würde ich gut finden. Rot macht's nur ganz kurz so einen Blink oder vibriert oder so.
Ja.
Und das für grün
alle. Weißt du siehst den Akku einfach, wie er... Sie müssen sich beeilen, um die Straße zu gehen, weil sonst ist ihr Akku alle.
Genau. Auch sehr geil ist übrigens, wenn man sich das Bild anguckt, dass sie da, also das Foto, dann zeigen sie die klassischen Smartphones.
Ja. Ja? Und dann aber dieses Cancer-Handy.
Dieses hingesprayte Symbol, das ist halt so ein Dumpphone.
So ein altes Dumpphone.
So ein Nokia 3210.
Mit 12 Tasten.
Da erinnern sich die Leute halt noch dran. Ja.
Das wissen übrigens auch die wenigsten, da haben sie wahrscheinlich echt so Nokia 3210 genommen und drüber gesprüht.
Ja, von der Größe her wird's passen.
So groß waren die damals.
Das ist so ein Sticker, echte Größe.
Ja.
Real Size.
Echt super.
Da gab's ja die XKCD-Sticker dazu, ich such dir mal raus.
Ja.
Okay, kommen wir zu AVM, oder?
AVM?
Ja, AVM gibt's ja eine neue Firmware-Version von Fritz OS 6.20 habe ich schon installiert. Das einzig Gute, oder das, weswegen ich es überhaupt installiert habe, auf meiner Fritzbox, also ich habe ja noch die 73, such mich mal, also nicht das
90.
7390, genau, also das, was vorletztes Jahr irgendwie aktuell war.
Die erste dicke VDSL-Box.
Ja, was auch immer. Jetzt gibt's ja schon wieder eine neuere, und dafür hatten sie es Fritz aus ja schon vor einer Weile rausgebracht, und jetzt kamen sie aber auch für die. Und diese Fritz-Deck-Telefone, Dosen, Schaltdosen, die dir auch anzeigen können, wie viel Verbrauch ist und sowas. Also diese Decks, genau, das steckst du rein und kannst bedeckt schalten, ein und aus, und siehst, wie viel Strom durchgeht und kann dir berechnen, was weiß ich, wie viel das Geld kostet, deinen PC da die ganze Zeit anzulassen, oder du kannst es halt ausschalten oder einschalten über, also ich kann jetzt zu Hause meinen Rechner an- ausschalten, wenn ich will, darüber.
Wow.
So richtig ganz aus.
So praktisch.
Voll gut.
Wenn er sich mal wieder aufgehangen hat, kannst du mal wieder an- und ausschalten.
Genau.
Nice.
Genau.
Finde ich hier gut.
Und die zeigt dir jetzt auch die Temperatur an. Da war wohl schon seit Jahren ein Temperatursensor drin, bloß den hat halt noch keiner ausgelesen.
In der Steckdose ein Temperatursensor.
Ja, damit die halt nicht verbrennen, ist schon besser.
Ja,
aber. Nein, nee, zeigt dir aber die Umgebungstemperatur an. Der sagt mir jetzt also, im Arbeitsraum sind es 25 Grad, unten im Keller sind nur 21 Grad.
Da läuft so viel Saft drüber, das ist total verfälscht an der Stelle.
Das ist mir doch egal. Ich weiß auf jeden Fall, dass oben wärmer ist als unten.
Ja, das kann ich dir auch so sagen. Dafür brauche ich keinen fucking Fritz-Strom.
Scheißegal, lass mich in meine Fritzbox reingucken, ob es hier wärmer ist. Ja. Jetzt haben wir so eine Webseite wie istderapplestoredown.com. Also, ist es hier warm? Ja.
Ja. Nee, also das finde ich echt eine coole Funktion.
Das ist eine coole Funktion, aber...
Was aber?
Sie haben auch anscheinend irgendwie hier
haben auch irgendwie andere Sachen geändert.
Zeug rausgemacht, weil wir hatten mal drüber geredet, glaube ich, Felix, über FHEM.
Ja,
genau.
Free Home,
Free
Home, Home Entertainment.
Genau,
nee, da das ist Home
hat man
Automation
Netz. Genau, da hat man noch gesagt, es geht auch auf der Fritzbox und das geht jetzt leider nicht mehr.
Genau, und tschüss. Ja. Das
Warum?
War's.
Sie haben halt diese Warflash-Debug-CFG, die es früher gab und wo du halt eigene Sachen reinhacken konntest, also wenn die Box gestartet ist, ist sie irgendwie ausgeführt und dann konntest du dir so Sachen starten drüber.
Ja, aber das geht jetzt nicht
mehr. Und das gibt's jetzt nicht mehr, das haben sie entfernt.
Es gibt's keine Hack-Fritzbox mehr?
Nee.
Ist hier blöd.
Ja. Oh, und man konnte sich bisher, das wusste ich gar nicht, aus der Fritzbox, wenn man seine Zugangsdaten vom Provider vergessen hat, ja, konnte man die sich mit einem Tool irgendwie halt die Config sozusagen rausziehen und das geht jetzt.
Wusste ich auch nicht. Das hätte ich letztens irgendwo gebraucht. Da mussten wir dann extra die Telekom anrufen, die einem nochmal die Daten zuschickt, weil.
Die Online-Nummer.
Die Online-Nummer war ja nicht das Problem, die siehst du ja im Klartext im Interface.
Ja, ja.
Aber das Passwort siehst du nicht.
Ja.
Und es war halt nicht mehr diese Zettel auffindbar, wo das Passwort draufsteht.
Der ist natürlich ärgerlich.
Ja. Und dann mit der Telekom erstmal zu verhandeln, dass du an der richtigen Stelle bist und die dir auch nochmal das Passwort sagen können, war auch nicht so einfach. Ja, das wäre schön gewesen, hätte ich das früher gewusst, aber geht ja jetzt sowieso nicht mehr. Also, ja. Sie haben halt ein paar coole Sachen gemacht, ein paar coole Features und ein paar nette Dinge, aber sie haben halt auch jetzt die Bastler ein bisschen ausgesperrt. Also ich weiß nicht, wie es gibt ja noch diese alternative Firma, dieses Fritz
heißt es, glaube ich.
Ja, irgend sowas.
Ich glaube, heißt Fritz.
Das kannst du wahrscheinlich immer noch drauf tun, dann flasht du dir halt irgendwie alles. Verlierst aber deine Garantie auch. Ich weiß nicht, was früher bei dieser Debug-CFG, auf jeden Fall war es halt ganz nett, dass sie, also ich weiß, dass ich auf jeden Fall mal SSH öfter mal anhatte und dann darüber WOL gemacht habe.
Aber jetzt geht es ja alles über das Web-Interface, oder?
Ja, jetzt geht es mittlerweile alles über das Web-Interface. Brauchen wir vielleicht auch nicht mehr.
Was, WOL? Nee, jetzt kannst du auch den Strom und ausmachen einfach so.
Ja,
bam.
Genau. Und dann muss ich bloß ein BIOS einstellen, dass, wenn Strom wieder da ist, automatisch angeht.
Ja, das ist aber normal. Das ist
kannst du machen.
Ja,
ist aber nicht automatisch an.
Ja, stimmt.
Normalerweise ist, wenn Strom aus, dann bleib aus.
Wenn Strom aus, dann mach das, was du das letzte Mal gemacht hast. Also wenn du an warst, Strom an, dann mach das wieder. Also ist normal.
Also neue Fritzbox-Version. Fritzos 6. 20.
Fritzos.
Macht
ist eigentlich
coole
noch die
Sachen.
Horstbox.
Die Horstbox.
Das war so die Counterfeit-Fritzbox für die Leute, die es dann verkackt haben. Quasi für die Omas. So, ja, ich brauche eine Fritzbox. Ja, wir haben nur diese Horstbox. Ja, okay, ist gut genug. Gucken, von wem waren die?
Die war...
Von D-Link. Die D-Link Horstbox.
Gibt's die noch?
Steht was? Weißt du, VIP, Horstanlage.
Horst 1, 2, 3. Ey, du Horst.
Na Horstbox gut. Gegen Fritzbox. Gibt's hier ein Duell auf pcwelt.de.
Oh, das ist natürlich total reliable source.
Oh, ich kann's nicht anklicken, weil über dein riesiges Screen.
Okay, dann die News der Woche. ZFS für Linux. ZFS on Linux.
Ist jetzt produktionsreif. Alle können's benutzen.
Ja.
Bam.
Ja. Sagen zumindest die Entwickler. Sie sagen aber auch, ja, paar Features fehlen noch.
Aber die sind eh nicht.
Aber produktionsreif.
Produktionsreif, genau. Ja.
Also reif heißt, in die Produktion zu gehen.
Genau, sie können ZFS und Linux jetzt mal produzieren.
Genau, sie können das jetzt quasi
und zum shippen tun sie es nächstes Jahr.
Genau, sie schicken sie jetzt erstmal zu den China Firmen, die das dann produzieren. Und dann drucken sie es auf CDs und schicken es dir.
Ihr könnt jetzt pre-ordern.
Genau. Und Kickstarten könnt ihr mitmachen. Direkt. Genau. Und dann wird's geschippt direkt morgen.
Ja.
Wenn der Kickstarter vorbei ist.
So ist das. Nee, also die Entwickler sagen, du sitzt irgendwie hier.
Ist fertig.
Ready oder Primetime Ready oder wie auch immer sie es jetzt nennen, produktionsreif. Und das wäre an sich ziemlich cool. Bleibt abzuwarten, was da so die ersten Distros sagen. Weil ich für mich ist immer noch nicht 100% klar, wie das jetzt von der Lizenz her ist. Wie, also ich finde keine saubere Info dazu, wie ZFS on Linux lizenziert ist.
Lizenziert, ZFS ist CCDDL.
Genau, ja, CCDDL und die ist halt nicht kompatibel, sodass ich es in den Kernel reinkriege.
GPL, genau, deswegen ist es entweder Fuse.
Genau, und das ist aber, ZFS und Linux ist eben nicht Fuse.
Dann ist es halt einfach einkompiliert.
Genau. Und da liefern sie aber keine Infos und auch die
der Artikel, den ich habe,
der liefert keine Infos. Ja, aber das ist doch illegal.
Nee, du kannst.
Nein, du kannst natürlich auch
probieren. Dann ist er tainted. Dann ist er halt tainted.
Ja, genau.
Aber du sagst dann, der sagt dann, ich bin halt nicht so richtig GPL. Das meldet er dann. Und dann gehen bestimmte Sachen nicht mehr richtig.
Ja, genau. Ja, ist doch illegal.
Nein, es ist nicht illegal. Es gibt extra dieses Interface und er sagt dann, ich bin aber verschmutzt nichts, hier.
Ja,
weil
ja,
hat jemand ZFS auf mir gebaut und das ist irgendwie nicht koscher. Ist
eklig.
Und ich bin jetzt beschmutzt.
Für mich dreckig.
Ja. Aber also das heißt doch, das werden dann nur erstmal nur Leute selber sich reinkompilieren. Welcher Distro-Typi wird das machen?
Also das Keiner. Ist wohl nicht reinkompiliert, sondern ein Kernel-Modul. Und du kannst natürlich auch proprietäre Kernel-Module haben. Du bist dann halt tainted.
Ja.
Und genauso wird das
so wird's halt laufen.
Dreckiger
als Kernel. Okay.
Oh yeah, dreckiger Kernel.
Aber kein Mensch braucht ZFS, wir haben ja ButterFS.
Ja, nee, ist klar.
Ja,
da muss ich später auch noch drüber
heulen. Ach, ButterFS ist geil.
Moment.
So eine geile
Sache. Wer hat hier unten noch...
Ist es meins?
Ja. Ach so, es war deins.
Ja.
Ist
meins.
Bei mir läuft es
nicht. Das ist so ein Shitfuck einfach.
Da kommen wir nachher zu. Also ZFS und
Linux. Ach
so, apropos ZFS. Dann mach doch halt ZFS und Linux jetzt.
Ja, meint nicht.
Noch hier Arch-Linux.
Arch-Linux.
Gleich hier auf der Distribution Arch-Linux.
Direkt im Auer. Direkt im Auer runterladen.
Bam, hier, guck, ZFS, was musst du machen?
So, also ich mache jetzt erstmal ein Update hier, jetzt wo wir schon mal dabei sind. Update. Sind hier nur 730 Megabyte.
Locker.
Was machst du ein Update?
Ja.
Dein Arch?
SYU, Full Upgrade.
Auch nur ein A.
Live.
Jaurt und A.
Achso, Jaurt müsste ich auch noch machen, aber das mache ich nie. Ja. Ist scheißegal.
Machst du nie?
Halt. Es dauert immer so lange, deswegen lasse ich es einfach.
Wenn du es immer machst, dauert es nicht so lang.
Weil ja,
dann machst du es halt immer regelmäßig mit.
Ja klar, aber das Hour braucht die immer voll lange, weil die ja ganz oft bauen und nicht irgendwie nur Binaries haben und so.
Andere wichtige Software.
Was gibt's denn noch für wichtigere Software als Dateisystem?
Den Goat Simulator.
Nein, warte mal, Dateisystem hätten wir MateSafe hochziehen können, schauen, wo wir jetzt
da. Ja, haben, können wir.
Nein, wir sind jetzt beim Goat Simulator.
Na gut.
Wir sind bei wichtiger Software.
Goat Simulator. Gibt's jetzt auf iOS und Android.
So praktisch.
Genau. Könnt ihr jetzt in einem App Store
eurer Wahl
runterkaufen. Könnt ihr euch jetzt Ziegen simulieren lassen.
So geil. So eine bescheuerte Idee und jetzt wird es echt. Oh Gott, ja, naja, gut.
Aber bescheuerte Ideen sind doch unser täglich Brot.
Ja, ja, genau.
Ja.
Kostet auch nur knapp 5 Euro, also mach.
Ist super.
Halt. Oh nee, das ist total. Ich warte, bis es kostenlos ist.
Naja, aber du kannst dir auch jetzt für 5 Euro kaufen, 2 Stunden spielen und wieder bei
Google zurückgeben. Ja, stimmt. 1 Stunde 55 und dann schnell wieder zurückgeben.
Ja. Und sagen, war nix für mich.
Nee.
Mehr als 2 Stunden muss man das sowieso nicht spielen.
Nee, du musst einmal gegen alle Sachen laufen und dann ist fertig.
Ja.
Aber es hat aber keine guten Bewertungen auf chip.de.
Also. No. Oh. Ganz schlechtes Zeichen. Ei.
Kann ich mir nicht runterladen.
Oh.
Also man hat jetzt bei Google die Möglichkeit, irgendwie Apps 2 Stunden lang zu testen und zurückzugeben. Vorher waren es irgendwie nur 20 Minuten.
15.
Oder 15 Minuten.
Und jetzt sind 2 Stunden. Das heißt, du kannst jetzt einfach alle Games zocken, weil länger als 2 Stunden zockst du die Games meistens eh nicht.
Genau.
Perfekt. Aber halt nur einmal, ne?
Ja.
In der Regel.
Also ich weiß nicht. Habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Könnte man ausprobieren.
Aber du hast es schon ausprobiert mit dem Zurückgeben. In
2 Genau, also ich habe das davor schon mal gemacht, wo irgendwie was nicht gebootet hat. Dann habe ich gesagt, okay, ist mir auch egal, dann gebe ich es jetzt zurück. ging zu den 15 Minuten Zeit und jetzt habe ich Sachen ein bisschen länger ausprobiert, beziehungsweise eins mal und eigentlich war es kacke und dann habe ich zurückgegeben und dann habe ich mein Geld wieder bekommen und das hat sich gut angefühlt.
Hm. Behält Google dann den Cut bei?
Welchen Cut?
Wäre gut.
Nein,
das 20%.
100% geht direkt alles wieder zurück halt.
Ja, der Entwickler bekommt halt minus 20%.
Ja, yeah, ohne Witz, das gab's bei Apple eine Zeit lang. Ja.
Gegen Huren, ey. Dürfen die das überhaupt? Da bei Apple gibt's sowas aber nicht, oder? So ein das Geld zurückgebe Ding sie.
Wir hatten in der Pre-Show kurz vorher drüber geredet.
Ich ja, aber jetzt.
Meine ist also auf
offiziell nicht.
Offiziellem Wege so nicht. Man kann, glaube ich, irgendwo in seinen iTunes-Account, iTunes-Store reingehen und da irgendwo im Hintertürchen sagen, das tut mir aber leid, dass mein Kind dieses Lied gekauft hat oder diese App und dann kann man es versuchen.
Okay. Also bei Android ist es wirklich so, du drückst auf Kauf und dann steht da also
lieber nicht kaufen.
Dann wird dieser Button quasi zu jetzt zurück, Geld zurück quasi.
Geld her
oder ich spiel's
nie wieder.
Mm.
Geld her oder nie mehr Geld.
Jedenfalls, das ist auf jeden Fall ganz nett, weil es funktioniert. Mm. Und das ist eine nette Sache eigentlich. Schon nette Leute. Mm-mm. Kann man ja nichts sagen.
No. Mm-mm. Okay, dann kommen wir jetzt noch zum MadeSafe. Das hat uns irgendwie der Merlink per Mail, glaube ich, geschickt und das klang irgendwie gar nicht so schlecht, deswegen wollte ich mal drüber reden.
Ja, hat sich ein bisschen nach CheeseFS angehört.
Genau.
Mal wieder.
CheeseFS war ja unsere Idee von, wir packen einfach irgendwie alles, alle Dienste, die wir so haben, machen irgendwie Krypto drüber und machen
Gewinn. Und dann quasi ein riesiges Filesystem von 300 Terabyte, weil du ganz oft irgendwie
genau.
100 Gigabyte kostenlos bekommst.
Und machen das halt so, dass es auch noch ausfallsicher ist. Also wenn da irgendwie Dropbox genau. runterfällt, ist es uns egal, weil wir haben es ja irgendwie anders noch gedingst.
Genau.
Und so ähnlich macht das MadeSafe auch. Also
nur,
verteiltes Dateisystem für deine Daten, was irgendwie Security, Encryption, blöd Zeug, Dings macht. Also genau. sicher, aber verteilt. Und was hatte das, war das Voila oder so, was auch schon so ein bisschen dieses Konzept hatte von, jeder gibt einen Teil von seinem Speicher ab und bekommt dafür irgendwie Zugriff zu allem. Also ist, bei MadeSafe ist es auch so, ja. also irgendeins dieser Projekte, die wir damals vorgestellt haben, hat das so ähnlich gemacht.
Tahoe gibt's noch.
Nee, es war nicht Tower Love, es ist
Loves.
Loves. Es war noch irgendwas anderes, wo du gesagt hast, hier, ich gebe hier irgendwie die 20 Gigabyte auf meinem Rechner, weil ich die eh nicht brauche.
Ach so, ja.
Da irgendwie in die ja. Cloud und krieg halt Daten von anderen Leuten, die bei mir
dafür
halt
verschlüsselt. Kriegst du, glaube ich, irgendwie 2/3 oder sowas.
Genau, und du kriegst dafür halt im großen Speicheruniversum auch
Platz
dafür. So ähnlich funktioniert MadeSafe halt auch. Du kannst halt sagen, ja, ich gebe auf meiner Festplatte Platz frei und hab dafür auf allen anderen Rechnern dezentralisiert Platz
genau,
von anderen Leuten.
Ich weiß nicht, wie das bei MadeSafe genau funktioniert, ob du das selber hosten musst oder ob du dich da einkaufen kannst.
Nee,
und wie das Accounting funktioniert, ist genau wieder diese Sachen.
Accounting steht hier jetzt gar nichts von. Es steht ja. halt wirklich nur davon, dass du halt Platz abgibst. Es soll halt kostenlos für alle sein, also es ist Open Source Free.
Open Source gedöst. Free Software.
Ja, und Open API. Also du kannst, sollst dich irgendwie, du gibst einfach deinen Speicherplatz frei und machst es in die Wolke und dadurch, dass alle das machen, skaliert es halt gut, weil alle geben Speicherplatz drauf und ja. dann können irgendwie Leute darauf Sachen tun.
Also hört sich ganz okay an, aber ich sehe noch nicht, wie das alles funktioniert. Aber vielleicht ist es ja cool. Ja, gut, hier steht irgendwas von Cryptocurrency, wenn man das sagt, stehen die Leute ja auch immer drauf.
Stehen sie drauf, vor allem hat es schöne Icons.
Ja. Yeah.
Schöne Webseite.
You can, genau, hier, enables all users to earn SafeCoin, Networks okay. Cryptocurrency, in return for supplying storage space, CPU and bandwidth to the Safe Network.
Okay.
Ja, nette Idee auf jeden Fall.
Dann geht's so, dann kriegst du dadurch
Coins. Das ist so wie dieses Bitcoin-Mining-Zeug, nur dass du dann quasi noch was davon hast oder so.
Also du kannst einen Teil deiner Festplatte in dieses Netzwerk auf jeden Fall geben und dann werden Daten verschlüsselt bei dir abgelegt und du kriegst dann halt Coins dafür und kannst für diese Coins auch wieder Daten einkaufen.
Vielleicht ist es cool.
Also klingt, wenn ich
das jetzt
auf jeden Fall
mal
cool.
selber sage quasi, dann hört sich das eigentlich ziemlich awesome an.
Also es klingt auf jeden Fall cool.
Ist doch eigentlich.
Also es ist eigentlich das, was wir haben wollen.
Eigentlich ist es Facebook umgedreht, ne?
Not Facebook.
Daten speichern für Geld.
So.
Ja, für
genau, Safe Point halt, von Amazon.
Es ist halt,
aber halt nicht drauf zugreifen. Nur speichern, nicht angucken.
Das ist eine gute Sache eigentlich.
Es ist halt dezentral, das heißt, es gibt halt keinen zentralen Server, der irgendwie alle Daten hat. Dadurch ist es halt auch nicht so angreifbar, deswegen kann halt nicht irgendwie die NSA alles einfach abschnorcheln. Und es liegt halt nicht im Zugriff von einer Macht oder einem Provider, der halt sagen kann, joa, ich nehme jetzt mal die ganzen Daten und guck mal, was da drin rumläuft. Sondern es ist halt verteilt und es müssten sich schon ziemlich viele Leute, ziemlich viele Provider, ziemlich viele Unternehmen, ziemlich viele User zusammentun, um dann deine Daten, die du da vielleicht gespeichert hast, irgendwie rausrechnen zu können. Und je mehr da Leute mitmachen, desto unwahrscheinlicher wird das Ganze.
Sie könnten sich zum Beispiel dann ein weiteres Produkt, also wo sie sich Rechenzeit crowdsourcen zusammen.
Und
dann deine Daten hacken.
Aber man kann...
Ja, aber da müssten ja alle Leute oder viele Leute, die an diesem MadeSafe-Network teilnehmen, sich zusammentun und es machen.
Genau.
Und je mehr Leute das werden, desto unwahrscheinlich ist, dass es passiert. Ja, wenn jetzt die chinesische Regierung da noch Daten draufpackt und die Amis und die Deutschen und sowieso alle.
Regierung.
Ja.
Stimmt, weil Amazon Glacier ist so toll.
dann je nachdem, je mehr Leute das werden und je mehr böse Buben da rumhantieren, desto mehr Daten,
ja,
volumenmäßig Platz wäre da ja.
Ja.
Und umso unwahrscheinlicher ist es, dass die Chinesen und die Amis zusammen sich tun, um deine Daten rauszurechnen. Ja, wahrscheinlich.
Ich habe noch nicht gefunden, wo ich das jetzt haben kann.
Nee, es ist, glaube ich, noch nicht ganz fertig.
So schade. Das hört sich so gut
an. Also du kannst dir irgendwie auf GitHub irgendwie schon den Source angucken, aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass du schon jetzt benutzen kannst.
Weil ich möchte.
Ich glaube, das war auch mal irgendwie eine Kickstarter-Kampagne oder irgend sowas in der Art. Und die Leute können es wohl schon benutzen.
Die können schon Safecoins minen.
Ja, aber alle anderen müssen noch ein bisschen warten, aber ich sehe jetzt
auch nicht, wann. Also hier steht, MadeSafe ist on Kickstarter. Ich habe einfach mal danach gesucht.
Genau, das war eine Kickstarter-Kampagne und ist jetzt halt irgendwie so, also hier steht, aims to be released by the end of 2014. Und so lange kannst du es dir zurzeit selber kompilieren von GitHub.
Aber dann geht's, oder was?
Das, was auf GitHub ist, soll wohl schon so halbwegs fertig sein. Und
Fertig, es reicht doch nirgendwo hin.
Guck's dir an. Ich habe das auf GitHub jetzt nicht geguckt, ob das fertig ist. Ich kann dir nur sagen, was hier steht. Und hier steht, Ende 2014 soll es wahrscheinlich fertig sein. Licensing, alles GPL 3. Mhm. Ja, also von daher, let's go.
Also ich finde, das hört sich noch einen Plan an eigentlich.
Wir gucken uns das Ende 2014 nochmal an, wenn es dann fertig ist.
Wenn's dann läuft. Lange.
Ja, aber das ist, also sieht da tatsächlich nach der Lösung aus, die wir wollten. Wenn es dann wirklich cool ist.
Weil das wäre voll super nice einfach. Damit das ist quasi wie BitTorrent, nur für alle Dateien, die du einfach reinwirfst. Mhm. Und Krypto.
Naja, so wie GCFS.
GCFS eigentlich. Ist GCFS.
Genau. Eigentlich haben sie es falsch benannt.
Mhm. Die hatten es echt GCFS. Aber dann kann Butterfs niemals fertig werden. Das ist ja auch blödes.
Gut.
Also hier steht, du musst einfach nur bauen und es ist fertig. Dann mach ich das einfach. Building MadeSafe on Arch Linux. Nice, wir hatten das geschickt. Ah, der Lead Name natürlich.
Ja,
war ja wohl klar. Ich brauch Valgrind, warum
auch immer. Was? Vagrant?
Nee, nicht Vagrant, sondern Valgrind. Das ist quasi.
Valgrind.
Ja, das ist quasi Oh shit, mein Computer updatet noch. fuck. Das ist quasi, um deine C-Sachen zu checken, ob das alles noch funktioniert. Also ob da irgendwelche Memory Leaks und so Krams drin sind und ist eigentlich okay. Oh, warum sagt er jetzt hier, er sagt, er will irgendwelche Import-GPG-Keys, aber er macht's nicht.
Ah, goddammit. Okay.
Yes.
Du kannst ja nochmal bauen und es dann nächste Woche berichten, wie das alles ist. Kommen wir zum, wie sagt man so, weißen Ritter, dem Gerät, was uns alle retten kann, zum bösen Imperium, Apple.
Ach so. Oh, jetzt ist deine Zeit gekommen.
Matt, bitteschön.
Matt, bitteschön.
Deine Bühne.
Die Bühne ist frei.
Gewinnen
Überzeuge so. Uns.
Public Beta.
Oh, was?
Ja,
Das war's.
Ich dachte, es ist alles fertig jetzt. iOS ist doch fertig. Und
ja, fertig im Sinne von fertig.
Fertig.
Ja, gibt's, also Apple hat die Tage mal so einen kleinen Update-Schwall aufs Internet losgelassen.
Das Produkt reift beim Kunden.
Mhm. Ja, klar.
Ja.
Ja, bei dir.
Ja.
Nee, ihm reift es schon länger.
Ich lass mir auch immer erst ein Steak servieren und dann lasse ich es noch eine Woche reifen auf dem Teller.
Ja.
Ja, aber mit Steak funktioniert es ja tatsächlich so. Das ist ein blödes Beispiel, aber nicht auf dem Teller, aber halt im
Eben, beim Kunden. Also, ne?
Mhm. Na gut, vielleicht stimmt's doch.
Ja, ich hatte ja mal über die iOS 8 Betas geschimpft. So schlimm ist es jetzt dann doch nicht mehr ganz, aber da sind schon noch so einige offensichtliche Bugs drin. Naja, die sind nicht schlimm, aber ärgerlich. Interessant an der Sache ist eigentlich eher so, iOS 8 ist jetzt endlich raus. Ich glaube, wir hatten schon mal so über das grundlegende Feature-Set geredet. Es gibt jetzt App-Extensions. Apps können also jetzt irgendwie eigene Tastaturen mitbringen.
Wow, ist ja fast so wie bei Android.
Genau, und so weiter.
Und diese anderen Sachen, die jetzt auch so sind wie bei Android.
Ja. Ja, das ist alles soweit ganz interessant. Ja, sie haben das iOS 8 rausgebracht, sie haben irgendwie das Internet oder an gewissen Teilen irgendwie da mal langsam gemacht, der Klassiker wieder. Und ansonsten gibt's viele schöne kleine Neuerungen, da gibt's auch ganz viele Roundups. Ich suche mir noch eins raus und das verlinke ich dann, wo die ganzen Sachen drin sind. Ein Ding, was ich ganz nett finde, ist, dass iOS jetzt auch MAC-Adressen randomisiert, wenn man WLAN sucht. Wir hatten mal drüber gesprochen, dass das so sein soll. Das ist jetzt in der Tat so.
Ich weiß gar nicht, wie es
ist. Und dann sind zwei Dinge, die wichtigsten Dinge gekommen. Nämlich, es gibt dann gleich natürlich, das war so klar, dass es kommt, PopKey.
Was?
PopKey wird's geben. Pop-Key? Das ist eine animierte GIF-Tastatur.
Nein.
Wo du Leuten animierte GIFs schicken kannst. Und das einzige Problem an der Sache ist, so wie ich das bisher verstanden habe oder wie es in dem Video aussieht, die machen das ein bisschen dilettantisch, weil du drückst auf den Button für das GIF und sie kopieren dir das GIF in die Zwischenablage und dann musst du es von da wiederum einfügen, weil sie es irgendwie anscheinend nicht hinkriegen, dass sie das GIF direkt, also bei iMessage direkt rein. Egal. Einfach nur mega geil.
GIF-Tastatur.
Und das ist andere,
quasi wie die MSN Messenger-Tastatur.
Exactly.
Ja, nice.
Genau. Und das andere, was aus der Ecke noch kommt, ist dann die Geschichte mit Typedown, nämlich dass es auch eine spezielle Markdown-Tastatur geben wird. Common Markdown, Standard Markdown.
Oh, jetzt müssen wir schauen.
Wissen wir nicht so genau.
Schauen, welches ist jetzt.
Aber also einfach vor dem Hintergrund finde ich es ganz interessant, was gerade so im App Store wieder geht, weil es auch jetzt ganz viele Apps gibt, die nur geile Extensions anbieten oder Today-Widgets. Ist recht spannend auch zu sehen, was gerade so die Tage dann noch alles rauskam. Also es gab echt ein paar, die haben so zum Panic zum Beispiel, die haben ihre Apps ganz knallhart auf den Launch Day jetzt gestern getimed und haben Apps rausgebracht, die sind schon iOS 8 only und
iOS 8 only?
Ja.
Krass.
Ja, ne?
Das ist ja ganz schön komisch.
Also ja, vor dem ganzen Hintergrund hat man fast so ein bisschen das Gefühl, ob da was abgesprochen war.
Nein, das ist quasi...
nein, niemals. Niemand hat die Absicht, Dinge abzusprechen.
Ja, das ist auch
wieder so. Das sind eigentlich so die Sachen, die an iOS 8 interessant sind. Abgesehen
NFC.
Davon... Nope.
Oh.
Nope. Also mit den iPhone 6 und 6 Plus, also dem iPhone und diesem Fernseher in Taschenformat.
Nein, die haben gesagt, groß ist jetzt okay.
Weil
davor haben sie gesagt, groß ist kacke, aber jetzt ist groß okay.
Bigger is better, ja.
Nee, ich glaube, also mit der Größe liegt es einfach daran, die Leute wollten es haben. Und du kannst ja nicht einfach sagen, nee, ihr kriegt nicht. Ja, genau, Steve hat gesagt, ihr seid einfach Spackos.
Genau.
Ihr kriegt nichts.
Ja.
Und
hol den Steve
wieder aus dem Grab, wir brauchen den hier.
Seitdem also Steve nicht mehr da ist, macht der Tim Cook alles, was
genau
ein
alles, was Geld bringt.
Scheiß Uhren,
ja.
Scheiß große Telefone, Die Welt geht
sowieso
vor Hunden.
Naja, sie haben vor ja jetzt Hunde. Im Prinzip die iPhones nur größer gemacht, damit du dann es cooler findest, wenn du ein kleineres Display ans Handgelenk
hast. Ja, genau. Die haben die iPhones so groß gemacht, dass du jetzt quasi eine extra Fernbedienung brauchst für dein Handy.
Ja.
An deiner Uhr.
Dreimal tappen auf der Uhr.
Genau. Ja. So, hast du so Infrarot, kannst du dann mit deinem Handy reden.
Ja. Ja, eine der, also die zwei Dinge, die ich absolut nicht ausstehen kann an diesen neuen iPhones, sind zum einen mal diese hinten rausstehende Linse. Also die
raus?
Ja, beim iPod Touch gibt's das schon. Ich habe heute dann auch mal so ein iPod Touch vergleichbar in der Hand gehabt. Da steht die Linse halt hinten von der Kamera so einen Millimeter raus. Ja, so, nur sie ist halt kleiner. Und das ist halt was, das hat Apple bisher bei den iPhones sich so nie geleistet. Und das klingt halt schon ziemlich bescheuert. Ich meine, die meisten Leute werden am Ende dann doch wieder ihr iPhone in eine Hülle reinpacken und die ist ja eh ein bisschen dick. Naja, egal.
Ja.
Mich stört das rein optisch stört mich einfach. Und das andere, sie haben ja jetzt die iPhones größer gemacht, ja?
Ja.
Aber damit du sie weiterhin mit einer Hand bedienen kannst, haben sie zwei Dinge gemacht. Nämlich erstens, sie haben den Lock-Button von oben, hier an die Seite, da wo beim iPhone der SIM-Karten-Slot ist.
Das ist ja fast so wie beim Android.
Ja, nee, weil sie haben ihn weiter in die Mitte gemacht. Also der ist ziemlich in der Mitte.
So retardiert.
Ja, genau. So. Und dann haben sie sich was ganz Tolles ausgedacht. Das nennt sich Reachability.
Was ist ein Ding?
Reachability ist eigentlich der Begriff, den bisher nur iOS-Entwickler eingegeben haben, weil es ein Framework oder eine Library gibt, die man benutzt, um zu schauen, ob das iPhone Internet-Konnektivität hat. Jetzt haben sie diesen Namen haben sie außerdem noch benutzt für als Marketingbegriff für ein Feature, und zwar, wenn du einen iPhone 5S hast, gibt's das schon, aber da brauchst du es nicht, aber beim 6 und beim 6 Plus kannst du dann nicht doppelt drücken, sondern leicht doppelt tappen auf den Homescreen. Also so sagt zweimal schnell deinen Fingerabdruck einscannen lassen.
Ich sag dir, nächstes Jahr Soft Buttons.
Und jetzt, du weißt doch noch gar nicht, was dann passiert. Das ist viel cooler noch. Das Coolste ist, wofür benutzen sie das? Weil die neuen iPhones ja so fucking huge sind. Kannst du jetzt also unten zweimal den Home-Button antappen und dann fährt das gesamte UI so etwa die Hälfte runter.
So derpig. So
damit du oben hinkommst. Ja.
Oh, nein.
Das ist so fail. Das ist, also, ganz ehrlich, bei diesen iPhones und bei iOS 8 habe ich so das Gefühl, die haben da ihre B-Unit dran gelassen dieses Jahr. So.
Aber guck, so, komm, ey, die Derpys dürfen jetzt auch mal.
Die Trottel, die sonst iTunes programmieren, die dürfen auch mal.
Genau, die lassen die aus dem Keller. Die dürfen jetzt auch mal.
Kurze Side-Note. Perfekt zum iOS 8 Launch haben sie irgendwie eine Woche vorher natürlich ein neues iTunes Connect rausgebracht.
Ja.
Also das haben sie auch auf der WWDC angekündigt. iTunes Connect ist der Lieferanteneingang zum iTunes Store. Also das ist das, wo App-Developer ihre Apps hochladen in den Store. Da musst du so Dinge machen wie das Binary hochladen, Texte hochladen, Verträge freiklicken von Apple. Du musst Localizations hochladen, weil du musst ja du hast eine App und dann hast du die nachher in 10 Sprachen und dann musst du für jede einzelne Sprache da Marketingtexte hochladen. Okay. Dann kannst du für jedes einzelne Device kannst du 5 Screenshots hochladen. Natürlich in jeder Localization, wenn du möchtest. Mit dem neuen iTunes Connect kannst du außerdem so Promo-Videos auch hochladen. Also ich glaube, jede App kann ein kleines Video haben.
Yeah.
Und da haben sie halt einfach sich auch wieder den Mega-Shit geliefert. Also da gingen Sachen los, wie dass auf einmal alle Entwickler, die, also in Deutschland leider nicht unüblich, einen Umlaut im Namen haben, die konnten sich nicht mehr einloggen oder die konnten die Apps nicht mehr hochladen. Das Code-Signing hat nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, was da alles kaputt war. Perfekt eine Woche vorm iOS 8 Launch, wo ja alle nochmal so in letzter Sekunde Updates einreichen, damit sie zum Launch gereviewt sind. Muss ich noch irgendwie mehr?
Schon ein bisschen lustig.
ist schon, ich bin froh, dass ich dieses Mal da an der Front nichts zu tun hatte. Weil das hat sich sehr böse angehört, was ich so von den anderen Entwicklern da gehört habe. Jedenfalls, iOS 8 ist da.
Yeah, und alle so, kann ich mir direkt zu meinem YouTube-Video, YouTube-Musik dann angucken.
Ja. Ach ja, und sie haben noch ein Ding in iOS 8, also sie haben ja eine Reihe von Sachen, und eins ist HealthKit. HealthKit ist so ein Center, wo irgendwie alle möglichen Dienste und so weiter deine Vitaldaten reinpumpen können.
Geil. Und
da gab es ein kleines Problem, nämlich haben sie anscheinend irgendeinen Bug noch in HealthKit. also in der iOS 8 Golden Master und auch der 8.0, die ja identisch ist. Und da hieß es dann, dass sie alle Apps, die HealthKit unterstützen, also HealthKit benutzen, aus dem Store wieder rausgepult haben. Und die Entwickler kontaktiert haben, ihnen gesagt haben, so, nope, bis Ende des Monats bleibt deine App noch raus. Es war eigentlich, war zwar cool, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, um beim Launch dabei zu sein, aber
ja, derp. Kann eigentlich wieder gehen jetzt. Hier gibt's nichts zu sehen.
Genau. Gehen. Ja. So, trotzdem in vielerlei Hinsicht ein tolles Release.
Total gut.
Irgendwo bestimmt.
Alle schönen Sachen vereint quasi.
Ja,
alle Leute sind glücklich, die Entwickler sind glücklich, die Leute sind glücklich. Die Leute mit den alten iPhones sind auch bestimmt total glücklich, wenn alles über Slow wird.
Ja, tatsächlich, es wurde alles ein bisschen langsamer.
Bei den 4S merkt man es wohl am meisten, weil alles doppelt so langsam ist einfach.
Ja, beim 4S und beim iPad 2. Das ist nämlich ein Non-Retina iPad, also das der zweiten iPad-Generation, weil sie das halt bis vor kurzem, bis vor ein paar Monaten noch verkauft haben für Bildungsbereiche.
Ah, nein.
Und deshalb müssen sie es halt leider noch supporten und das ist ultra schisselig. ja, was gibt's noch Schönes? Ach, da gibt's so vieles Schönes.
So viele gute Sachen.
Könnte man ein ganzes Block.
Aber NFC, jetzt komm, NFC, du musst jetzt
nein!
dazu. Nein, kein NFC? Du willst damit nicht bezahlen?
Ach so. Du willst
nicht mit deinem Handy bezahlen?
Doch, Moment.
Moment. Anders.
Apple Pay.
Apple Pay, nicht Apple NFC, Pay. Genauso wie Bluetooth.
Ja. Wait for it. Also Apple Pay funktioniert über NFC, aber du wirst erstmal keinen Zugriff auf die NFC-Hardware in deinem iPhone-Device haben.
Ach, das ist genauso wie
mit Bluetooth. Das kommt halt mit iOS 9 oder 10 oder so.
Kriegst du dann auch irgendwie
Access. So. Braucht ja auch keiner. Plus natürlich Apple Pay, ne, ist ja klar. Erstmal US only, so bis 2018.
Genau, in Deutschland geht's gar nicht einfach. Passiert
ja
nichts.
Ja.
Ja.
Nice, ja. Ja, gut. Ja,
wir brauchen das auch nicht. Nee, Quatsch, keiner braucht
es. Es gab ja das Gerücht oder der wahrscheinliche Grund, warum sie es jetzt rausgebracht haben, ist der, dass in den USA noch mit Magnetstreifen und Karte so ritsch-ratsch die übliche Methode ist, während wir in Europa schon Chip-PIN haben.
Ja.
Und in den USA wird das ab 2015, glaube ich, Pflicht, Chip-PIN. Und in dem Zuge müssen sich ja alle Dealer, alle Merchants müssen sich ja neue Geräte holen. Und dann hat sich Apple natürlich gedacht, derp,
dann verkaufen wir
ihn, dann sollen sich gleich den mit NFC noch dazu holen, weil dann geht da Apple Pay. Also ist auf jeden Fall strategisch nicht ungünstig geplant.
Genau, vielleicht kriegt's ja dann auch Adoption. Also das ist, NFC ist ja nicht nur dann für Apple-Shits, sondern für alle anderen Geräte auch. Weil jetzt ist die Adoption.
Naja, ich finde es ja vor dem Hintergrund toll, dass Apple da jetzt mal NFC macht. Also einfach, ja, also ich finde es nicht toll, dass Apple NFC macht, ich finde es aber toll, dass sie jetzt nichts Neues erfunden haben.
Ja, das ist eine ganz nette
Sache. Apple Talk.
Apple Talk.
Apple Talk.
Not über NFC, lol.
Genau. Über Bluetooth Low Energy.
Genau, über ganz nah Bluetooth Low Energy. Du musst mindestens 100% Connection haben.
Ja, so ein AirFit-Ding einbauen oder so.
Ja, hey. AirFit ist ja NFC.
Ja, gut.
Oh, sorry.
Damn.
Derp.
Ja.
Und was gab's noch? Ich glaube, das war's, oder? Das waren die ganzen guten Sachen. Quasi, und jetzt kommen wir zu den eher weniger guten Sachen.
Ach, da gibt's so viel. Braucht man
aber du bist ja quasi an der Quelle. Du musstest ja schon direkt jetzt shoppen gehen, damit du dein
bei uns im Office kommen morgen iPhones an, klar.
Ich dachte, du stellst dich jetzt noch in die Schlange, weil morgen hier direkt...
Kriegst du das dann per DHL Express oder so wenigstens?
Ja, das, es ist bei uns verteilt auf DHL und UPS.
Oh, das ist gut, da kommen wir nächstes Mal zu Weihnachten.
Oh, ich sehe gerade, es ist jetzt in Nürnberg.
Oh yeah, vielleicht kommst du jetzt noch an. Ja.
Dachte, morgen in die Schlange stellen, dieses richtige Erlebnis.
Ja, die Experience.
So Fanboy, das halt
bin
so macht.
Bin noch nicht blöd.
Also,
mein Zelt ist noch nicht wieder sauber vom letzten Mal.
Die ersten campen schon seit irgendwie einem Monat oder so, habe ich gehört.
Seit einem Monat?
Ja, nee, aber seitdem
also normalerweise nennt man sowas Hausbelagerung.
Ja, der Christopher Lauer hat das ja auch schön getwittert irgendwie, weil die echt ja wieder
der
so ein paar
aus
Trottel
der Piratenpartei ausgetreten.
Der ist ausgetreten. Aber sein Twitter-Account hat er noch. Und da hat
und da hat er.
Den müsste er abgeben. Jedenfalls da hat er irgendwie auch so ein Foto getwittert von den Leuten, die in Berlin vorm Apple Store campen und meinte halt auch so, ja, ne. Also ich glaube, der Schmidtlauch hat das auch retweetet. so vom Apple Store campen ist okay, aber alles andere ist sozusagen Hausbesetzung oder ja. Erregung öffentlichen Ärgernisses oder wie heißt es nochmal? Egal. In New York vom Apple Store tatsächlich.
Seit Monaten.
Nee, aber seit dem Announcement. Also seit dem Event am 9. hocken da schon welche vom Apple Store. Ja, sei ihnen gegönnt.
Ja, ich meine, wenn du sonst keinen Job hast und nichts machst, was machst du dann? Dann lässt du dich dafür bezahlen, dass du da vom Apple Store stehst.
Schon geil.
Also die werden wirklich dafür bezahlt.
Ja,
das wenn so. Die Journalisten kommen und fragen, ey, sag mal, was machst denn du da? Ja, ich stehe hier für App XY, weil der Entwickler ist voll cool und für den hole ich das Phone.
Ja. Aber kannst du nicht so Hobos oder sowas anheuern, die dann für dich so ein Apple-Gerät holen?
Naja, ja.
Nur die?
Genau, Vertrauens...
Ja, ich meine, wo sollen die
hin?
Ja. Also, sollen die sich zu Hause verstecken oder was? Ich glaube ja. Nicht.
Ja. Wobei das ist noch eine interessante Sache, die in iOS 8 gelandet ist. Man kann jetzt einstellen in den Settings, und ich empfehle das jedem gleich zu tun, dass das iPhone per, also wenn die Batterie den kritischen Zustand erreicht, dann lädt es automatisch mal kurz die Position bei Apple hoch. Also zu dem Find My iPhone Programm, weil es ja danach vielleicht dann aus ist, dann weißt du zumindest noch die letzte Position, was sowohl für den Fall, dass man es eben einfach mit Low Battery irgendwo hat liegen lassen, als auch, dass es geklaut worden ist, ganz cool, weil dann kann dir jemand das iPhone wegnehmen, aber du kannst es halt tracken und spätestens, wenn die Batterie dann einen kritischen Zustand erreicht, dann wirst du es schon finden, wo es ist. Finde ich ganz cool, da hat sich viel getan. Mit iOS 8.
Total toll.
So.
Ganz guten Sachen.
Leute, die für Apple Store campen und so weiter. Bla. Und jetzt hier Mailpile. Da campt keiner.
Was? Da campt keiner?
Vielleicht.
Ist ja nur Beta.
Genau. Mailpile Beta, genau, war auch ein Kickstarter-Projekt. Die hatten irgendwann mal Ärger mit irgendwie PayPal, weil PayPal das Zeug nicht auszahlen wollte irgendwie. Ist jetzt aber Beta und kann man sich runterladen und installieren. Ist im Endeffekt ein Mail-Client, der das mit Verschlüsselung und alles richtig machen will.
Ist gut, oder?
Also PGP-Key und S-MIME und sowas, alles eingebaut. Okay. Läuft aber erstmal in deinem Browser, trotzdem auf deinem Rechner, also sind dort Python-Skripte. Also wenn ich das jetzt eher aufmache bei mir, macht er erst im Hintergrund irgendwelche Python-Shit auf und macht mir einen kleinen Webserver oder sowas, weil es läuft dann auf Port 33411 und dann fragt er mich nach meinem Passwort für meinen PGP-Key und dann macht er mir das auf, und dann zeigt mir meine E-Mail und dann schickt es.
Praktisch.
Sieht so aus wie so ein normaler, also könnt ihr mal gucken, so wie so ein normaler Mail-Client halt. Also kannst was schreiben, hast Trash, heißt Send, Spam, Bladiblob, kannst die Sachen anklicken und dann halt antworten und dann kannst du halt gleich sagen, wenn er den Key für denjenigen hat, wenn du antwortest, dass die Mail halt dann verschlüsselt ist oder nur signiert zumindest. Da ich jetzt PGP schon eine Weile verwende, habe ich auch schon lauter Kontakte hier drin und es funktioniert eigentlich gut. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, wie es ist, wenn du...
Schick mir doch mal was. Vielleicht kann ich dir auch was verschlüsselt schicken dann.
Wenn ich dich hier drin habe, sonst wüsste ich noch gar nicht, wie ich dich finden soll. Genau, also ich kann mal sagen hier, ich will mal eine neue E-Mail schicken und dann sage ich an, wie heißt du denn am besten?
Makefu.
Makefu.
Ja, Makefu heißt du nicht.
Makefu at Makefu.
Makefu at Makefu.
Nee, Makefu at Makefu nicht.
Felix. Also ich habe hier versucht auf jeden Fall das MateSafe zu bauen, aber er sagt irgendwie Herb Derp.
Okay. Nee, Felix, ich habe dich nicht in meinen Kontakten hier drin.
Oh Mann.
Und wenn ich dir jetzt schreibe oder wenn ich dich jetzt hinzufüge, müsste ich dann erstmal gucken, wie es ist, wenn ich den Key haben will. Also, wie gesagt, da ich PGP schon lange verwende, habe ich halt alle Leute, mit denen ich schon mal kommuniziert habe, das sind jetzt über 400 Kontakte, die in meinem
Schlüsselbund da schon rumliegen auf der Festplatte. Finde ich zumindest gut, dass er das alles importiert hat. Also ich hab das aufgemacht, er hat mich gleich gefragt, ah ja, du hast schon BGP-Keys, welchen von denen willst du denn verwenden? Und dann sagst du, ja, nimmst du den und dann geht er halt so durch und fragt, welchen SMTP-Server willst du verwenden, welchen IMAP-Server oder soll ich irgendwie lokal? Ja, du kannst so sagen, hey, ich habe hier Thunderbird im Mbox-Format, liegen da irgendwie Mails rum, nimm mal die.
Ja.
Kannst du auch verwenden oder du konfigurierst halt einen IMAP-Server und holt die sich da ab, indiziert die und legt die dann halt auch verschlüsselt auf deiner Festplatte ab. Das kann man machen.
Das ist doch gar nicht schlecht.
Und wie gesagt, jetzt, ich habe es heute Nacht erst einmal kurz ausprobiert, deswegen bin ich jetzt noch nicht groß dabei. Ich weiß noch nicht, wie ich jetzt dich anlege und dir einen PGP-Keys zuweise.
Kannst du mir einfach eine signierte E-Mail schicken und ich antworte dir darauf?
Eine signierte E-Mail kann ich dir schicken.
Dann also
ich
doch mal an. Ist ja schon eh voll als signiert. Ich kann dir einfach eine E-Mail schicken und dann tut's, oder? Ich signiere meine E-Mails auch immer und dann kannst du mir verschlüsselt schicken, oder?
Ja.
So, jetzt sag mal hier eine Adresse.
Nee, meine ganz normale Adresse.
Ach so, ja. Die Redundanzadresse.
Ja, aber der hat noch nicht geschafft, alle zigtausend E-Mails runterzuladen.
Ach so, der ist noch dabei, oder was?
Welche soll ich denn von dir nehmen?
Ich versuche einfach mal hier was zu schicken. Jetzt.
Ja, das wird nicht funktionieren. Warte mal, ich guck mal eine von deinen Adressen. Ja, das ist mal wieder total gut, hier live auszuprobieren.
Live Dinge ausprobieren.
Wie es funktioniert. Also im Endeffekt ist es ein Mail-Client in deinem Browser, ne? Sieht, ja, sehr relativ modern aus oder total modern. Es funktioniert auch über, ja, also sieht gut aus, wenn man das startet, schön bunt animiert und alles, pipapo. Ich habe jetzt noch nicht groß rausgefunden, was für mich jetzt persönlich der Unterschied wäre, als wenn ich Thunderbird verwenden würde. Also wenn ich Thunderbird nehme mit Enigmail drin und meine ganzen PGP-Sachen mache, okay, ich muss es halt wirklich selber einrichten. Ne? Ich muss mir Enigmail besorgen, muss mir einen PGP-Key erzeugen oder nee, Enigmail kann es auch selber einen PGP-Key erzeugen, ne, beim ersten Mal. Kannst du ja auch mit Enigmail einen erzeugen lassen.
Ich glaube schon, ja. Enigmail kann relativ viel.
Wahrscheinlich. Jetzt habe ich auf jeden Fall deine Mail in meinem normalen Client gekriegt hier, aber das hilft mir dann auch nicht weiter.
Ja, geil.
Ach
so, du hast die jetzt nicht in dem anderen Ding bekommen direkt.
Ja, noch nicht.
Ja, gut, das ist ja.
Also sie wollen halt auf jeden Fall einen Mail-Client schaffen, der gut mit Verschlüsselung ist. Und das ist halt wirklich gut integriert. Also er zeigt ja wirklich bei jeder Mail an, also ich habe ein paar alte Mails, die bei mir verschlüsselt rumliegen, zeigt er halt an und belohnt, sagt auch immer, cool, ja, ist verschlüsselt.
Hat funktioniert,
hast
nice.
Hast einen super Job gemacht, du bist total geil.
Du bist secure, yes, fuck yeah, nice, security.
Aber jetzt ist ja echt die Frage, wie weise ich dir den PGP-Key zu hier?
Ich habe dir jetzt ein signiert E-Mail geschrieben. Reicht das nicht? Kannst du nicht auf, wie heißt es, securitystore.io gehen oder wie hieß die andere Seite?
Keybase.
Keybase, genau.
Nope.
Nope, Leute.
Nee, also für meinen Mail-Account sind so viele Mails da drin, die lädt er zu langsam runter. Er ist erst bei 2009. Ich
Ach,
jetzt
du
warte, bis er bis 2014 ist.
Wie lange kennen wir uns denn?
Das dauert dann noch eine Weile.
Wo, 2009? Könnte ja fast passen. Na gut, wir müssen einfach auf den Ingo jetzt warten, das hilft nix.
Ach ja, das
funktioniert
das nicht. Das funktioniert nix. Aber jetzt habe ich dich doch angelegt hier. Wie finde ich dich denn jetzt, Felix? Das ist irgendwie ein bisschen blöd.
Das ist ja ganz bisschen doof.
Nee. Hä? In Kontakte. Contacts, Felix. So, jetzt habe ich dich da. Und nu?
Und nu.
Und jetzt?
Fertig.
Ich muss dir doch jetzt irgendwie...
Nee.
Keys.
Nee.
You have no... Find you have key. No keys. Okay, warte mal. Jetzt find key. Sorry, we are unable to find any encryption key for E-Mail Adresse, bla bla bla. Hat keinen gefunden für die Adresse.
Ja, und wie hat er es gemacht?
Das weiß ich nicht, wie er es macht. Der macht das so,
okay,
dass
es geht.
Okay,
dann mach mal da edX.Richter anstatt dem.
Kann ich nicht machen.
Ja gut, kann man nicht mehr verändern.
Can't do it.
Can't do that.
Da muss ich nochmal neu anlegen wahrscheinlich.
Ist ja auch gut, wie das alles
Felix
funktioniert. Aber ich sehe schon ein High-Tech-Shit.
Naja, also ich meine, es ist ganz gut, dass du dich nicht damit beschäftigen musst, Jan. Du musst hier keinen PGP-Server auswählen. Er hat jetzt wahrscheinlich auf irgendeinen PGP-Server gefragt, ob es die Adresse gibt und die, mit der du mich
und
gerade
gesagt,
angeschrieben hast,
nope.
Gibt's nicht, weil du schreibst von einer ganz komischen Adresse.
Nee, die, ich hab halt ja, eine Whitelist. Oder Quatsch, ein Stern auf meiner Adresse.
Genau, aber du hast jetzt halt von einer geschrieben, die du normalerweise nicht in deinem Key hast wahrscheinlich.
Ja.
So, jetzt probieren wir das nochmal. Felix.
Jetzt geht's.
Also was ich auch ganz nett finde, er hat zumindest für ein paar Leute hat er tatsächlich auch schon ein Foto gefunden, obwohl er ja tatsächlich
das
nur...
Das könnte aus dem PGP...
Aus Gravatar oder sowas. Das
nee, das könnte aus dem PGP... Da kannst du auch deinen Key hochladen.
Okay, kann durchaus auch sein. Nee, er sagt, findet er nicht. Nope. Findet keinen.
Das ist ja blöd jetzt.
Found no keys. Hast du... Habe ich dich richtig geschrieben, ja, ne?
Ja. Nee, dann ist kaputt. Egal, machen wir einfach mal weiter mit der Sendung. Ja. Ist ja nicht so, als ob wir jetzt hier...
Also, es ist ja auch noch Beta. Ja, ich kann ja nur sagen, für die Leute, für die ich schon einen PGP-Key habe, funktioniert es super.
Schön.
Jetzt mal einen neuen User anzulegen und hier kann ich dann einfach sagen, find PGP-Key, aber er sagt, nö, dann nichts
kein
gefunden.
Kein PGP-Key für dich.
Kein no, PGP für dich.
No PGP-Key für dich. Die deutsche Übersetzung ist auch nur so halb. Also so ein paar Wörter sind so irgendwie, ich glaube, ich habe jetzt 10 Wörter gefunden, die richtig übersetzt sind. Der Rest ist noch, also Kontakte.
Google Translated.
Ja, Kontakte hinzufügen, Bilder, Dateien. Das ist so das Einzige, was ich in Deutsch sehe. Alles andere ist Englisch. Find
so,
PGP
ich
Keys.
Ich dachte schon, es ist
Security,
so.
Security and Keys. Compose, Search Messages and Message. Search Messages.
Fürchtete ich das schon auf dem Level so. Kein... ziemlich gute Privatsphäre-Schlüssel gefunden.
Nee,
also tatsächlich, sie haben fast nichts übersetzt, aber das, was sie übersetzt haben, ist richtig übersetzt.
Hm, dann wahrscheinlich so.
Also, wer einen Client braucht, damit klarkommt, dass es im Browser läuft, aber halt will, dass seine ganzen E-Mails verschlüsselt sind, also verschlüsselt auf der Festplatte liegen, wirklich sich einen Kopf drüber machen will und möglichst viel verschlüsselt kommunizieren möchte mit anderen Leuten,
ja.
Für den ist das, glaube ich, was. Also für mich erschließt sich jetzt noch nicht, warum sollte ich von Thunderbird dahin wechseln?
Ja.
Weil ich meine, UI-technisch sieht ganz nett aus, aber es ist jetzt auch nicht so viel besser als mein Thunderbird mit Enigmail. Ja. Aber ich glaube, wenn du dich nicht damit beschäftigen willst, wenn du einfach nur hier das Ding installierst, einmal durchklickst, sag, ja, leg mir ein PGP-Key an, mach mal. Und natürlich, was geil ist, dass es verschlüsselt auf der Festplatte ablegt.
Das ist ziemlich
cool. Was ja ein Thunderbird jetzt zum Beispiel nicht macht. Da könntest du ja immer noch drankommen. Ja, diesen Client habe ich jetzt auch nicht überall. Also der Chat fragt gerade, weil ich meinen Thunderbird nicht überall habe. Ja, erstens habe ich meinen Laptop schon immer mit. Der Matt schläft gerade ein.
Ja, wir reden zu viel über
dieses Programm. Ja, weil ich habe ja trotzdem diese Mail-Pile jetzt nicht auf meinen Server installiert oder so. Also es ist ja schon,
machen, oder?
Könnte man auch machen, ja. Aber es ist ja schon ein lokales Programm zurzeit. Führt irgendwelche Python-Skripte aus und macht es in meinem Browser. Aber deswegen habe ich es ja immer noch nicht auf meinem Server irgendwie immer dabei. Ist nicht so, dass ich mich an irgendeinem Terminal setzen kann und sagen kann, ja, jetzt rufe ich mir mal meine verschlüsselten Mails irgendwie ab, wenn ich im Urlaub bin.
Ja, vielleicht wird es noch.
Vielleicht kommt es alles noch. Ist ja auch erstmal Beta und ihr könnt es ausprobieren.
Voll schön, machen wir weiter.
Das haben wollen.
Was hier?
Dinge.
Achso, Systemd, da können wir jetzt ganz, ganz kurz drüber reden. Systemd kommt für OpenBSD endlich. Die Leute haben sich bei OpenBSD alle voll gefreut und nein, eigentlich ist es so, irgendein Typ hat gemeint, das wäre voll die coole Sache.
Ist doch voll die coole Sache. Systemd überall. Systemd, Ubuntu Systemd, Systemd rock the world.
Ja, genau, rock the planet. Wenn man Systemd auf OpenBSD haben kann und die OpenBSD-Leute also lol, ja, mach halt, aber es kommt nicht in Main. Und dann war das Problem quasi gelöst. Und im Teil vom Google Summer of Code hat einer gesagt, ja, würde ich machen. Und
einer muss, ja.
Ja, und er macht's jetzt und danach ist fertig.
Das ist doch gut.
Ja, ja. Nee, aber wirklich so, dann ist gut. So, irgendeiner hat irgendwas getan, hat dafür dann irgendwie Google Summer of Code gesponsert bekommen und dann war's das einfach. Weil, schön. Also die OpenBSD-Leute, kann ich mir gut vorstellen, dass die eher darauf legen, dass es stabil ist, als dass es coole Sachen kann. Und das ist ja auch in Ordnung.
Vielleicht wollen die aber auch unbedingt System D haben.
Nee. Haben sie schon gesagt.
Schade.
Ja, genau. Linus Torvalds hat auch was zu System D gesagt. Er hat gesagt, er ist ihm egal. Also er hat da keine Meinung zu. Er hat nur gesagt...
Wie, er benutzt es doch den ganzen
Tag. Ja, genau. Er hat gesagt, er benutzt es. Er hat es auf seinem Main Desktop und auf seinem Laptop am Laufen, ohne dass er jetzt quasi viel damit zu tun haben musste.
Funktioniert halt. Was? OpenBSD.
Genau. OpenBSD, genau. Auf seinem Laptop hier. Dirty. Er hat jetzt OpenBSD auf dem Laptop, genau.
Nee, Posted Child.
Ja, genau. Und er hat es jetzt, er hat quasi gesagt, so, ja, vielleicht sollten die Leute mal drüber nachdenken, ob das nicht diese ganze Situation, ob das überhaupt, wie es gerade benutzt wird, speziell der Unix-Way, dass der eigentlich nicht die Realität so wirklich widerspiegelt, weil komplexe Systeme funktionieren halt nicht so. Aber es macht ja auch Sinn, dass er das sagt, weil er hat einen Linux-Kernel gebaut und wenn man sich das anschaut, dann ist es monolithischer Kernel.
Und scheiß komplex.
Und scheiß komplex und riesengroß. Und ja, es ist halt da auch nicht so, dass du ganz viele kleine Sachen hast, die zusammenspielen, sondern schon einen riesigen monolithischen fucking Shit.
Scheint zu funktionieren.
Und es funktioniert irgendwie und ist gut genug und genau. Haben die Leute wieder angefangen zu haten, so wie immer. War es auch okay. Genau, das wollte ich nur ganz kurz ansprechen, damit wir hier nicht wieder auf System B
System B.
System B auf OpenBSD.
System Z auf OpenBSD.
Nee, System Z und Solaris.
Genau, System D für System Z würde ich hier gut finden.
LaunchBSD.
Ja, auf Mainframes.
Genau, auf
Mainframes. System D auf OpenVZ in
Mainframes. Okay, machen wir weiter.
Ja.
So.
Wir waren die iCloud-Hacker.
Wir waren die, also wir wollten es jetzt nur nochmal klarstellen.
Ja.
Ja.
Weil,
also eigentlich waren wir das.
Eigentlich waren wir es nicht.
Wie eigentlich?
Wir sind nicht cool genug einfach.
Nicht?
Nee.
Doch, du bist doch total cool. Du bist
ja
ein Security-Mensch.
Aber wenn wir cool genug wären, dann würden wir es jetzt nicht sagen.
Ach so, scheiße.
Ja, nee. Wir haben es schon verkackt.
Aber
nein,
nee,
also.
Na, eigentlich hat ja Heise das rausgefunden.
Heise hat
das und wir geben es ja jetzt nur nachträglich zu, weil wir sind ja schon enttarnt worden. Also eigentlich waren wir schon geil, aber nicht
cool. Und passend zum Fappening, eigentlich waren wir schon geil. Ja.
Genau. Aber dann haben wir leider auch die anderen Bilder gesehen.
Naja. Nur die guten Bilder hochgeladen.
Ja. Yep.
So, und zwar geht es darum, dass es gab ja iCloud-Hacks und es war wohl so, dass nicht die Server geowned wurden, sondern ganz normal mit Phishing und mit Social Engineering an die Accounts gekommen ist, um an die App-ID und dann die Bilder runterzuladen. Und diese Phishing-E-Mails kamen aus IP-Adressen oben Wolgograd. Ja. Was jetzt schon, wenn man es so sagt, einfach auch schon vollkommener Quatsch ist. Aber ist ja auch egal. Heise hat so geschrieben, von der muss es stimmen.
Okay. Mm. Heise says.
Genau. Also über Fappening haben wir gar nicht geredet letztes Mal. Ist auch okay.
Nee, war jetzt nicht so wichtig.
Ich fand's lustig.
Gemacht. Aber wichtig ist halt, dass wir die eigentlich kennen, die das gemacht haben.
Ja, wir kennen die. Gute Freunde.
Ja. Ja. Die kommen aus unserem IP-Adressraum.
Die kamen aus unserer Hut.
Stell euch das mal vor. Also,
das kommt aus unserer IP-Hut.
Das würden die vom BKA echt hinkriegen. Weißt du, so wie sie so nach so einem irgendjemand Amoklauf oder Mord oder so, dann befragen sie immer die Nachbarn so, ja.
Genau.
Ja.
Da kam ein Hack aus ihrem Adressraum, haben sie irgendwas gesehen?
Da kamen ganz viele Spam-E-Mails aus ihrem Fall. Also, haben sie sich nicht mal irgendwie, also grüßen sich ihre IP-Adressen nicht.
Genau. Weil das ist nicht komisch, wenn da so die ganze Zeit nichts gesagt
wird. Wenn da so die Pakete irgendwie, wissen Sie, also im Router dann so verteilt werden, da sagt der Router doch auch schon mal, ich nehme die für ihre Adresse an.
Genau. Also das macht man doch schon mal.
Ja, so unter ja. Nachbarn.
Sie haben doch die Time to Life für die Pakete damals erhöht.
Sehr gut, Alter. Ja. Yes. Kommen wir zu noch sehr guten Themen. Netflix ist endlich in Deutschland gestartet.
Ja, Pakete. Ne?
Netflix.
Ja.
Netflix,
ihr erinnert euch, wir hatten das total gehypt, weil wir es total geil finden, dass sie jetzt endlich nach Deutschland kommen und wir Filme und Serien gucken können. Ohne Ende und das schon ab 8 Euro im Monat.
Ab 8 Euro im Monat, ist quasi ein Schnäppchen.
Ja. Naja, 8 Euro.
Quasi kann man sich gar nicht mehr leisten.
Ja, 8 Euro SD, stimmt. Das ist
9 Euro HD.
Ja.
Und zwei, sehr cool. Zwei. Genau, zwei gleichzeitig gucken. Und wenn du dir darüber einen Netflix-Account holst und auch eine Membership hast, dann gilt die auch in anderen Ländern, wo du Netflix hast. Also USA zum Beispiel. Ziemlich cool.
Okay.
Kann MaxDome nicht? Beispielsweise.
Nee, MaxDome gibt's halt nicht in USA.
MaxDome ist auch kacke.
Genau. Oder Whatever.
Mm. Na, Whatever gibt's zumindest in Frankreich noch.
Oh yeah, da kannst du alle französischen Liebesfilme gucken. Wie
Chérie, chérie.
Da geht's ab.
Ich sehe schon, wie wir so gut Französisch können.
Baguette.
Baguette, Frog Legs.
Can you speak French? Baguette.
Douche, oui, baguette. Oui, très bien.
Genau.
Let's watch Whatever. Ja. Genau. Jetzt gibt's auch den ersten Monat gratis. Also man könnte sich das voll geil gleich klicken. Und dann habe ich mir so die ersten Reviews durchgelesen und war ein bisschen ernüchtert.
Was? Du warst ernüchtert? Warum das?
Ja, was sind irgendwie 2000 Sachen sind nur drin und irgendwie selbst die Eigenproduktion noch nicht alles. Also okay, Orange is the New Black oder was weiß ich, wie heißt die Serie, und Dings ist auch drin hier.
House of Cards.
Ja, House of Cards. Okay, ganz nett. Dann haben sie noch 2-3 Sachen eingekauft und das war es irgendwie gefühlt. Mm. 3 alte Filme, 1 Folge Sandmännchen, 3 Folgen Captain Blaubär.
Ja, wie gesagt,
also ich meine,
die holen sich immer die billigste Episode oder Staffel. Ja, also bei Game of Thrones oder so haben sie wahrscheinlich dann die zweite, aber auch nicht komplett. Oder bei Whatever war das damals auch so. Da gab es dann irgendwie Two and a Half Men. Staffeln 3, 5, 8, 9, 1/2.
Es macht keinen Sinn.
So, ja, einfach nur, dass sie sich irgendwie aufs Label schreiben können. Ja, guck mal, Breaking Bad haben wir auch. Breaking Bad ist cool.
Ja, alle Leute lieben Breaking Bad.
Wir haben zwar nur eine Folge, aber das sagen wir dir erst, wenn du auf Sign-Up gedrückt hast, du Penner.
Du Spacko.
Ja. Und das
apropos.
Und das hätte ich halt erwartet, dass Netflix das intelligenter macht. Also was sie wohl zumindest geschafft haben, ist, dass du relativ einfach die Sprache umschalten kannst, und die haben die meisten Sachen auch tatsächlich in Englisch und Deutsch. Das ist ja schon mal besser als so die anderen Kandidaten, die wir da so haben.
Geil.
Pluspunkt auf der Seite, aber Minuspunkt, dass sie es jetzt nicht wenigstens geschafft haben. Irgendwie, okay, sie sagen, ja, wir wollen irgendwie bis Ende des Jahres noch unseren Katalog verdoppeln. Schön, ja, und
kann
gut.
Kann ich auch lügen.
Aber ich meine,
ja, von 2 auf 4 ist halt auch nicht so schwer, ne?
Genau, genau. Dass sie es jetzt nicht zum Start wenigstens geschafft haben, da hätten sie halt noch irgendwie 10 Monate länger bleiben sollen, wegbleiben sollen.
Wegbleiben,
ja,
bleib
doch weg.
Also, ich war so heiß drauf, eigentlich Netflix mir zu holen, aber wenn ich jetzt die Reviews sehe, habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Dann hole ich es mir doch, dann fällt es doch so aus dem Internet.
Was?
Ja, also.
Kommt direkt aus deiner Hood wahrscheinlich, aus deiner IP-Hood.
Ja, genau. Aus meiner IP-Nachbarschaft.
Mein Nachbar hat die Sachen auch so, genau. Ich bin ja, wie gesagt, bereit dafür zu bezahlen, aber ich meine, bei dem Angebot, das bringt mir auch nichts. Ich will nicht die 3. und 6. Staffel von irgendwas haben.
Nein.
Wenn ich anfange zu gucken, will ich verdammt nochmal, dass alles da ist.
Du bist ja verrückt.
Ja.
Krass.
Und in Amerika kriegen sie es hin. Okay, rechtliche Situation ist scheiße. Haben wir etabliert. Ja, ist schwierig. Ist mir fucking egal. Ich will das endlich haben, weil sonst könnt ihr auch wegbleiben.
Haben will.
Ja.
Haben will?
Also,
will wir ein Retournament spielen?
Ja.
Ich will Geld
Eugene 99, das einzig Wahre.
Sehr lustig ist, mir ist die Tage dabei aufgefallen.
Also Eugen.
Bin ja einer von diesen Prim-Kunden da bei Amazon.
Oh, warum machst du denn sowas?
Prim-Zahlen-Kunde. Ja. Und da habe ich, jetzt ist es nicht mehr so, aber die Tage war es irgendwie so, da hast du richtig gemerkt, dass es so ein Mitnahmeding ist. Also keiner holt sich das
wirklich
absichtlich.
Explizit,
und das merkst du an den Filmen, weil da stand dann echt beliebte Filme, und das ist nicht so Vorschläge für sie oder so. Nein, wirklich nicht Internet. Da steht beliebte Filme, und das war Nymphomaniac, Kamasutra
und Biene Maya und so ein Shit halt.
Dann irgend so ein Film hier mit diesem King of Queens Typ hier, Kevin James. Und irgend so Bad Grandpa, Bad Teacher.
So, ja, die Sachen, die halt gerade.
Genau, und dann siehst du auch die Eltern so, ja, okay, jetzt haben wir es, jetzt können wir den Kindern auch Biene Maya zeigen. Und genau solche Sachen sind dann halt auch drin. Das ist so gut einfach. Keiner hat sich das explizit geholt.
Hier ist zum Beispiel auch einfach beliebte Serien. Breaking Bad. Ja, die Aussage stimmt so. Ist eine beliebte Serie.
Ist auch die einzige.
Wir haben nicht gesagt, dass man das bei uns gucken kann.
Aber doch, Breaking Bad kannst du da alle gucken.
Folge 1 jetzt.
Bei Amazon kannst du
HD
alle sehen.
Kaufen.
Alle in, nee, du kannst auch kostenlos. Alle in HD, doch.
Kostenlos.
Ja. Nein.
Doch.
Staffel 1 in Prime Instant Video enthalten steht hier. Staffel 1.
Staffel 1?
Der Rest kostet.
Echt?
Oh. Die Scheiße.
Ne. Eins, der Einstieg. Ja, so ist das.
Also. Verdammt. Leider, liebes Netflix.
Oder?
Netflix.
Netflix. Ich glaube alle.
Liebes Netflix.
Okay, sorry. Ist irgendwie können hier UI-mäßig bescheuert gemacht. Da steht halt hier, du hast halt eine Staffel ausgewählt und dann steht hier enthalten. Und da steht halt nicht, dass das andere, und dann musst du hier runterscrollen. Und dann musst du dir eine andere Staffel auswählen.
Echt? Aber die sind alle drin. Das ist immer was.
Und dann,
kannst du angucken.
Okay, fair
also Breaking Bad, Breaking Bad ist quasi eine
Breaking Bad.
Breaking Bad.
Break back.
Oh. Ich dachte jetzt gerade an so eine platzende Einkaufstüte.
Okay. Wo?
Haben wir uns viel beim Aldi einkaufen.
Sparen wir ja alle, seitdem wir deine App benutzen. Wir benutzen ja keine Plastik.
Was für eine App? Erzähl nix.
Ist die schon wieder gedumpt worden?
Die ist gedumpfound.
Gedumpfound.
Läuft jetzt bloß auf dem Nokia.
Nehmen wir ja nur noch unsere Judentüten mit.
Unsere Judentüten. Die Judentüten.
Von zu Hause.
Schön.
Ja. Genau. Also Netflix, schön, dass ihr da seid. War ein netter Versuch. Aber wenn ihr nicht besser wärt,
könnt ihr auch gleich kacken gehen.
Ja. Könnt ihr leider bleiben.
Geht
oder
einfach gleich.
Pfeffer wächst. Weil so brauchen wir euch nicht. Genau. Wir wollen alle Serien in Deutsch und Englisch und zwar sofort und zwar so, dass man sie hintereinander gucken
einstellbare
kann.
Einstellbare Untertitel, alle guten Sachen.
Genau, also wie Binge-Watching oder wie heißt es, wenn man die alle hintereinander guckt?
Will?
Ja.
Ein Ding?
Ja, gibt ein neues okay. Wort
ich
dafür.
Ich kenne sowas, das heißt so Double-Feature, Triple-Feature.
Nee, du kannst jetzt alle, wenn du wirklich alle mit einem Klick zur Verfügung hast und die nacheinander guckst, also ich gucke jetzt gerade ja...
Gefährliche Aussage hier.
Ich gucke ja gerade Person of Interest und wir haben auch irgendwie angefangen zu gucken und gucken jetzt irgendwie alle durch.
Wo seid ihr?
Das heißt... Jetzt sind wir gerade Ende der dritten Staffel. Hm. Die vierte fängt Gott sei Dank bald an.
Ja.
Ich glaube nächste Woche.
Ja, ja.
Und deswegen können wir da gleich weiter gucken. Aber dann ist halt wieder blöd, weil dann musst du halt immer, eigentlich solltest du es dann sein lassen und was anderes gucken. Nein, weil da musst du ja immer eine Woche warten.
So, ja, das ist echt
das ist jetzt so, du kannst dich abends hinsetzen und denkst, oh ja, guckst eine Folge.
Ja, eine. Ja.
Und dann guckst du noch eine und dann denkst du, ach, ist
noch.
Ja erst 23.30 Uhr. Ja, komm, noch eine. Mhm. Dann guckst du um 0.30 Uhr. Komm, noch eine. Ist ja egal. Ja.
Ist ja egal, wenn man nicht arbeitet.
Ja, genau.
Der Cash gibt noch was her hier. Guck mal, da ist noch was im Puffer.
Aber das heißt auch Binge-Watching oder so.
Diese neue Snapchat-Jugend, ich komm damit.
Das ist echt weird einfach.
Oder so heißt es ja.
Snapchat-Jugend, echt. Machen wir mal weiter.
Ja, ich suche noch mal raus, wie das
heißt. To-Do-Group,
Todo-Group. Guck, da gibt's sogar einen extra Wikipedia-Artikel dafür.
Oh mein
sag
Gott.
Der so hat...
Da. Ja.
Die Todo-Group.
Die Todo-Group. Das ist der Versuch im
Koma-Glotzen.
Ja,
Koma-Glotzen.
Die beste Übersetzung einfach.
Ah, so. Dass er wisst, wie das ist. Und ich meine, wir machen das alle schon, ja? Und das ist auch das, was ich von Netflix jetzt hätte erwartet, dass sie irgendwie die Serien alle haben und scheiß drauf, dann bezahle ich halt meine 12 Euro im Monat oder 13 oder 14 und will aber auch alles auf einen Klick haben. Dann muss ich mich auch nicht mehr mit komischen Usenet-Clients und sowas rumschlagen.
So ein Quatsch, ey.
Weil braucht man halt nicht, weil es ist halt alles gleich da.
Ja.
Direkt auf dem Fernseher, so mit einem Klick, das will ich.
Kein Koma-Glotzen, ey.
Fernseher, Klick, Koma-Watching.
Koma-Watching.
Da habe ich auch letztens einen total guten Witz-Trailer zugesehen.
Zu Koma glotzen,
wo so lauter Darsteller sagen, ja, ist total Vorsicht und ihr müsst auch was trinken zwischendurch. Und ja,
trink ein bisschen super. Alkohol, das ist besser.
Genau, da könnt ihr Koma glotzen und Koma saufen gleich verbinden.
Genau, Doppelkoma.
Dann braucht ihr bloß einmal Koma, aber ihr könnt zwei Sachen machen.
Genau, ihr könnt aus zwei Gründen Koma haben.
So praktisch.
Und am nächsten Tag wisst ihr nicht mehr warum.
Ist ja auch egal. Ja.
Koma-Glotze.
Koma-Comedian.
Gut, machen wir weiter.
Ja, To-Do-Group ist der Versuch, irgendwie das, was mit Standard-Markdown so erfolgreich war, nochmal zu machen mit der Open Source Initiative.
Was ist das?
Ja, also ich hab das über GitHub mitbekommen, und zwar haben sich da hier jetzt GitHub, Dropbox, Box, Facebook, Google, Stripe und so weiter. Die Kern Academy, ja? Da sind so coole Leute
wie die ganzen coolen Leute sind
wie der John Resig und der Andy Matuszak und so. Ganz coole Leute. Jedenfalls und Walmart Labs. Ja, egal. Die haben irgendwie was gegründet.
Walmart Labs, sorry.
Ja, das so viel Zeit muss sein. Das nennt sich To-Do oder To-Do Group.
Oder Todo.
Und das soll irgendwie Unternehmen, die Open Source einsetzen, es vereinfachen, dazu zu stehen. Das hört sich so an wie so eine Gruppe anonymer Open Source User. So,
wir haben auch einmal Open Source benutzt. Wir haben uns recht geführt.
Wir haben Server und wir setzen Linux darauf ein. Es tut uns leid. Ja. Also,
wir konnten nicht alles in Solaris machen.
Ich raff noch nicht ganz, was es da ist, was das sein soll. Sie wollen halt irgendwie so, ähnlich wie dieses Dokument für, hey, wir wurden gehackt, das wir dem letzten Mal hatten.
Ja.
So ähnlich ist das so ein,
für Open
Source. Wir machen so eine Art Manifesto für Firmen, die dazu stehen wollen, dass sie Open Source benutzen, oder ich weiß nicht, was das genau da sein soll. Sie wollen halt irgendwie Standards und Werte entwickeln, bla bla bla. Und das eigentlich Interessante daran ist nur, dass gleich die erste irgendwie Is this a new Open Source Foundation bei der Q&A so eine Frage und ist no. Also es erinnert mich irgendwie so auch an diese Standard Markdown Geschichte. Bestimmt kommt der, wie hieß der Open Source Anfangsgründer da hier, der Eric Raymond. Die nimmt jetzt die Rolle von John Gruber ein. Ja, genau, das ist gar kein Bazaar. Welcher Penner hat euch erlaubt, euch To-Do zu nennen?
Genau, welcher Penner hat euch erlaubt, irgendwie was mit Open Source zu machen? Ey?
Genau, was? Und,
sind die einzigen, die Open Source machen dürfen.
Ja, also ansonsten ist noch nicht so wirklich klar, also außer ein bisschen Text, yada, yada. Und natürlich, man kann joinen, also.
Mhm, geil.
Ne? So. Man kann sich in diesen illustren Kreis hineinbegeben und das war's.
Ja, geil.
Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas draus passiert, aber ich fürchte, nein.
Walmart Labs hat ganz komische Sachen irgendwie. Ich lese mal nur Lazo.js vor. A client-server-web-framework built on Node.js that allows front-end developers to easily create 100% SEO-compliant component MVC-structured web applications with an optimized first-page load.
Gesundheit.
Das ist natürlich vielleicht jetzt hier Open Source, aber das ist auch ganz schön viel BS.
Fucking shit, echt. Und danach haben sie Fruit Loops, was Server-Side jQuery API Renderer ist.
Dinge, die jeder braucht.
Total gut. Aber auf jeden Fall Laser.js.
Laser.
Ja gut. Achso. Ja, schön. Keine Ahnung, ich habe da auch keine Meinung zu, weil ich das nicht verstehe, was es soll. Also sie können so ein Manifest schreiben, so können sie quasi auf textfiles.org oder sowas hosten, können sie ihr Manifest hochladen und dann ist fertig. Oder nicht? Ich sehe es nicht, irgendwie.
Ist gut.
Our contribution to the open source movement as a whole. Wenn das deren Contribution ist, ja, dann ist es aber ganz schön schwach.
Aber es sind doch total interessante Members dabei.
Ja, keine Ahnung. Ich kann auch sagen, wir haben Linus Torvalds dabei und.
Ja.
Aber
wir haben hier jemanden, der hat Linux auf seinem Notebook.
Und wir haben jemanden, der hat schon mal mit der hat schon das wichtigste fucking Interview geführt, ja.
Was wäre?
Hä? Meinst du jetzt?
Ich habe mit Richard Stallman geredet. Software.
Ja.
Richard Stallman.
Hab ich geredet. Oh my fucking God.
Und der ist quasi Member von uns.
Member, auf jeden Fall.
Ja. Siehst du, wir haben Richard Stallman.
Oh, ja, Richard Stallman dabei. Ich muss dann mal und so, ne?
To-Do Group.
Ja.
Aber es klingt total gehen. Gut, To-Do Group.
Oh, du geiler.
Aber vielleicht ist ja der Name auch Programm. Sie müssen noch viel machen.
Ja.
Weißt du?
Stimmt, wir haben uns noch nicht mal einen Namen überlegt. Wir haben eigentlich nur To-Do Group, was eigentlich nur der Name von dem ist, was wir machen müssen.
Ja.
Was wir uns überlegen, was wir machen.
Genau, ich würde sagen, gehen jetzt noch zum Thema um.
Ja.
Und zwar machen wir noch einmal DNS-Sec und schieben dein anderes Zeug nochmal.
Ja, schieben wir es.
Oder?
Ja, das ist okay.
Machen wir das.
Jojo.
Ja. Was ein bisschen schade ist, ich gucke gerade AMS.sexy und da sind keine neuen Bilder dabei.
Oh. Ja, wir müssen halt neue hochladen. Ja. Klar.
Sexy am, ja. Vielleicht ist ja beim Fappening auch was rausgefallen. Oh. Also, ich benutze bestimmt iCloud.
Ich glaube auch.
Richard Stallman benutzt iCloud heimlich. Und jetzt ist rausgekommen.
Oh ja, und da hat er seine sexy Nacktfotos drauf.
Genau, ich wollte ein bisschen über DNS-Sec reden.
Ja, dann mach das.
Ich habe ja meine DNS-Server jetzt endlich umgestellt.
Was? Wie viele DNS-Server hast du denn?
Zwei.
Hast du zwei?
Ja, ein Master und ein Slave.
Oh ja, du bist echt gut ausgestattet, muss ich mal sagen.
Ja, und da sind so 130, 140 Domains drauf.
30 Domains? What the fuck,
ja,
Alter?
Ich bin Domain-Grabber. Ich habe letztens auch wieder ein Angebot bekommen. Da hat jemand
Leute, die diese Domain registriert haben, mögen vielleicht auch.
Ja, nee, hat jemand gefragt, Zaun, du hast ja die Domain, irgendein Pole hat mich angeschrieben und gefragt, ob er meine Domain haben kann.
Und, was hast du gesagt? 300 Supermillionen Euro.
Hab ich gesagt, nö.
Was? Du hättest ihn fragen müssen, wie viel Cash Money er dir bietet. Jetzt mal ohne Schaden.
Nein, ich habe gesagt, nö, die will ich behalten.
Oh. Was war's denn für eine coole Domain?
Ach, irgendwas mit Solutions hinten.
Oh, du hättest sagen können, okay, er kriegt die 300 Supermillionen fucking Euros.
Es gibt doch jetzt ganz viele neue Domains mit Solutions.
TLDs meinst du?
Ja, ja, genau. Neue TLDs, genau.
Und ein Punkt Solution.
Punkt Solution, ja. Oder Punkt Server, was weiß ich. Ich habe ein paar registriert.
Punkt XXX, whatever.
Ja, XXX gibt's ja schon voll lange dagegen.
Wenn ich mal irgendwann ein großes Business starte, habe ich schon die richtige Domain dazu.
Midnight Domain Shopping.
Das braucht man noch. Linux.sexy.
Immer mal wieder wache ich morgens auf und dann merke ich, oh Gott, ich habe gestern Nacht Microsoft.com gekauft.
Oder Microsoft.sexy. Was soll ich damit jetzt?
Never gonna be sexy.
Torvalds.sexy gibt's auch gar nicht.
Schade. Kann ich jedenfalls, sei es drum, ich wollte jetzt endlich mal ich wollte eigentlich darüber reden, dass ich jetzt mein Mail-Setup, also wir haben auch zwei Mail-Server, die sich beide gegenseitig replizieren.
Oh, shit.
Und das Mail-Setup hatte ich vor einiger Zeit aufgesetzt und jetzt hat mir noch so ein Teil gefehlt, und zwar die Sachen per Dana abzusichern. Das heißt also, dass wirklich das Zertifikat beim DNS, DNS-Eintrag hinterlegt ist und dadurch man sicherstellen kann, dass derjenige, der die Domain hat und die E-Mail, die da drüber läuft, auch wirklich abgesichert ist und beim Richtigen landet und halt nicht jemand zwischendurch Man in the Middle macht.
Ja.
Also das ist ja das, was DNSSEC verhindern soll.
Ja.
Also dass jemand dir dein DNS-Poisoning macht, also irgendwie sagt, was weiß ich, ingoebel.de ist nicht hier auf der Maschine, sondern irgendwo da hinten in Amerika.
Ja.
Wäre jetzt total guter Angriff, passiert natürlich jeden Tag so bei mir jetzt.
Ja, natürlich, die ganze Zeit wollen sie dich versuchen zu ownen. Ja. Das ist ja auch klar, wenn du aus Volgograd quasi wieder aus deiner Hood jetzt wieder Angriffe kommen, dann denken die Leute natürlich, das muss der Ingo Ebel gewesen sein. Fahren dann machen Drive-by-Attacks quasi.
Ja,
genau. Die ganze Zeit. Ja. Schießen auf deinen Mail-Server.
Mhm. Also das wird ja durch den SSEC verhindert.
Ja.
Na? Weil die ganze Kette von
Kettensäge.
Also Kettensäge kryptografisch abgesichert ist.
Ja.
Das heißt also vom Punkt quasi zur TDL, also zum Beispiel .de, dann runter zu meiner Domain und wenn du noch Subdomains hast, auch noch und so weiter und so fort.
Ja.
Dadurch musst du erstmal deinen DNS-Server auf DNSSEC umstellen und dann kannst du halt einen extra Rekord angeben, der dann halt das möglich macht, dass Dane benutzt wird. Ich weiß jetzt gar nicht, Dane heißt nochmal, was ist das nochmal? Nochmal kurz nachgucken, wenn ich es kurz finde. DNSSEC, was ausgesprochen, Domain Name System Security Extension heißt DNSSEC, okay. Und Dane heißt dann nochmal Domain Based Name, ist hier auch Dane irgendwo drin. Ja, was heißt Dane jetzt? Verdammt ich nochmal.
Oh, also so gut vorbereitet wieder.
So gut vorbereitet, genau. Müsst ihr nochmal gucken, kannst du nochmal gucken. Domain-based Name.
Ich glaube, DNS-based Authentication of Named Entries.
Ja, irgend sowas.
Ja, natürlich. Genau. Fucking Internet. DNS-based Authentication of Named Entries. Ist
genau. Daniel.
Dane.
Und dann kannst du halt dein Zertifikat oder den Hash des Zertifikats in einen Record reinschreiben und das Programm, entweder ein Browser oder ein Mail-Client oder ein Mail-Server in dem Fall, guckt dann halt erst in den DNS oder guckt erst, ist diese Domain DNSSEC gesichert und kann ich vom Baum den ganzen Baum durchlaufen, ist alles in Ordnung, Security-technisch in Ordnung. Dann guckt er sich den entsprechenden Record an und sieht halt, okay, das ist das Zertifikat. Ist es das auch wirklich das Zertifikat, was ich mir gerade von dieser Gegenstelle geholt habe?
Ja.
Das Schöne ist, wir hatten ja letztes Mal drüber geredet, dass diese ganzen CAs eigentlich kaputt sind und sich ja irgendwie kaufen lassen und irgendwie Scheiße machen und eigentlich, dass wir die nicht brauchen und dass wir vielleicht das bei der IANA oder bei der ICANN oder sowas ansiedeln sollten und diesen ganzen Schrott wegschmeißen.
Ja.
Noch besser ist eigentlich, den ganzen Schrott wirklich wegzuschmeißen, ganz wegzuschmeißen und zu sagen, nö, wir nehmen nur unser DNS-System. Ja. Wir nehmen nur DNS, DNSSEC. Und jeder, der ein Zertifikat ausstellen kann, kann es selbst signieren und hinterlegt es einfach in seinen DNS-Records, weil dann ist sowieso schon sichergestellt, der das Zertifikat hat, gehört auch die Domain.
Aber das ist halt nicht immer so. Das ist das
Problem. Das ist halt nicht immer so, dass nur du deine DNS-Records updaten kannst, ne?
Richtig. Sondern, und es ist auch nicht immer so, dass du quasi, obwohl du E-Mails bekommen willst, dass du...
Ja, aber das ist doch genau... Also entweder vertraue ich irgendeiner CA, die auch Scheiße baut, oder vielleicht noch meinem Provider... der meine DNS-Records auch noch ändern könnte. Ansonsten kannst du
Provider oder dem, der die DNS-Server aufstellt.
Ja.
Wo stehen nochmal die meisten großen DNS-Server?
Wieso? Wenn ich meine eigene betreibe oder wenn mein Provider die betreibt? Jeder Provider betreibt seine eigenen DNS-Server.
Ja, aber das muss ja dann auch durchpropagieren. Naja.
Ja, na, wenn sie mit DNSSEC gesichert sind, dann ist die ganze Kette
gesichert.
Kannst
du auch einfach ein E-Perso holen, das funktioniert
der
auch.
E-Perso.
Da hat das eine ja mit dem anderen nichts zu tun. Aber trotzdem bräuchtest du dieses Vertrauen in irgendeine scheiß CA nicht. Die meisten CAs sitzen wahrscheinlich auch in Amiland, also die größten.
Alles selbstsignierte Zertifikate.
Sondern wir könnten nur noch selbstsignierte Zertifikate nehmen, könnten uns diese Gelddruckmaschine sparen, die sowieso kaputt ist, und müssten auch nicht diesen ganzen Kladderadatsch mit rumfummeln. Der Firefox und der Chrome und alle anderen Browser und Mail-Clients könnten einfach Dana unterstützen und zack, hätten wir dieses Problem gelöst. Bräuchten wir gar nicht mehr machen.
Das wäre schon nice.
So, also.
Du hast es eingerichtet.
Ja, schafft es ab. Also, es war an zwei Sachen, also, oder mein erster Ansatz war, okay, ich muss mal gucken, wie das mit dem DNSSEC funktioniert. Und dann hatte ich halt so eine Anleitung gefunden. Ich habe es ja auch mit in diese Shownotes geschrieben, wie man irgendwie auf einem Bind 9.7 irgendwas, der auch bei einem Debian Wheezy, oder beim Debian Wheezy ist, glaube ich, 9.8 dabei, wie man so vorgeht. Und dann hat man halt so DNSSEC-Tools und so ein Zone-Signing-Tool. Und dann musst du dir den DNS per DNSSEC irgendwie den Key erstellen. Und dann musst du die Zone per Hand signieren. Und dann kannst du die signierte Zone in deinen Bind eintragen und dann ist er auch irgendwie gesichert. Dann musst du dich aber noch drum kümmern, dass diese Keys sollen meistens nur so 30 Tage oder sowas gesichert sein, dann sollst du halt einen neuen nehmen. Dann musst du also irgendein Programm haben und einen Cron dir nehmen, der das dann halt auch regelmäßig neu macht.
Ja.
So, das war mir alles zu viel.
Ja.
Dann habe ich es erstmal wieder einen Monat liegen lassen und gedacht, nee, den ganzen Scheiß machst du jetzt nicht. So, dann ist die nächste Option in einem Bind ab Bind 9.8. Also ich habe mir jetzt nur Bind angeguckt. Es gibt natürlich noch mehr Name-Server, die man auch verwenden kann. Ich verwende halt Bind. Und dann könntest du dynamische Zonen nehmen. Da gibt's ein RFC dafür und dann müsstest du, dann ist deine Zone nicht auf der Festplatte beschrieben, so dass du sie editieren kannst per Hand, sondern sie liegt halt da im Speicher irgendwo rum und wird per NS-Update und sowas beschrieben. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn du deine Zone ändern willst, müsstest du es halt per NS-Update irgendwie machen, sagen hier IP-Adresse XY hat sich geändert. So, das passt aber nicht in den Workflow, den wir zurzeit haben. Ja, wir haben so ein kleines Webinterface, wo du tatsächlich anklicken kannst und den, wo die Kunden Records setzen können oder halt, wenn wir eine neue Domain anlegen, dass halt gleich dieses entsprechende Zonenfile generiert wird und das sind halt Textfiles.
Oh.
So, da müssten wir den ganzen Prozess umschreiben und das ist halt scheiße.
Keiner will
das. Macht auch keiner.
So.
So, jetzt der neue Weg, also das der heilige Gral, so wie es ab Bind 9.9 funktioniert. Dafür muss ich Bind aus dem Backports nehmen, aus dem Wheezy Backports, sind aber drin, Gott sei Dank. Ist eine schön einfache Art, um das mit Inline-Signing zu machen. Und da kannst du wirklich die Zonen nehmen, so deine Zonendateien, so wie sie jetzt sind, also so wie sie unsigniert sind, schreibst dann an zwei Stellen noch irgendwie rein Inline-Signing Und
wie hast du das getestet, dass es tut?
Wie habe ich das getestet? Testest du hinterher mit Dick?
Ich hab hier den DNSSEC-Tester benutzt und der sagt, dass du nicht secure bist.
Stimmt, aber wenn du auf meine Hauptdomain gehst, ist sie secure.
Ingo.ew.de?
Ja, die ist nicht secure.
Aber wenn du auf Always Trust klickst, dann ist sie secure.
JitCreatives.de, die ist secure. Weil, da habe ich ja letzte Woche rumgeheult, mein Provider.
Er sagt partial DNSSEC Support und das andere nicht. Ich glaube, es ist kaputt. Ich glaube, du hast es nicht in
Ordnung. Doch, das stimmt irgendwas nicht.
Ja, richtig. Ich habe so eine Webseite jetzt verlinkt, wo man jetzt Ingos seine E-Mail, seine Webseite testen kann. Mhm. Und Hier, Mail funktioniert.
Ja, ich hab's halt für Mail gemacht, genau. Da sagt er jetzt Full DNSSEC Support und Full Dane. Also mein Mail-Server habe ich halt gesichert, ne?
Oh, ist
schön. Der Rest war mir jetzt erstmal egal. Also mein Thema war, ich wollte jetzt nicht meinen Webserver per Dane sichern, sondern meinen Mail-Server und wenn wir das eingeben,
tut es auch richtig.
Ja, habe ich glaube ich auch noch. Ich habe auch noch einen anderen Tester verlinkt. Das ganz unterste ist auch so ein Mail-Server-Test, der dir halt wirklich ist es gegen Heartbleed gesichert, dein Zertifikat, ist es gut, ist es Dane,
sind es nicht zu wenig Bits.
Ja, sind es nicht zu wenig Bits, blablub. Und du könntest auch eine Mail an die schreiben und dann testet der auch, ist dein ausgehender Mail-Server auch okay, benutzt der auch verschlüsselt. Also ist nicht nur der eingehende Teil verschlüsselt, sondern ist, wenn du eine Mail schreibst per SMTP, ist die auch verschlüsselt. Ja. Testet das Ding auch. Das ist SSL-Tools.net machen die.
Schön.
Auch ganz nett. Aber du kannst das Testding, was du da gerade gefunden hast, auch mit reinbauen.
Das war bei dem Wiki-Artikel, deswegen muss gut sein. So, was unbound?
Jetzt ist, wir sind noch bei Inline Signing.
Ah, ja.
Also das ist die Variante, die ich dann genommen habe tatsächlich, weil du dann in deine Zonendatei eigentlich nur reinschreiben musst, auto-dnssec maintain und Inline Signing yes.
Ja.
Ja, und dann macht er schon die ganze Magic. Oder fast die ganze Magic. Dann musst du noch die zwei Keys anlegen, und zwar einmal den Zone Signing Key und einmal den Key Signing Key. Die legst du an, legst du in ein bestimmtes Verzeichnis, also musst es halt in beiden angeben, welches Verzeichnis. Bei mir ist EDC Bind Keys, manchmal ist es aber auch Val, Named, Cache, bla, such mich mal. Je nachdem, wo du es halt hinlegen willst, und dann macht der schon die ganze Magic. Dann geht er schon automatisch und selber durch.
Alles fertig irgendwie.
Du kannst dann natürlich das erste Mal forcen, dass es macht. Ansonsten würde er jede Stunde drüber gehen und gucken, liegen neue Keys da, passen die zu meiner Zone, wenn ja, signiert er die.
Oh, es ist
so, und das war die einfachste Variante und mit der bin ich halt glücklich. Geht halt erst ab und bei 9.9, aber das ist ja kein Problem. Das heißt, ich muss meine ganzen Zonendateien nicht groß ändern, bis auf die zwei Sachen reinzuschreiben und die Keys zu generieren.
Das ist voll gut.
Und so, dann kannst du halt mit...
Alle Hörer, die jetzt zugehört haben und eigene DNS-Server betreiben, haben.
Genau, und mindestens bei 9.9
nehmen. Mindestens bei 9.9 haben. Das heißt quasi jetzt noch die andere Typ. Unsere Hörer. Der kann das, der weiß jetzt, wie es geht, wenn er es nicht schon selber gemacht hat.
Genau, und dann kannst du dir mit DIG plus DNSSEC kannst du dann halt wirklich abfragen, ob die...
Kannst du Schwanzvergleich machen quasi.
Ja, dann kannst du abfragen, wenn du sonst nur DIG machst, sagt er dir nur, boah, geht.
Ja.
Ist okay.
Aber bei DNSSEC sagt er dann alle Magic.
Genau. Und sonst sagt er dir halt nur die Antwort und wenn du plus DNSSEC sagst, ja, dann sagt er dir noch diesen RR-Record.
Den voll gut. Dazu. Voll gut.
Ja, bei ingoebel.de, da ich die Domain nicht umgezogen habe von Hetzner, ist die halt zwar per DNSSEC gesichert, aber ist nicht die komplette Vertrauenskette hergestellt.
Ja,
das heißt also, in der DE-Zone ist nicht der Teil des Keys hinterlegt, dass er wirklich quasi durchsigniert hat.
Ja, quasi unverzeihlich eigentlich.
Ja, und damit das Ganze natürlich, damit ihr natürlich auch auf dem Client sicher seid, jetzt noch ihr, oder nee, warte mal, diese LDNS-Utils, kann man sich noch installieren, weil damit kann man dann auch relativ einfach diesen Dane-Record erstellen. Da kann man LDNS-Dane und dann zum Beispiel eine Domain
.de angeben oder .com ja. und er holt sich das Zertifikat von der Domain und erstellt dir gleich den Record, so wie du in den DNS dann eintragen musst. Okay. Weil da musst du dann halt sagen, unterstrich Port, unterstrich TCP, sowieso, bla, und dann musst du noch sagen, ist es Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4, wie ist es gehasht? Was ist es überhaupt für ein Record? Ist es ein komplettes Zertifikat oder ist es nur der Hash? Da musst du halt so ein paar Sachen mit angeben. Und dann musst du es so in dein Bind eintragen und dieses Tool gibt dir das halt automatisch vor. Dann so. Sagst du, kannst du wirklich sagen, DNS, LDNS-Dane, hier, zack, bla, hergestellt und dann kannst du es dir einfach rauskopieren. Das ist ganz nett gemacht. Das vielleicht noch als Tipp, wer sich dieses Paket mal angucken will. Ansonsten kann man es natürlich auch per Hand erstellen, muss man halt den mit OpenSSL den Hash erstellen und dann kann man sich die restlichen Sachen auch einfach so in Bind eintragen.
Ja. Aber das ist alles noch nicht so super convenient gerade.
Mit OpenSSL.
Ja.
Really?
Ja, natürlich. Wie willst du sonst? Alle Krypto basiert auf OpenSSL.
Ah, LibSSL.
Mit LibreSSL.
Genau, LibreSSL.
Du kannst es auch mit LibreSSL machen, wenn du willst.
Oder FreiSSL, könntest du auch.
Ja, nehmen. Oder nimmst du FreiSSL oder wie auch immer.
Oder wie ist das andere von Google? Not boring as a
boring as a ja.
Genau, eins von denen. Ja. Geht alles.
Mehr ist genau. Wenn du jetzt natürlich, jetzt habe ich ja schön darüber referiert, DNSSEC ist total cool.
Ja, und alle müssen es haben.
Und alle müssen es eigentlich haben, weil es sichert dich vor DNS-Poisoning, Man-in-the-Middle-Attacks.
Ich glaube, das größte Problem an diesem ganzen DNS-Zeug ist, dass es einfach so ein Pain ist, wie einen Mail-Server aufzusetzen. Du willst es eigentlich nicht machen.
Ja, eigentlich willst du es nicht machen.
Und dabei ist es so einfach. Es ist fucking ein Computer, also ein Stück Server, was dir ein Stück Text zurückgibt. Ja, und es ist nicht, es ist nicht viel Magic dabei, ja. Es ist wirklich nicht viel Magic dabei.
Im Vergleich zu Mail jetzt prinzipiell, ja.
Ja, und Mail ist ein Riesenpain, aber DNS ist auch ein Riesenpain.
Ja, also
Das Einfachste, was alle Leute hinbekommen, ist DNS-Forwarding, ja? Du hast einen Server und der sagt, ja, okay, der andere macht das.
Ja, A-Record, bam.
Ja, fucking DNS machst zum Beispiel, ja? Aber das ist doch ein Scheiß, wenn du da nicht irgendwie wenn das nicht einfach zu benutzen ist, weil es gibt zum Beispiel einen Nginx, ja? Und der ist super awesome, der kann so viele krasse Sachen einfach und es ist einfach zu benutzen, aber dieses fucking DNS und Mail-Zeug ist alles so scheiße.
Ja, aber, also Ingo, der du dich ja da jetzt mit beschäftigt hast, was denkst du denn, ist das Problem, warum es sich nicht verbreitet? Oder warum es kaum genutzt wird? Weil es so DNS irgendwie weil es so eine Hintergrundtechnologie im Internet ist, die so irgendwie kaum einer auf dem Schirm hat.
Also ich denke mal, DNSSEC wird sich langfristig durchsetzen. Es gibt halt immer noch nicht
so genug. BandFS langfristig durchsetzen oder wirklich langfristig durchsetzen?
Wie Linux auf dem Desktop sich langfristig... Ah nee, das ist ja schon...
So wie LibreSSL sich langfristig durchsetzen wird. Ja,
genau, so in der Art.
Das ist aber doof.
Ja, also ich meine, die Security-Leute sagen das ja irgendwie schon seit Ewigkeiten, ja, dass man es mal machen sollte.
Ja, dass DNS unverschlüsselt ist, dass UDP ist, beides scheiße.
Ja, aber ich meine, wir haben ja auch immer noch keinen IPv6, obwohl die Netzwerker schon irgendwie seit 20 Jahren rumheulen, sollte jetzt mal irgendwer eingeführt werden.
Kommt morgen aber direkt.
DNS hat halt ein paar Schwächen und DNSSEC löst ein paar davon und wir sollten das halt jetzt langsam mal machen. Und wie gesagt, DNS-Poisoning, Man-in-the-Middle-Attacks ist halt ein großes Problem und damit könntest du dich davor schützen. So, jetzt kommen wir nochmal zum Client. Wenn du das es nützt dir natürlich die beste Technologie nützt dir natürlich nichts, wenn dein DNS-Resolver, den du jetzt zum Beispiel in deinem macOS, in deinem Linux, in deinem was weiß ich eingetragen hast, kein DNS-Sec kann oder wenn auch nur einer davon kein DNS-Sec kann, manchmal hast du ja auch zwei eingetragen, ja, wird der erste gefragt, der sagt, und der zweite macht's halt nicht. Ja, der zweite macht halt kein DNS-Sec. Ja, super. Dann hast halt auch nichts gekonnt. Also du solltest gucken, dass du einen Resolver hast, der DNS-Sec kann. So, jetzt ist natürlich, hast du es nicht immer unter der Kontrolle. Gerade wenn du dich irgendwo per DHCP eine IP-Adresse kriegst, weißt du nicht, wer dir da was unterspukt, ja. Und so gibt es halt die Möglichkeit, einen DNS-Server bei dir lokal aufzusetzen. Das ist ganz nett. Empfiehlt sich Unbound zu benutzen. Unbound gibt zum Beispiel in Arch Linux, aber auch für alle anderen.
Also für primäre Zielgruppen jetzt auch.
Na genau, genau. Primäre Zielgruppen komme ich gleich noch zu.
Spielsurfer.
Also ja, den
Spielsurfer. Das habe ich auch lange nicht mehr gehört. Spielsurfer.
Genau, da kannst du dich dann ganz billig irgendwo einloggen.
Koma-Surfer quasi.
Spielsurfer. Die erste Minute kostet noch ganz viel, aber danach wird es immer billiger, je länger du drin bleibst.
Koma-Surfer, ja.
Also DNS, Unbound gibt's halt auf allen Plattformen, kann man sich runterladen, installieren und lokal bei sich betreiben, weil der macht auf jeden Fall DNS-Sec. Dann brauchst du noch so ein kleines Tool, Unbound-Anchor, und wenn du den mit -V aufrufst, holt er sich halt diesen Root-Key, dass er halt weiß, wie die oberste Zone signiert ist, also wie Punkt. Ja, eine DNS-Adresse ist ja immer aufgebaut, eigentlich ingoebel.de. Ja, meisten vergessen den letzten Punkt, weil er auch nie sichtbar ist oder fast nie. Und wenn du doch mal vergisst in deinen eigenen DNS-Verein, was habe ich auch schon mal gemacht, und dann crasht dir halt alles und du denkst, was ist denn jetzt schon wieder? Und dann siehst du, oh scheiße, du hast da irgendwo diesen letzten Punkt vergessen und kannst ja einfach nur selber einen Arsch beißen. Also wie diese oberste Zone von der Icon signiert ist, dieses Punkt, da musst du dir halt dafür den richtigen Key holen, und diesen macht dieser Unbound Anchor -V, holt dir den. Ja. Und leg dir den ab, und wenn du dann anbauen startest, hast du alles, damit du eine DNS-Sec-Signierung hast und bei Zonen, die halt so signiert sind, dann auch sicher sein kannst, dass du sicher surfst sozusagen.
Ja. Der Spielsurfer kann ein sicherer Surfer.
Du kannst ein sicherer Surfer. Bei Arch Linux habe ich auch gesehen, ist dieses Unbound Anchor ein extra Paket. Bei Debian ist es das zum Beispiel nicht. So, jetzt denkt ihr euch, alles schön gut. Ich habe aber kein Debian, ich habe kein Arch Linux.
Wenn ihr so weit gekommen seid, ja, muss ich jetzt dazu sagen. Ach, und jetzt immer noch denkt, schön und gut. Und
da kann man sich doch bestimmt bald den web.de Smart DNS
web.de Secure Surfer.
Der hat auch eine DNS Dialer Protection.
Und,
oh mein Gott, mein Internetanschluss hat die ganze Zeit irgendwelche DNS-Server angedeilt.
Er surft unsicher.
Und JavaScript Injection Protection einfach. Alles.
Es gibt ein kleines Tool, was Unbound benutzt und dir alles so richtig schön GUI-mäßig irgendwie toll macht. Nennt sich DNS Trigger. Kann man sich runterladen, gibt's für Mac, für Linux, für Windows, und installiert man sich dann, und der macht halt genau das Richtige, der hängt sich halt oben in deine oder unten in deine Statusleiste und sorgt halt dafür, schreibt nimmt sich selber als Haupt-DNS, also ja. 27001, und macht halt die Überprüfung, DNS-Sec verschlüsselt und sowieso und überhaupt. Und man muss sich nicht mehr drum kümmern, dass man, wenn man halt per DHCP unsicher irgendwelche Nameserver untergeschoben kriegt, irgendwie das Falsche macht. Er ist auch so schlau, dass sich, wenn er merkt, okay, dieses WLAN ist irgendwie so, dass es halt den einen DNS-Server braucht, damit es sich halt auf irgendeiner Webseite unsecure da einloggen kann, und dann sagt er dir halt Bescheid und sagt,
willst du Facebook haben oder nicht?
Nein, willst du mich gerade vielleicht ausschalten, weil ich glaube, du bist gerade in so einem WLAN, wo du mal gerade den DNS-Server benutzen musst, der da halt gerade steht, weil dann kannst du dich nur einloggen. Dann kannst du ihn danach wieder anmachen zum Beispiel. Okay. Also das ist ganz, ganz nett gemacht. Also DNS-Sec Triggerer, der hat Unbound gleich dabei. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht euren eigenen Mail-Server betreibt, euren eigenen Bind betreibt, dann zumindest für einen Client Unbound oder DNS-Sec Trigger verwenden, damit man wenigstens sicher sein kann, dass man selber bei DNS-Sec gesicherten Domains auf der sicheren Seite ist und nicht ungeschützt mit denen Verkehr hat.
Schön. Ungeschützten Verkehr ist nicht gut.
Ist nie gut. Deswegen sage ich ja. Ja. Also ich benutze den jetzt seit, also dieses DNS-Sec-Trigger, seit ein paar Wochen, und ja,
ist auf jeden Fall besser, oder man kann sich sicher sein, dass halt der unbound benutzt wird, der halt die richtigen Einstellungen hat und nicht halt der DNS-Server, den halt der per DHCP halt irgendwie dir untergeschoben wird. Sondern dass du halt auch zu Hause, weißt du, wer weiß, was für einen Resolver du eingetragen hast oder was, ob die Fritzbox, ich weiß gar nicht, ob die Fritzbox oder ob die ganzen Boxen DNS-Sec überhaupt können.
Ja.
Im Zweifel können sie es alle nicht. Und dann ist es schon besser, wenn du auf deiner eigenen Maschine, auf deinem eigenen Linux, Mac, Windows, Foo, einen lokalen DNS-Cache-Server betreibst, der halt das Richtige tut. Und der ist halt auch so, der cached halt auch, weil, also die erste Anfrage dauert halt noch ein bisschen länger. Wenn du das erste Mal heise aufrufst, dauert es irgendwie 2 Sekunden oder 2 Millisekunden oder was auch immer das ist.
Oh, 2 Sekunden ist viel zu lang.
Ja, ja, 2 Millisekunden oder 15 Millisekunden oder was auch immer. Und beim zweiten Mal hat das halt gecached. Wenn du dann nochmal eine Anfrage stellst, kannst du ja mit Dick prüfen. Ist halt beim zweiten Mal wesentlich schneller. Kann also auch sein, dass euch das Surfen auch noch ein bisschen schneller wird dadurch.
Boah, überlegt mal.
Ah, bei Domains, die man ganz oft ansurft. Ja, so viel zum DNS-Sec-Thema. Wenn ihr da noch Fragen habt. Also ich habe auch ein paar Sachen verlinkt, die auch nochmal DNS-Sec Dane mit Bind und sowas ein bisschen näher erklären. Ich glaube, das ist, wenn man es liest und noch so ein paar Bilder sieht, wer welchen jetzt abfragt und was er dann für eine Antwort zurückkriegt, vielleicht ein bisschen geschickter, als wenn ich das jetzt hier versuche zu erklären.
Mhm.
Ich wollte auch nur sagen, ich habe es jetzt zumindest alles eingestellt bei mir.
Der Ingo hat es hinbekommen, das heißt, ihr schafft es auch.
Genau, ich habe es hinbekommen. Ich rede jetzt mit mehreren Mail-Servern jetzt nur noch verschlüsselt.
Nur noch sicher.
Nur noch sicher.
Nur
also
sicherer Datenverkehr.
Genau, im Postfix muss man dann halt auch noch so 1, 2, 3 Sachen machen. Du musst halt Diffie-Hellman-Parameter generieren. Shit. Und du musst halt wirklich sagen, er muss DNS-Sec tatsächlich benutzen. Und er soll halt, wenn Dane verfügbar ist, dafür brauchst du auch den neuesten Postfix, bei Debian müsste man sich den auch wieder aus den Backports holen. Dann soll er halt Dane benutzen. Und seitdem sind nicht viele Domains, aber so ein paar, die er jetzt tatsächlich per Dane prüft und die jetzt weggeschickt werden.
Ja.
Also ich habe jetzt sowieso meinen Postfix so eingestellt, dass er, wenn Verschlüsselung möglich ist, nur noch Verschlüsselung rausschicken soll, ja, und dann halt immer die höchste Variante, die geht natürlich,
ja.
Und abholen Mails und auch Mails einliefern per SMTP von Mail-Clients und nicht von anderen Mail-Servern, ist jetzt auch nur noch verschlüsselt erlaubt. So, alles so sicher wie möglich.
Hm. Also ich habe jetzt gerade versucht, in der Zeit, wo der geredet hat, habe ich versucht, Mate-Safe zu bauen und das ist mir gecrashed mit irgendwie lololol, tut nicht.
Tja.
Ungefähr so.
Ja.
Und das hat echt vor lange gebaut. Das hat bestimmt 20 Minuten gebaut. Dann sagt er einfach danach, nee. Kein Mate-Safe für dich.
Ich
versuche es nochmal auf dem Debian, aber das ist ein Scheiß, dass es nicht einfach tut. Bin ich ein bisschen traurig, muss ich hier sagen.
Tja.
Aber man kann nicht immer Glück haben.
Nee, kann ich dir auch nicht helfen.
Ich weiß.
No.
Fuck, ist es jetzt, mach ich überhaupt das Richtige? Ich habe jetzt gerade
mach ich überhaupt das Richtige?
Irgendwas?
Bin ich überhaupt richtig hier?
Warte mal, ich guck mal, was das gerade für ein Betriebssystem ist.
Das ist ein Internet hier.
Na. Gut. Also wenn ihr noch Fragen zu DNS-Sec habt.
Fragt den Ingo.
Genau.
Ihr könnt uns E-Mails schicken.
Eine Frage war, glaube ich, noch. Ach so, was Hetzner zu DNS-Sec rausgelassen hat. Also ich habe denen mehrfach eine Mail geschrieben. Sie sagen, ja, wir wissen, dass es ein wichtiges Thema ist und wir sind dran
zurzeit,
aber geht's nicht. Und irgendwann werden wir uns bald mal dazu vielleicht irgendwann äußern.
Auch so bestimmt. Standardantwort.
Das ist so eine Standard.
Allem.
Ja, ja, es ist so eine Standardantwort.
RAM in die Server rein, ja. Haben wir gehört, brauchen die Leute.
Ja, das Problem ist halt, Hetzner, vorher haben sie es wohl irgendwie so per Hand immer noch eingepflegt und jetzt kommen halt wahrscheinlich so viele, dass sie gesagt haben, nee, wir blocken das jetzt halt alles ab. Du kriegst halt nur noch so eine Standardantwort und denkst halt, ja, wenigstens mal irgendwie so ein Halbtermin wäre mal ganz nett. Irgendwie dieses Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahrhundert, wann jetzt so? Deswegen war ich dann halt so genervt, dass ich zumindest die eine Domain, habe ich ja letzte Woche schon erzählt, zu OVH umgezogen habe. OVH ist halt das Webinterface Katastrophe, aber sie bieten wenigstens DNS-Sec an. Also DNS-Sec, also die Möglichkeit,
das einzurichten.
Dass ich's, nee, naja, ich meine, einrichten tue ich's ja auf meinen eigenen Name-Servern, aber ich brauche halt jemanden, der DNIC oder der Verwaltungsregistry dann sagt, yo, du, das, was der sagt, dass das auf seinem DNS-Server liegt, trag das jetzt mal bitte in die oberste Zone ein, weil sonst bringt mir das halt nichts. Ja. Sonst ist halt die DNS-Sec-Durchsignierung halt nicht komplett. Und dann bringt's mir halt nichts. Deswegen, ja, ich habe auch bei United Domains angefragt, die ja auch ziemlich viele Domains hosten, auch einer der größten.
War das nicht, was war mit Namecheap? Die waren auch immer voll.
Namecheap habe ich auch im Webinterface nicht gefunden. Da habe ich auch mal geguckt, aber nicht intensiv, aber habe ich es
es war auch bloß geraten.
Ich ja, ja, da habe ich, da kann ich nochmal gucken, aber ich habe es auf den ersten Blick nicht gesehen. Bei United Domains habe ich angefragt, also United Domains ist ja auch United Internet mit 1&1 und Pipapo. Die machen es auch nicht, da gab es auch so eine Standardantwort mit, ja, wir wissen, haben wir schon gehört und danke für Ihre Frage und irgendwann. Aber auch keine genaue Auskunft wann. Und ja, also man merkt, sie wissen zumindest, dass es dieses Thema gibt.
Dass es dieses Thema gibt.
Ja.
Und das, was sie antworten müssen, wenn jemand danach schon wieder so blöd fragt.
Ja, und aber noch nicht.
Die haben nicht gleich gesagt, ja, aber hier neue TLDs.
Ja,
ja, genau.
Punkt Shopping.
IngoEbel.sexy.
Genau.
Also wir können ihm bei DNS-Sig leider nichts, aber hier, neue TLDs. Weil so sind sie doch eigentlich immer, die Registrare.
Ja, die wollen halt Cash-Moneys.
Jupp. Die könnten ja für DNS-Sig auch Geld verlangen.
Könnten sie.
Ich verlange schon für die Domains genug Geld. Das ist halt auch so Mimimi. Also
so $1 oder sowas im Jahr.
OVH ist halt teurer als
dürfen
als
die das Hetzner. Überhaupt?
Ja, warum?
Kostet bestimmt nicht richtig viel Geld.
Ja, $1.
Die DE-Domain kostet irgendwie 6 Euro im Jahr.
6 oh. fucking Euro im Jahr. Überleg dir das mal in deinen Kopf.
Aber dafür
da haben's, ja, da muss ein großer Domain-Trader lange verschuften.
Ja, Mann.
Da muss er ganz schön viele .sexy-Domains verkaufen.
Ganz schön viel Spam, musst du dafür verschicken. Warum gibt's eigentlich keinen Spam für Domains? Quasi Hood.
Ja, kannst du
aber sicher, weil die Leute es nicht verstehen.
Kannst du aber sicher sein, dass das mit DNS dann
irgendwann auch. Na, doch, Spam, also da gibt's ja dann Attacken auf deine DNS-Server, hatte ich ja auch schon. Wo ich mal rumgejault habe, dass mir irgendwie Leute irgendwie meine Leitung verstopfen mit irgendwelchen sinnlosen DNS-Anfragen.
Oh.
Und da die halt UDP sind, kannst du halt so schlecht blocken, kannst halt schlecht sagen, yo, du, wenn du von der IP-Adresse kommst, wirst du wahrscheinlich böse sein, ich block dich jetzt mal für immer. Da
waren keine sinnfreien DNS-Anfragen, das waren legitime Anfragen nach IngoEbel.sexy.
IngoEbel.sexy.
Nee, es waren
Sexy Ebel.
Waren Bogus-Anfragen. Und das Bogus. Ist halt das Problem, was machst du dann? Ich meine, kannst dich halt selber DDoSen damit, ne?
Ja.
Wenn du UDP ist halt einfach ein scheiß Protokoll.
UDP ist das beste Protokoll. Alle Leute lieben UDP.
Ja, weil man es so leicht faken kann.
Oh yeah.
Gut, kommen wir zum Lesefu.
Oh yeah, wir haben es geschafft. Jetzt, nach so vielen Wochen. Ich habe immer gesagt, dass ich was lese. Also, dass ich lesen kann, habe ich mal gesagt. Und jetzt auch,
Felix kann
ich habe versprochen, dass ich was lese. Und
aus
zwar,
der Kategorie Felix kann lesen. Heute
USB Physical Side-Channel Attacks über USB Grounding. So schön.
Professor Felix, erleuchten Sie uns.
Okay, also, die Grundidee von Sidechannels ist relativ einfach. Du hast ein Geheimnis, ja, was dir gehört, auf deinem Computer zum Beispiel. Und du möchtest normalerweise nicht, dass dir das verloren geht.
Also irgendein Key.
Genau, oder zum Beispiel deine Tastatur, die, keine Ahnung, über Funk deine Sachen verschickt, genau. Und ein Sidechannel wäre jetzt quasi was, jemand nutzt einen Kanal, der dafür nicht vorgesehen ist, um diese Daten von deinem Computer zu exfiltrieren. Oder das, was dein Computer weiß, dann auch zu wissen. Und hier bei ist der Sidechannel das Potenzial beziehungsweise der Potenzialunterschied an deinem Computer quasi. Ja. Also Potenzial speziell das Potenzial selber ist ja quasi der Unterschied zwischen deinem Ground und deinen 5 Volt zum Beispiel. Ja, normalerweise denkt man, okay, du hast Ground an deinem Computer sind immer 0 Volt und die 5 Volt zum Beispiel an deinem USB sind immer 5 Volt. Aber eigentlich ist diese 5 Volt nur der Potenzialunterschied. Das heißt, es könnte sein, dass auf deinem Ground liegt 1 Volt an und der höchste Pegel ist 6 Volt und dann hast du trotzdem noch 5 Volt Potenzial. Und genau dieser Unterschied am Ground, der ist messbar. Und was man da jetzt machen kann, du kannst deine Hand an deinen Ground von deinem USB halten und dann an deine andere Hand ein fieses, großes Messgerät, was genau solche Unterschiede erkennen kann, anschließen. Und dann kannst du sehen, wenn dein Computer rechnet. So.
Anhand der Schwankungen.
Genau, anhand der Schwankung von diesem Potenzial.
Also Ingo und ich versuchen jetzt gerade beide mit unseren Fingern in
bei dir reicht es, wenn du deinen Computer anfasst.
Einmal hier, Alu, bam.
Und genau. Das ist tatsächlich.
Bei müssen wir hier reinfassen.
Aber du kannst überall reinfassen. Also überall, wo du irgendwie Ground siehst, hier, das würde, glaube ich, auch gehen. Also hier oben
wo ich Ground sehe. Ich sehe überall.
Oh.
Also überall, wo
Groundhog Day.
Genau, wo das quasi gegroundet ist. Und diese Schwankungen, durch das Rechnen von deinem CPU, der verbraucht ja Strom und der macht ja so magnetische Felder und diesen ganzen Shit, und dadurch entsteht dieser Potentialunterschied. Und der ist messbar und da kann man dann sehen, wenn dein GPG quasi was entschlüsselt. Mhm. Über diesen Unterschied. So, das ist jetzt die erste Sache. Das kann man damit
sehen. Was ja jetzt auch noch nicht schlimm wäre. Also du siehst, dass
das, was passiert,
ist ja okay.
Ja, und macht halt irgendwas. Ja.
Genau, und der Angriff besteht jetzt daraus, dass du GPG dazu überzeugst, immer wieder das Gleiche zu entschlüsseln, beziehungsweise erkennst, genau, genau, also du entschlüsselst eine Sache und dann änderst du was ganz Kleines in diese Nachricht und dann entschlüsselt er es ein bisschen anders. Und dieser Unterschied bei dem Entschlüsseln ist genau das, was du dann siehst und woraus du dann quasi den Schlüssel herausrechnen kannst wieder.
Das ist schon echt krass.
Das ist super, super awesome eigentlich.
Das erinnert mich an diese Geschichte, wie hatten wir das letztes Mal, vor ein paar Sendungen, dass man irgendwie mit einem Mikrofon.
Genau, das waren die gleichen. Das waren die gleichen Leute tatsächlich. Also
Freaks.
Das war die gleiche Gruppe, die haben quasi zugehört, wie dein CPU rechnet. Und haben so, daraus GPG.
Das sind so Rechner-Esoteriker, die hocken so um den Rechner rum, so.
Ja, das Geilste ist,
wie könnten wir noch, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie auch esoterisch ist, aber wenn ich mein iPhone eingesteckt habe ins Ladegerät und mein MacBook eingesteckt habe und ich dann den Fehler mache, mit derselben Hand sozusagen mein iPhone zu umklammern, als auch irgendwie so hier das Ding, dann habe ich jedes Mal das Gefühl, als fließt da irgendwie Strom.
Ja, ja. Das ist genau dieser Potenzialunterschied.
Das ist so
Das ist genau dieses fucking Physik-Shit einfach. Das ist
Physik.
Muss man wissen.
Ja, genau. Also hier, ich habe auch noch mal ganz kurz dazu geschrieben, why does this happen? Und das erklärt genau noch mal diese
Physics, bitch.
Elektrische Potenzial und wie das unterschiedlich ist zu dem Erdpotenzial, was eigentlich überall gleich sein sollte. Und dass man quasi den Unterschied daraus dann sehen kann. Und das ist schon echt super, super abgefahrener Shit eigentlich. Und super creepy, weil das wirklich quasi, du legst Hand auf deinen Computer auf und merkst dann quasi, wenn er was rausgerechnet hat.
Ah, GPG-Keys entschlüsseln durch Hand auflegen.
So sieht ein GPG-Key aus. Nice.
Das hat sowas von diesen, dann hockst du mit der einen Hand am Notebook, mit der anderen so schreiben. Ja? Wie heißt es, diese esoterische Kacke mit Schreibbühlen, Geisterschreiben.
Und du kannst jetzt auf deinen Computer hören. ich fühle hier den GPG-Key. Ja, ich schreibe den mal auf.
Ich fühle ihn.
Ja. Aber es hat ganz schön lange.
So 2048 Bein. Du kannst in Zukunft auch einen Lügendetektor machen. Schauen, ob dein Notebook lügt. Ja, kannst du ihn...
Ja, 2048 bitte aufschreiben, ist halt schon ein bisschen fies.
Ja, haben die bei sowas, also was mich da eigentlich immer interessiert ist, haben die das jetzt irgendwie halt einmal hingekriegt?
Die haben das ein paar über verschiedene...
Oder haben die schon so richtig so ein elaborate process da so raus?
Genau, also was die gemacht haben, du brauchst ja, du musst jetzt quasi den Computer überzeugen, dass er immer wieder das gleiche entschlüsselt mit deiner Nachricht. Und das haben die so gemacht, oder haben das so gezeigt, sie haben Thunderbird mit Enigmail drauf und wenn der eine E-Mail bekommt, dann entschlüsselt er die automatisch. Mhm. Also einmal zum Testen irgendwie, zum was weiß ich, damit er dich
Na, der zeigt ja so eine Preview
genau,
für
so,
Mail dann zum Beispiel.
Ja, nee, für Notification, weil ich glaube, Preview zeigt er auch nicht. Jedenfalls, er macht
ich
das
meine,
ganz kurz.
Ne, also eine Preview des Textes in der Notification beispielsweise.
Ja, ja, genau sowas.
Ja. Und da muss er sie ja leider komplett dafür entschlüsseln.
Genau, und da macht er das. Und dann haben sie es quasi so gemacht, dass sie ihm ganz oft diese E-Mails geschickt haben und dann nach 2 Minuten war das fertig.
Mhm.
Das heißt, es ist nicht viel Zeit. Und das ist eigentlich schon ziemlich geil. Und was sie noch gezeigt haben, es geht wohl auch mit einem Handy. Da brauchst du aber ein bisschen länger. Also du hast quasi dein Handy und machst dann hier in den Lautsprecher, in die Mikrofonbuchse, machst du dann auch so ein quasi so ein Messding sie rein. Und dann kannst du das auch rechnen. Und zwar brauchst du, also dein GPU, der rechnet ja normalerweise mehrere Gigahertz schnell. Und man könnte jetzt denken, dass man genau so ein Messgerät auch braucht, um das zu errechnen. Aber dadurch, dass die Entschlüsselung von GPG so lange braucht und reicht es quasi, wenn du ein paar Megahertz nur Auflösung hast.
Okay.
Und das ist eigentlich ein ziemlich cooler Angriff, weil du halt auf einmal gar nicht irgendwie 500.000 Euro teures Equipment brauchst, sondern relativ schwaches Equipment und es trotzdem machen kannst. Was sie noch gezeigt haben, du kannst es über das elektrische Magnetfeld von deinem Computer quasi auch mitlegen. Das heißt, wenn du da drunter quasi so eine Platte hast, wo du dann dein Laptop draufstehst, dann funktioniert das genauso. Und das ist schon echt voll abgefahren. Genauso auch mit Netzteilen. Also wenn du hinten quasi ein Netz reinmachst und das in eine Stromsteckdose reinmachst, dann hast du genau so diesen Potentialunterschied und kannst da auch wieder rechnen.
Zwischen der Steckdose.
Ja. Genau, obwohl dazwischen so ein fettes Netzteil ist, was eigentlich total viel ausgleicht, aber das reicht trotzdem.
Und das außer der Akku ist noch nicht ganz geladen.
Nee, ist egal.
Na, auch dann?
Ja. Ja, weil du schaust ja quasi nach dem Grounding-Potenzial und nicht nach dem Stromschissens. Jedenfalls, sie haben gesagt, es funktioniert, ich habe keine Ahnung. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht so gut, aber das, was sie gezeigt haben, soll wohl in 2 Minuten funktioniert haben.
Vielleicht hatten sie auch einfach den Key so ganz groß auf dem Display stehen.
Lol, und einer hat doch geschrieben, so, ich halte hier meine Hand drauf. Ja. Oh.
Ja. Vielleicht sind das auch wirklich alles Esoteriker und die fühlen einfach die Keys und machen total den
und dann
Hokuspokus da drum und sagen, ja, es geht, aber eigentlich.
Eigentlich so wie Magier.
Ja, so, also, ja, ich bin da bei sowas mittlerweile echt kritisch, weil halt einfach, wenn das irgendwie eine Person oder eine Gruppe und wenn das nur aus einer Quelle kommt, dass das so geht,
ja,
da fehlt mir halt immer so die klassische akademische Betrachtung irgendwie. Also,
Klar.
Ja, also nachmachen oder einfach, dass auch immer jemand anders sagt, irgendwie so, ja.
Ja.
Weil heute spreaden News halt irgendwie ganz schnell und man vergisst auch gerne mal nachzufragen. Also es war die Tage wieder sowas bei Business Insider, die irgendeinen Schwachsinn geschrieben haben, dass hier 1Password so eine App zum iOS 8 Launch aus Versehen for free war, also Fehler von Apple.
Ja.
Stellt sich raus, das waren irgendwie 2-3 Tweets, die leicht missverständlich waren von 1Password.
Ja.
Und also die haben überhaupt nichts dazu gesagt und da hat bei Business Insider gleich irgendwie einer eine Story gemacht, so hier, App aus Versehen
for free.
Business
Insider sind auch die größten.
Und ich habe auch nicht aufgepasst, habe halt nur den Link, den mir jemand geschickt hat, gesehen und gedacht, wow. Und erst eine Viertelstunde später kam dann so die klassische, nee, ist fake, ist Bullshit, ja. Dings übers Internet.
Also Business Insider ist auch echt eine der, das ist so die Gully News von USA.
Ja, wir haben da nachher auch noch was zu dem Thema. Aber
also die haben auch ein großes Paper darüber, sie haben es als in einem Journal und die haben es beim CHES 2014 eingereicht und also es...
Solange es nicht bei der CES...
Beim Cryptographic Hardware and Embedded Systems 2014 in Korea.
In Korea?
Ja, also das ist... natürlich wär's cool, wenn andere Leute das quasi nochmal nachholen würden, was sie gemacht haben.
Mhm.
Weil das wird jetzt quasi zeigen, wenn dann jemand sagt, ja, es funktioniert oder es funktioniert halt gar nicht, wäre schon noch nett zu sehen, ja. Aber sonst, krasse Sache auf jeden Fall. +1 und Like. Und ich hab's gelesen. So.
Endlich. Bam.
Hast es gelesen.
Ich hab's gelesen.
Und du hast auch schön was aufgeschrieben dazu hier im
Pad. Dann jetzt kurz noch der Service für unsere schottischen Mithörer.
Ja, und?
Ihr habt noch 8 Minuten Zeit.
8 Minuten.
Zu
los,
wählen. Also wenn ihr über 16 seid, wenn ihr,
Schotte seid.
Nee, ihr müsst nicht mal Schotte sein. Ihr könnt auch,
wohnen, aber lang genug
ihr könnt auch EU-Bürger oder Commonwealth-Bürger sein.
und in Schottland wohnen sozusagen.
Ach so, man muss, also, aber man muss seinen Wohnsitz in Schottland.
Genau, aber wenn du kannst jetzt als Deutscher auch in Schottland wohnen gerade.
Also das finde ich mal eine ziemlich korrekte Sache.
EU-Bürger sein, ganz normal, und trotzdem wählen gehen und sagen, jo, Schottland unabhängig, bin ich dafür.
Scotland, Freedom. Genau. Ach, ich muss noch ein anderes Video danach.
Aber Freedom. Problem ist, wir werden bis 5 Uhr morgens wahrscheinlich nicht wissen, wer gewonnen hat. Also es gibt keine Zwischenergebnisse, es gibt das keine Hochrechnungen oder sowas.
Nicht mal
sowas.
Bis 3, wir haben jetzt gedacht, dass wir das jetzt bis 3.
Ich habe auch, ja, deswegen habe ich gerade noch mal kurz nachgelesen auf wahlrecht.de. Wird es ja immer schön zusammengefasst. Da habe ich jetzt nochmal gerade geguckt, deswegen sage ich dir auch.
Wahlrecht.
Es reicht auch, wenn das tatsächlich, wenn du EU-Bürger bist und da jetzt gerade wohnst, kannst du auch wählen gehen. Mindestens 16 Jahre alt. Und dann kannst du da dann wählen gehen.
Oh, morgens, ja, muss ja lange warten.
Und jetzt muss man leider bis 5 Uhr morgens warten. Also es ist leider nicht so, dass wir jetzt irgendwie gleich anfangen könnten und zu sagen, ja, und wie sieht's aus? Oh, die ersten Ergebnisse trudeln ein. Und
wir machen ja auch keine Wahlparty.
So. Genau, wir machen die Internetparty.
Internetparty.
Poolparty. Apple on Privacy.
Mega Internetparty.
Apple on Piracy. Privacy.
Piracy.
Ja.
Ja.
Im Zuge des Ganzen hat Apple sich dann gleich auch nochmal irgendwie, der Tim Cook sich die Zeit genommen, da was
hat was
uns geschrieben. Hat eine iMessage.
Privacy
hat
ist uns wichtig.
Hat eine iMessage auf der Webseite hinterlassen. Schon damals zu Steve Jobs Zeiten gab es von Apple immer sehr klare Ansagen zu dem Thema. Also da steht wirklich ich habe das jetzt mal komplett durchgelesen, da steht wirklich sehr klare Ansagen drin. Man weiß natürlich nie, ob sie halt irgendeine Gag-Order irgendwo haben und deshalb da und da nichts sagen dürfen. Wobei sie dann an gewissen Punkten auch echt lieber gar nichts gesagt hätten, weil sie sagen zum Beispiel, wir haben nie mit einer Government Agency irgendeines Landes zusammengearbeitet, ja, nee, um eine Backdoor in irgendeines unserer Produkte oder Services einzubauen. Ja, gut.
Vielleicht ist dann auch so sehen passiert.
Und so, das ist schon, also der Satz lässt wenig Interpretationsspielraum aus meiner Sicht. Egal. Es ist interessant, dass...
Vielleicht haben sie nie zusammengearbeitet, vielleicht haben sie es immer selber gemacht.
Ja, oder es war keine Government Agency, sondern ein Private Contractor. Da sind auch so ein paar Details versteckt, die sie vorher zum Beispiel nicht rausgeleakt haben, dass mit iOS 8 jetzt auch nochmal anders Dinge bei der Encryption passieren, sodass sie wieder sagen, so, also selbst wenn wir wollten, könnten wir eure Nachrichten nicht entschlüsseln und so. Natürlich muss man dem auch immer irgendwo ein Stück weit vertrauen oder nicht, weil man kann es nur bedingt nachprüfen. Gut,
Kontrolle ist besser.
Interessant ist, dass die IFF da auch entsprechende Ratings, also positive Ratings an Apple für vergeben hat.
Ja.
Die machen das natürlich auch nicht zuletzt deswegen, weil sie jetzt gerade mit dem Apple Pay da so ein neues Territorium betreten. Ja? Also ja. Bezahlinformationen sind enorm sensibel auf jeden Fall. Ist interessantes Lesestück. Auch die anderen Artikel, vor allem der Bereich dann eben zu den Government Information Requests, wo sie Details zu rausrücken, was sie so sagen, zumindest was sie sagen dürfen, wie viel Device Requests, Account Requests sie haben. Auch, dass sie zum Beispiel hier klar schreiben, in den ersten 6 Monaten von 2014 haben sie 250 oder weniger National Security Requests erhalten. Über mehr dürfen sie nicht sagen. Ja. So.
Die anderen müssen ja euch leider verschweigen.
Nee, also sie dürfen nicht mehr zu den Inhalten sagen. Natürlich, keine Ahnung, vielleicht sind es auch mehr, als sie da sagen. Ich sage ja, Gag Order ist halt
oder
ja,
weniger.
Kann man halt nicht mit restloser Sicherheit wissen. Interessant an dem Ganzen ist dann nebendran auch noch das Interview, das Tim Cook demnächst mit Charlie Rose geführt hat. Tut euch die Webseite ruhig mal an von diesem guten Herrn Rose. Die ist Augenkrebs und ihr müsst euch auch nicht angucken. Und man kann sich das Interview mit Tim Cook auch super zum Einschlafen anhören. Es sind einige interessante Aussagen drin und das ist eine der positiven Seiten, wo ich sage, das hätte es mit Steve Jobs so nicht gegeben. Ja. Also der redet da relativ offen über das, was sie, wie sie sind, wie sie planen, wie sie sind. Ja, sonst gibt es da eigentlich wenig mehr zu sagen. Okay. So, Ingo findet ButterFS super und Felix.
Ich find's kacke.
Warum? Was
hast
du gemacht?
Es hat meine Daten gefressen.
Ach nee.
Nein, es hat, ich hatte das ButterFS in einem Development-System am Laufen. Speziell war das ein Virtual Machine Host. Und irgendwann hat der gesagt, lol, herp derp, checksum, error, fuck you. Und die virtuellen Maschinen haben alle gesagt, so, oh mein Gott, read-only File-System ist nicht gut. Und dann wollte ich das fixen quasi. Und beim Kopieren sagt er dann, lol, IO error, und du kannst es nicht mehr anständig fixen. Und das ist alles gefragt. Und du hast dann ButterFS File-System Check-Dingsy gemacht.
Ja.
Und der hat so gesagt, ja, ich habe da irgendwie 10 Fehler und die kann ich alle nicht fixen. Und ich denke mir so, fuck!
Kann er also nicht
fixen. Das hätte es mit X4 nicht gegeben. Das
stimmt. Da und sind halt die Fix-Tools bei X4 und so, die sind halt einfach schon ausgereift da, ja.
Ja, also ich verstehe auch nicht, warum das im Laufen einfach crasht, weil, also ich meine, das waren virtuelle Maschinen, die schreiben ab und zu auf ihre Festplatte, ist mir auch egal, weil das ist ein Festplatte auch trotzdem noch.
Und jetzt kann, ich hab, ist gar nicht mehr oder konnten wir
also reboot der hat mir
Boot
da,
oder so?
Nee, also ich hab's gerebootet und er hat immer noch das Gleiche gesagt, der hat einfach die Festplatte gefragt. Beziehungsweise die einzelnen Dateien hat er immer bei.
Ja, ist die Festplatte physisch kaputt?
Nee,
oder?
Die Festplatte ist vollkommen in Ordnung. Ich also habe da den Smart Super Bonus Check drüber laufen lassen für 20 Stunden. Und das war alles vollkommen in Ordnung. Und das war echt voll blöd. Also ich habe gelesen dann irgendwie in den Bug Reports, dass es sowas geben kann, wenn du Copy and Write auf Virtual Machine Host hast, dass die das da nicht so gut abkönnen und dass dann der I.O. voll hochgeht und dass dann auch Sachen crashen können und so. Aber das ist keine coole Sache einfach und das hat mich echt hart angekotzt, weil ich habe die Dinge gebraucht, ich habe da was mitgemacht und dann booten die scheiß virtuellen Maschinen nicht mehr, weil ihre fucking Filesysteme kaputt sind. Ist einfach nicht cool.
Also hast du es auch nicht repariert gekriegt irgendwie?
Nee, das war einfach gefragt.
Also kannst du es löschen, neu anlegen oder?
Gar nichts einfach. Und das ist, also das, wenn Filesystem was nicht machen soll, dann ist einfach beim normalen Betrieb crashen.
Oder generell crashen so.
Ja, generell crashen, wenn die Festplatte kaputt geht, dann sage ich so, gut, okay, kann ist kaputt gegangen, kann passieren, hätte man vielleicht auch im Smart sehen können. Aber einfach so, es läuft und dann läuft es eine Nacht und dann kommt man wieder und dann sagt er, Leute, deine ganzen Dateien sind kaputt. Das ist einfach nicht das, was ein Filesystem machen sollte. Und dann habe ich quasi das, was noch zu retten war, habe ich dann auf die andere Festplatte getan und dann habe ich da X4 rübergebügelt und seitdem habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und jetzt muss ich warten, bis ButterFS gut ist. Mit ZFS wäre das nicht passiert. Ja, wäre vielleicht auch nicht passiert, wäre wahrscheinlich was anderes kaputt gegangen. Aber, also Datenfressen suck einfach für Computer, die man braucht.
Also, ich hatte ja ganz am Anfang hatte ich ja auch ein paar Probleme mit ButterFS, nachdem mir irgendwie gleich mal
dein Red gecrashed ist.
Ja, irgendwie gleich kaputt gegangen ist, aber seitdem läuft's irgendwie seit weiß nicht, wann haben wir drüber, Anfang des Jahres haben wir drüber geredet, ne?
Ja.
So, ja. Weiß ich nicht, Januar, ja. Februar.
Ja, das ButterFS auf dem Desktop.
Doch, genau, da haben wir drüber geredet. Dann habe ich es gemacht und habe gesagt, ButterFS, Desktop, ja, muss ich jetzt machen.
Ja.
Hatte dann einmal dieses Problem, wo es auch irgendwie komplett gefrackt ist.
Ja.
Wo ich gesagt habe, scheiß drauf.
Ja, neu machen.
Neu machen und seitdem schnurrt es aber wie ein Kätzchen vor sich hin.
Also, wie gesagt, also, es kann auch sein, dass es da irgendwie wie ein Copy and Write, aber das ist eigentlich alles voll der Quatsch, weil es soll nicht kaputt gehen.
Nee, es soll natürlich nicht kaputt gehen. Und Copy and Write, dafür ist es hier gebaut. Also ich meine, wenn es das nicht beherrscht, dann ist irgendwas grundfaul.
Filesystem, was keine Files systemieren kann, ist einfach ein Scheißsystem.
Ja. So ist es.
Also, ja. Also ich meine, das Jahr ist ja jetzt noch nicht vorbei.
Ja, wir haben ja noch 3 Monate.
Genau.
Von daher kann es ja noch kommen, dass es total das Beste.
Also das ist gerade so unstable und ich will es eigentlich nicht, wenn das unstable ist. Also nicht also, für solche Sachen, für wichtige Sachen.
Tja, hat schon jemand gesagt, ButterFS wäre stable?
Nee. Nope, die sagen, es ist super experimental.
Genau,
und
ZFS ist produktionsfrei.
ZFS, ah, ja,
geh auf ZFS. Problem solved.
Tainted Kernel, fuck yeah. Ja,
viel besser.
So ein bisschen tainted ist schon gut.
Genau. Bisschen dirty.
Yeah. Oh, dirty willst du doch auch.
Ich hab ein dirty Linux.
Dirty oh. Linux.
Dirty
nein.
Linux. Linux.
Linux.dirty.
Genau. Yeah. Aber auch
ZFS.
ZFS ist auch scheinbar nicht so lustig. Weil du heulst.
Nein, über ZFS heul ich gar nicht. Nein.
Aber nein, die Basis dafür.
FreeNAS.
Nein, nein. Jetzt FreeNAS. FreeNAS ist Cancer.
FreeNAS ist Cancer.
Ja, aber ohne ZFS brauchst du auch kein FreeNAS.
Ja, aber.
Kennst du auch Klosternase da, nehmen, dann.
Deswegen ist doch noch lange nicht ZFS scheiße.
Dann ist OpenBSD.
Also ich finde ZFS geil.
Oder FreeBSD, was ist das?
Also ich hab.
Wie heißt es denn? Heißt es OpenNAS oder FreeNAS?
Welches von beiden? Oh. Also, Hintergrundstory ist, ich hatte bisher so ein DNS-323 D-Link-NAS-Scheiß. Und das ist Kacke. Also, wenn jemand die Definition von Kacke sucht, dann ist das Teil das. Das kann gerade mal X2 irgendwie als Filesystem für die zwei
und
Platten, die da drin sind.
Wahrscheinlich.
Nicht mal.
FAT32.
Es kann nur X2.
USB-Sticks.
Und egal, und es ist lahm wie die Hölle und so weiter und blub. Und
deswegen habe ich mir einen Rechner mit FATFS hingestellt.
Ja, siehst du so, und das jetzt, pass auf. Jetzt ist bei uns in meiner Firma, ja, haben wir irgendwann mal NAS gebaut, jetzt haben wir irgendwie gemerkt, oh, brauchen wir gar nicht. Jetzt sind da 6 3-Terabyte Platten drin, das heißt, allein da mal irgendwie so ein RAID 6 mit 12 Terabyte läuft. Kann man machen. Habe ich mir noch eine Grafikkarte reingebaut, jetzt ist es halbtags oder wenn ich irgendwann mal Zeit habe, meinen Zockrechner und ansonsten kann ich im Dual-Boot kann ich irgendwie
zum NAS.
Kann ich NAS. Ja, eigentlich. Also jetzt
NAS bei Daylight, Zockingrechner bei Night.
Ja, am Anfang habe ich das kritisch betrachtet, habe dann auch auf Twitter mal so rumgefragt, hey, kann man mit diesem RAID 5, RAID 6 Spaß den Windows 8 da irgendwie nativ kann man damit auch irgendwie Spaß haben.
Hat gesagt, lass die Finger davon.
Nö, das Feedback, es gab irgendwie kaum Feedback dazu, alle nur gesagt, ja, wissen wir nicht.
Das wäre auch meine Antwort gewesen.
Ich wollte es mal probieren, hab's aber dann gelassen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich kann halt entweder zocken oder einen Film gucken oder so vom NAS. Also
stimmt, beides geht.
Ich nutze das selten zusammen. Deshalb ist Dual Boot für mich vollkommen in Ordnung. Das ist
so absurd einfach.
Und da kommen wir schon zu der ersten Geschichte, die an FreeNAS total creepy ist, weil FreeNAS installierst du nicht.
Nee, FreeNAS ist.
Ja, genau.
Ja, ich weiß.
Ja, nee, also in die Köpfe von den Typen, die FreeNAS machen, ist nicht reingegangen, dass du sagen kannst, ich möchte FreeNAS auf meine Festplatte installieren. Nee. Weil sie dann immer denken, oh nee, Festplatte ist ja immer das, was wir Storage für brauchen. Wenn du da jetzt FreeNAS drauf installierst, hast du ja weniger Storage. Nein.
Da hast du so ein verkrepeltes.
Liebe drauf. Entwickler von FreeNAS, das ist sogar irgendwie auch eine halbdeutsche Firma oder so dabei. Es gibt auch Menschen, die haben Rechner mit sowas, das nennt sich mehrere Festplatten. Und dann hat man da Platten für das NAS, also für das RAID drin. Und dann hat man da noch eine kleine SSD daneben für das System. Da würde man gerne FreeNAS drauf installieren. So, bam. Also eigentlich total blöd. Aber ist eigentlich ganz cool wiederum jetzt für den Dual-Boot-Anwendungsfall, weil ich muss halt einfach nur einen USB-Stick aus dem Rechner rausziehen, dann ist es der Zockrechner. Und ich muss den FreeNAS-Stick wieder reinstecken.
Das ist beim wie so die Maske, die du da ziehst. Wow, jetzt.
So. Also eigentlich von der Idee her ganz cool. Hat noch paar kleine Probleme mit meinem Mainboard, weil das halt jedes Mal, wenn ich den USB-Stick dann mal nicht drin hatte, vergisst, dass er da einen USB-Stick dran stecken könnte und die Boot als Bootreihenfolge dann wieder halt die SSD und so. Da Cancer. Egal. So, dann geht's weiter. Dann habe ich irgendwie die Filme von dem, die Dateien von dem NAS.
Linux-Distribution.
Die Linux-Distribution, so, weil ich mach das nur so. Die habe ich auf den Platten von dem alten NAS gehabt. Die waren X2 formatiert. So. Ja. Hab die Platten aus dem NAS eingebaut, in das neue NAS rein. Wollte mounten, nö, geht nicht.
Ja, natürlich nicht, weil der nur ZFS kann.
Was?
Der kann ja nur ZFS, das ist ja FreeNAS.
Nö, das kann auch mit Fuse und so weiter auch X2 mounten. Mit Fuse. Jetzt, ja, das ist alles dabei, ist alles super. Dummerweise hat's bei der einen Partition gesagt, nö, das Apple HFS.
Ja.
Weiß auch nicht, wie es drauf kam, aber es wollte es partout nicht mounten. Was habe ich gemacht? Ich habe die Windows-Version gebootet, habe mir einen HFS-Treiber installiert für Windows, weil das geht, weil für FreeBSD gibt's keinen fucking HFS-Treiber.
Ja, mit Linux wäre das nicht passiert.
Und hab die Daten auf eine externe Festplatte kopiert, mit NTFS, weil NTFS kann FreeBSD so wiederum mounten. Oh. Like an animal. Und jetzt kommt das.
Jetzt wissen wir, warum wir nicht
jetzt kommt das Geilste daran. Dann habe ich das FreeNAS wieder gebootet, habe die Platte rangehängt, ging nicht. Warum? Ich habe sie an USB 3 Port gehängt und FreeNAS hat Default USB 3 deaktiviert, weil die Trottel sagen, dass sie irgendwie hier das unter Haswell CPU-Dingsi USB 3 nicht stabil hinkriegen. Dann musst du dir so ein Tunable anlegen in FreeNAS, wo du sagst, hier XHCI Low True. Ja, offiziell musst du das FreeNAS danach neu starten. Bei mir ist es einfach, sobald ich auf Speichern geklickt habe, bei dem Tunable ist mir das FreeNAS für eine halbe Stunde eingefroren.
Aber danach hat es funktioniert.
Ja, also danach habe ich es dann mal zur Sicherheit neu gestartet. Und dann ging auch das mit dem USB 3, dann habe ich das irgendwie rüber kopiert. Sowas war noch. Ach ja, es ist völlig unfähig, das FreeNAS einfach mal sowas zu machen, wie beim Setup irgendwie zu fragen, willst du da vielleicht ein paar User anlegen und dann rechten wir schon mal richtigen Gruppen und so weiter ein. Das kann's alles nicht. Alles Bullshit. Was noch? Ach ja, Samba, Shares und so, alles so, lala, geht irgendwie, Rechte verteilen da im FreeNAS, funktioniert nicht so wirklich geil. Das Interface, und ich habe da jetzt noch nicht weiter in die Richtung und das untersucht, aber also unter Windows habe ich im Idle 100 Watt Verbrauch und unter FreeNAS 120. Was?
Ja. Das ist halt Lunik.
Alle haben zu mir gesagt, mach kein Windows, das frisst so viel Energie, ja.
Wir benutzen halt mehr coole Energiefeatures von deinem Computer.
Ja, ich schätze halt einfach mal, dass allein die 250 Watt Gaming Grafikkarte halt nicht im absoluten Idle-Modus läuft unter FreeNAS.
Ja.
Kann man bestimmt alles tweaken, wird irgendwie cool. Genau.
Weißt du, warum wir kein BSD benutzen?
Genau. Also, weil wir es nicht verstehen. Wollen wir es mal so sagen, wir verstehen es einfach nicht. Vielleicht ist es ja awesome.
Aber das war jetzt auch kein gutes Beispiel, warum ich es mir angucken will.
Ja,
Also.
Aber es hat ZFS.
ZFS auch Linux jetzt.
Ja, jetzt dann, geh fort.
Hier, Open Media Vault, wollte ich ganz kurz ansprechen. Das ist nämlich quasi das gleiche, nur in Linux.
Basis.
Ja, auf Debian ist es. Aber ist auch scheißegal, weil du kannst einfach Debian unstable werden oder dann alles drin rumfinden und du hast das Web-Interface, was du benutzen kannst quasi. Mhm. Und das ist verhält sich wie ein normales Debian und du kannst es auch fixen wie ein normales Debian. Wenn es kaputt geht, dann weißt du, was geht quasi und was auch nicht geht. Dann suchst du nach Debian, lol, geht nicht. Nach dem Fehler halt.
Ich hab bewusst das ZFS Volume, also man kann bei FreeBSD, also FreeNAS, kann man ja ZFS Volume encrypten.
Ja.
Das habe ich bewusst nicht gemacht, weil es dann hieß, dann kannst du es nur noch mit FreeNAS importieren. Ja. Oder im FreeBSD, da war die Doku nicht eindeutig. Weil ich mir sowas wie Open Media Vault mit dann irgendwie ZFS und Linux reingekrentet noch offen halten wollte, weil tatsächlich das FreeNAS UI so ist.
Also Open Media Vault kann ich auf jeden Fall, es funktioniert irgendwie. Und wenn
irgendwie funktioniert's.
Und wenn du nur NAS haben willst, dann kauf dir doch einfach eins von diesen Sachen, die funktionieren. Was gibt's da?
Hattest du
Synology und das andere
was
auch immer. Also es gibt QNAP, Synology.
Genau, QNAP, Synology, eins von beiden.
Und hier gibt's auch noch, wobei die NetGear teurer sind.
Kann ich da auch eine Gaming-Grafikkarte
einbauen? Ja, Dual-Booten, scheiß drauf. Dual-Booten geht dann auch mit den Open Media Vault, weil es ja bloß ein Linux ist.
Ja, perfekt.
Also das könntest du mal testen.
Ja, und das installiert man auf Platte.
Ja,
die haben das Konzept schon mal gehört. Installieren.
Platte.
Kennen die?
Ja, das geht.
Super.
Ich habe, was ich ausprobiert habe, war pfSense, was ja auch so OpenBSD-Zeug ist. Und das, muss ich sagen, ist eigentlich ziemlich cool.
So Firewall-Kram,
oder? Ja, genau. Ist ein Firewall. Also so ein quasi, wie so ein OpenWrt, nur in quasi OpenBSD-Dingsies. Oder FreeBSD. FreeBSD ist.
Ja, mit so einer Web-Oberfläche.
Genau, pfSense hat voll viele Plugins, die man sich einfach alle so klicken kann und sagst, okay, jetzt installieren und dann macht er das auch gleich in dein Web-Interface rein, ohne dass du was neu starten musst. Und das ist konfigurierbar und du hast eine Shell und ein paar Sachen funktionieren sogar fast so ähnlich wie bei Linux auch. Und so alles in allem ist es eigentlich ziemlich cool. Und ich hatte bis jetzt keinen Fall, wo es mich wirklich hart angekotzt hat, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Aber ich musste halt auch noch nicht tief in die Innereien rein jetzt. Und also pfSense kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe nichts gefunden, was unter Linux, also was auf Basis von Linux so funktionieren würde. Ich kenne, wie gesagt, OpenWrt, was ganz cool ist, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich das in eine virtuelle Maschine reingekrebelt bekomme.
Ne, ich kenne sonst auch nur so Firewall-Bilder oder so, wo das halt auf der.
Ja, klar, wo du es dann alles zusammenkrepeln musst, aber ja. Eigentlich, also ich wollte was, wo ich so fürs Development, wo ich dann so Sachen ausprobieren kann, wie ich zum Beispiel so quasi Logs in so einen Log-Server schicken kann und Netflow und alle quasi Sachen einfach mal ausprobieren. Mhm. Und dafür war das PFZ eigentlich ziemlich cool und besser als zum Beispiel IPCOP und IPFire, was es jetzt für Linux auf Linux-Basis gab.
Ja.
Und so alles in einem, eine coole Sache eigentlich. Und BSD. So ist es.
Gut.
Ich kann das hier mal kurz verlinken.
Ja, dann darf der Matt noch irgendwie um Batterien rumheulen.
Ja,
ach, Android.
Du hältst es falsch, einfach.
Ja, wahrscheinlich halte ich es falsch, genau. Na, also ich habe das Problem im Wesentlichen gerade mit dem Nexus 4, das ich zum Entwickeln benutze, dass es halt irgendwie echt die ganze Zeit am Vibrieren ist und so echt dieses klassisch absurde Vibrieren, wenn der Akku kurz vor leer ist, ja, damit er auf jeden Fall gleich leer ist. Und
also komische Probleme hast du, weil ich habe
solche Dinge und
ich habe das, wie gesagt, bei meinem Nexus 5 habe ich das Problem gar nicht, komischerweise. Also es vibriert auch nicht, wenn es keinen Strom mehr hat.
Heute hatte ich was Lustiges. Heute ist dann das andere passiert, damit dann auch der Akku nicht zu lange voll bleibt, war, als ich es dann als ich es aufgeladen hatte bei 99%, dann ging die ganze Zeit das Display an. Es ging die ganze Zeit das Display an und die Anzeige Akku wird aufgeladen, hat die ganze Zeit hektisch geflasht. Dann habe ich es irgendwie abgezogen, habe es irgendwie ausgemacht, dann ging weiterhin die ganze Zeit das Display an und es kamen keine Notifications rein oder sonst irgendwas.
Grounding-Potenzial. Das war
ja, wahrscheinlich. So, und das andere, ich glaube, Ingo hatte schon mal ein ähnliches Problem mit seinem Nexus 7 hier, bootet nicht und so, ja?
Ja, aber da bootet nicht, weil es zu tief runtergeladen war, oder?
Ja, also die haben da echt ziemlich einen Krepel verbaut.
Also der Trick bei dem, dass es nicht mehr bootet, ist einfach länger, das an dieser Steckdose zu lassen. Und dann funktioniert es
wieder. Ja, also bei mir war es tatsächlich irgendein Hardware-Defekt.
Echt?
Das ist blöd. Ja, wenn du halt irgendwie, also wenn du das Ding am Vortag auf 100% geladen hattest, dann mit irgendwie 80% Akku im Standby, also hier Lockscreen und alles, in die Schublade legst und es am nächsten Morgen rausholst, 8 Stunden später und es ist tiefenentladen.
Das ist komisch.
Das ist nicht in Ordnung.
Also ich hatte
und
das
vor allem dann hängst du es dran und das Erste, was es macht, ist, es kriegt ein bisschen Saft, fährt hoch
und geht direkt wieder aus.
Ich habe hier ein System-Update. Und während er das runterlädt, ja, braucht er natürlich über das WLAN-Modul wieder zu viel Saft und sagt, oh fuck, ich gehe wieder aus. Und dann ist er erstmal eine Stunde lang ruhig, ja, und macht nichts mehr, einfach gar nichts mehr, reagiert auf keinen Tastendruck, nichts. Die ganzen Affengriffe, die im Internet irgendwie stehen, funktionieren alle nicht. Dann denkst du dir halt auch so deinen Teil irgendwann.
Ja. Nee, also
naja, ist von Asus, also pff.
Das Nexus 7 war, bei mir hat es vom Strom her echt voll lange gehalten. Also ich hatte normalerweise Wi-Fi an, aber halt nur, wenn das Display auch an ist. Das heißt, wenn du es quasi anmachst, dann geht auch das Wi-Fi-Zeugs erst an. Das war eigentlich gut genug für mich. Und das hat irgendwie 6-7 Tage gehalten. Also es war schon ziemlich cool. Ja, also ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, komischerweise. Mhm.
Ja, läuft.
Ja, läuft. Läuft oder läuft halt nicht?
Ja.
Picks.
Single picken. Ich habe einen neuen Mac aufgesetzt und habe eigentlich, bis auf Programme, die ich aus dem App Store, aus dem Mac App Store habe ich alles andere über Brew Cask installiert.
Was ist ein Cask?
Brew Cask ist eine Erweiterung für Brew, also Homebrew für ein Mac, wo du diese ganzen, also Homebrew ist das coole Mac-Port.
Ja.
So, und Brew Cask ist eine Erweiterung, da kannst du dann Desktop-Programme mit installieren. Und okay, das ist halt genauso awesome, du sagst halt einfach, keine Ahnung, hey, ich will One Password haben, Brew Cask Search One Password, und dann sagst hier, ich habe ein Exact Match, was ein bisschen schade ist, dass du nicht gleich dann irgendwie noch Brew Cask Install einfach nur machst und er merkt sich, was er das letzte Mal hatte, aber dann machst du jetzt hier Brew Cask Install, ja, One Password, und dann sagt er, alles klar, ich lade dir das DMG von der Seite runter, mount es, installiere es dir, fix, fax, fertig, okay, leg's in /opt/local/bin, bla bla, symlinkt es in dein User, also in deinem User sein Applications Verzeichnis. Das gibt am Anfang kurz Probleme immer mit dem Spotlight indizieren, aber ansonsten ist es top. Und du kannst halt darüber auch das Ding dann theoretisch zumindest auch deine Version updaten und so weiter.
Das ist ja verrückt. Das ist ja fast wie so
Paketmanager.
Genau, wie so ein Paketmanager, wie so ein echter.
Es gibt, glaube ich, auch irgendwie Skripte, dass du dir irgendwie halt von einem Mac sozusagen den Applications-Folder ziehen kannst und dann macht er daraus so Cask-Install-Skripte. War sehr cool, weil ich habe im Wesentlichen jetzt halt alles nur darüber installiert. Funktioniert 1A.
Sehr gut. Schön, wenn Paketmanager funktionieren, ist schon ein cooles Gefühl.
So, dann hat der Leadname uns was geschickt, den J-Hipster, der Java-Hipster. Den finde ich einfach nur deswegen geil, weil hier in der Line steht irgendwie, ist ein Yeoman Generator used to create Maven plus Spring plus AngularJS.
Project was full hot reload for Java and JavaScript code.
Genau, all the shizzle.
Oh, die guten Sachen.
Ja, und
kann ja irgendwas?
Ich hab's noch nicht ausprobiert.
Hier, Geoman so plus scharf. Bauer plus Grunt, ja. Diese Client-Side. Fucking alle guten Sachen.
Ja, ja gut, aber das ist ja klassisch, weil also Geoman, Bauer, Grunt kriegst du einfach, wenn du hier npm install geo machst.
Geo?
Ja, kennt ihr Geoman nicht? Nee. Geoman.io, der neue heiße Scheiß für die Webentwicklerkinder von
morgen.
Nee. Das ist so ein Node-Module. Also Geoman war ursprünglich mal nur ein Scaffolding-Tool, also mit dem du halt schnell irgendwie Applikations-Skeletons scaffolden kannst.
Ja.
Ist es auch mittlerweile auch, aber gleichzeitig, also das heißt mittlerweile nur noch Yo.
Yo.
So wie halt die App. Und die ganze Suite heißt dann irgendwie Geoman und besteht aus der Yo-App und dazu gibt's dann noch Grunt oder Gulp als Build-System und Bauer oder NPM als Package-Manager und das scalet dir, bootstrap dir halt allen möglichen Schiss dahin. Der Hintergedanke ist der, dass auch Webentwickler hip sein können und J-Hipster ist jetzt halt das Ganze noch mit Maven und Spring und Angular.
Mit den ganzen anderen guten Sachen.
Dem ganzen heißen Scheiß.
Hier, das ist sogar auf Discovering Generators ist J-Hipster direkt mit dabei mit 860 Stars.
Yo.
Yo.
Man.
Yo, man.
So.
Yo, weiter. Man gab's auch bei dem, was war das? Dieses Digital Labs von Walmart. Die Walmart Labs.
Die Walmart Labs.
Hatten auch irgendwas mit.
Ja, alle machen. Ja, genau. Die, also solche Kiddies oder Leute, die Kiddie cool sein wollen, die machen gerade alle Kiddie was cool mit. Sein. Yo, man.
Yo, man.
Yo, man.
Und der, was macht der? Der kopiert hier ein paar Templates hin, wo dann dein
Shit. Ja, der erstmal kackt er deine Konsole irgendwie voll mit lustiger ASCII-Art von dem Yeoman-Männchen und ansonsten.
Ja, das ist doch nice.
Genau, und ansonsten hat er halt irgendwelche Recipes hinterlegt für solche Skeletons von so Apps, die in der Regel alle nicht passen, aber das sind ja solche Kiddies gewohnt, dass sie dann erstmal 100 Sachen anpassen müssen.
Ja, das ist ja normal.
Ich habe mir da was hingenerieren lassen, aber dann muss ich noch Schritt A bis F und dann noch G bis H.
Anstatt, dass man es einfach selber macht, weißt du?
Genau. So.
Hier fucking, genauso wie dieses HTML5 Boilerplate-Zeugs. Alles so, ja, ist total Boilerplate, aber du musst alles selber machen.
Genau. Du musst noch hier das und das und dann denk dran und wenn du, ja.
Ja, fucking shit, genau.
So.
Charge Jekyll Development with your man, auf jeden Fall. Jekyll.
Ja, gut. Jekyll-R-B.
Schön. Der sieht auch auf jeden Fall total hipster aus.
Yo.
Man.
So. Weiter. Makefu. Phantom.
Ah, Phantomspeisung fürs Studio-Headset, weil. Also, ich habe ja dieses supergeile Headset gerade auf. Und man könnte denken, man kann das irgendwie einfach direkt an den Computer anschließen. Aber ist nicht. Nee. Weil hat Phantomspeisung, 48 Volt, gehen direkt in meinen Kopf quasi rein. Und hat noch so einen fetten anderen Anschluss-Ding, der dann auch wieder nirgendwo reinpasst.
Große Klinke.
Große Klinke.
Also große Klinke und
große Klinke.
Große Klinke und
XLR, hier der Klassiker, wie man es an jedem MacBook findet.
Ja, genau. Direkt neben dem MagSafe ist das. Ja.
Genau.
Ja. Und dieses ganze Audio-Zeug ist einfach alles so übertrieben teuer. Es ist nicht in Ordnung einfach.
Das wäre so geil, wenn du mal mit einem MacBook oder so, weißt du, in den Apple Store reingehst und so, geez, man kann mein Headset hier nicht anschließen, aber genau, ihr habt gesagt,
da geht alles total easy. Machst einfach nur ran und dann ist fertig.
Genau.
Und ich habe jetzt was gefunden, was nicht unendlich viele Cash Moneys kostet und ich dieses Headset trotzdem benutzen kann. Zum Beispiel, wenn ich auf Arbeit dann quasi damit angeben will, wie gut sich mein Voice Communicator anhört, weil die anderen halt alle solche Cancer-Headset haben, alle.
Ja.
Und das funktioniert und kostet anstatt 150 Euro, was alles andere kostet, kostet es 55, was immer noch viel zu teuer ist, aber das billigste trotzdem noch von allen Sachen. Und man kann es dann per USB an den Computer anschließen und es funktioniert unter Linux einfach direkt. Das heißt, du sagst dann deinem GUI-Audio-Dingsy, sagst du, okay, benutze jetzt diese Audiokarte und dann tut's einfach. Und unter Windows auch. Unter allen Sachen funktioniert es einfach so. Ist quasi so ein super basic Teil. Und es funktioniert. So aber nur, aber es ist halt so ein typisches Ding, so, ja, okay, entweder du brauchst so ein Shit halt oder halt nicht. Und die meisten Leute werden es einfach
nicht. Das ist so basic, dass es nur funktionieren kann.
Ja, genau. Und du hast, was ich hier echt voll cool finde, du hast so ein Potentiometer, quasi, womit du die Lautstärke einstellen kannst. Oder was auch immer, so ein Drehding sie. Und das ist schon voll cool, weil sonst hast du ja nur deine blöden Buttons, dann kannst du laut und leise machen. Mhm. Aber da kannst du so richtig so cool so drehen.
Und Instant Gain.
Ja, und fühlt sich so gut an.
Insta Gain.
Genau, und das habe ich jetzt quasi und es funktioniert und es hat zwei Bewertungen und vielleicht eine sagt, es ist voll kacke und die andere sagt, ja, es wird gut.
Und, kaufen.
Und für mich ist es auf jeden Fall gut genug. Er sagt hier irgendwie, dass es total viel Grundrauschen hat, aber es ist alles voll der Quatsch.
Funktioniert für dich.
Funktioniert.
Gut, prima. Next.
Slack ist dir das neue hippe Hipchat, beziehungsweise
weil Hipchat nicht mehr hip
Campfire genug oder was man so halt als Gruppenchat kennt für Firmen im Wesentlichen gedacht.
Und warum braucht man jetzt noch ein neues?
Weil es geht.
Hat das Sinn?
Weiß ich nicht.
Oder ist das einfach schon wieder so, ja, wir haben es gemacht und das ist awesome?
Wir sind über das Projekt, wo wir gerade dran arbeiten, also der Kunde benutzt das halt und dann haben wir das halt irgendwie auch benutzt. Und
kommuniziert man halt mit dem so.
Genau, und ja, hocken halt irgendwie jetzt alle nebeneinander und schreiben uns gegenseitig im Slack, weil macht Spaß und da kannst du halt ganz viele Slackbots bauen. Also der eine hat irgendwie, also es ist ein Yo-Bot, der halt immer, wenn du Yo schreibst, schreibt der Yo zurück und wir haben schon
praktisch
allen möglichen LOL-Commits, Channel-Scheiß und ich weiß nicht was und das ist eigentlich ganz...
Das ist so also geil.
GitHub-Integration, bla, es ist eigentlich
diese ganzen,
echt nett.
Diese ganzen Teile, diese, oh mein Gott, wir haben irgendwie Kommunikation neu erfunden, sind eigentlich alles nur wie der Irk-Server.
Ja, und natürlich.
Clients.
Ja,
und natürlich. Du baust die Irk-Bots dazu und dann freust du dich, wenn sie funktionieren.
Ja. Also eine Sache, die ich halt an Slack cool finde, ist, also sie haben zum Beispiel sehr guten Emoji-Support.
Oh,
also du kannst Emojis. Halt hier gleich hier Dollar, Doppelpunkt
Dollar Emoji PS.
Und sie haben einen sehr fähigen iPhone-Client dafür.
Das ist gut.
Und ansonsten einfach, also der normale Client für den Mac, der ist zwar alles komplett eine Webview, aber man merkt's gar nicht. Also man merkt's noch dadurch, dass man manchmal Dinge rechts anklicken kann und dann kommt so Copy Link oder Inspect This, weil es halt ein Chrome oder ein Chromium oder WebKit halt ist.
Ja.
Aber es funktioniert einfach ultra schnell und ist super awesome und gibt's halt dann für iOS, Mac, Android, Linux, Shifu.
Also das Internet sagt, dass Flighty schon zweimal Slack gesagt hat.
Das ist gut.
Einmal 99 und einmal 101 quasi super
genau.
Oft.
Das ist auch insofern interessant, weil immer wenn ich den Slack-Client bei mir starte, steht da Flighty als Begrüßung.
Flighty!
Irgendjemand hat das da rein konfiguriert. So.
Das ist bestimmt und ein Bot, der die ganze Zeit Flighty schreibt einfach.
Und kostet natürlich Geld Slack.
Natürlich, weil es ja quasi irgendwo nur nicht
awesome Software.
Ja, total gut.
So. Außerdem Geld für was? Ein Arduino mal wieder.
Ja, ja, genau. Also, pass auf. Früher war es so, dass man sich Arduino irgendwie bei der offiziellen Quelle für irgendwie 20 oder 25 Euro gekauft hat. Und heute ist es so, wenn du eine LED oder sowas ansteuern willst, oder so ein LED, normalerweise ist es so, du hast so ein LED Band mit irgendwie 50 LEDs dran und du willst sie irgendwie ansteuern und es geht natürlich mit deinem Raspberry Pi nicht oder mit deinem was auch immer Computer, sondern du brauchst immer ein klein bisschen Glue dazwischen, damit das funktioniert. Und Arduinos, die normalen, sind relativ groß und sind auch ein bisschen kacke, weil die haben quasi einen Chip, der USB macht, also so ein FTDI Serial Chip und der zweite Chip ist dann quasi das rechnende Ding. Und seit einem Jahr ungefähr sind diese Atmega 32 U4 relativ cool und relativ stark im Kommen, weil die machen dieses USB und all den Kram in einem Chip, genau.
Das ist ein System on a Chip.
Ja, das sind sie ja eh immer. Wer damit angefangen hat, waren die Teensies, die dann auch irgendwann quasi offiziell unterstützt wurden von dem Arduino GUI-Teil, quasi, dass man da reinklicken kann und dann sagen kann, okay, jetzt schreibt diese Software auf den Mikrochip. Und diese Teile, die ich jetzt verlinkt habe, sind quasi solche kleinen Teensies, die offiziell als Arduino Leonardo, also das sind wieder große Boards, aber das ist jetzt ein kleines, die werden jetzt offiziell unterstützt und da kann man einfach reinklicken und dann kann man sich alle Libraries aus dieser ganzen Arduino-Welt runterladen und die alle ausprobieren. Und es kostet halt einfach $5.60. Und das ist schon echt voll der geile Preis, weil das alles so teuer mal war und jetzt ist es einfach unendlich cheap geworden. Jetzt auch ein Link zu AliExpress, quasi meiner Lieblings Reseller Dropshipping-Seite aus dem Internet. Gleich nach eBay, weil da gibt's die meiste Zeug auch einfach so. Aber die Dinger sind da ein bisschen teurer, komischerweise. Genau. Also das ist quasi der neue coole Scheiß, wenn man irgendwas mit Arduino machen will, weil die klein sind und trotzdem alles können. Und in allem eine coole Sache sind. Und wenn man was mit LEDs und so Zeugs machen will, dann nimmt man die. Weil die halt. Du kannst sie auch einfach irgendwo rein verbauen, im Gegensatz zu diesen großen Blöcken, ja. Weil es halt einfach viel zu billig ist, dass du es da wieder rausziehen willst. So, weiter geht's.
Da kommt noch Factorio.
Factorio!
Dazu. Auch keine News in dem Sinne. Ist ein Pick, weil bei uns im Office das einige Leute gerade spielen.
Oh, oh.
Mindestens einer und der gesagt hat, das ist das beste Spiel! Das
beste Spiel der Welt! Beste
überhaupt.
Und es hat eine Indiegogo-Kampagne quasi. Genau. Noch besser als
Kickstarter. Deswegen, genau, das mal gefundet worden 2013 und seither in Entwicklung und jetzt kann man auch eine Demo runterladen, kann sich die Alpha irgendwie schon kaufen.
Wann haben sie denn gesagt, wann sie ihr Shit verschicken?
Weiß ich nicht.
Das ist so, ja auch immer so gut. So, ja, die haben bestimmt gesagt, schon. Ja, in 3 Monaten und dann ist es einfach jetzt schon ein Jahr her.
Ja. Was für mich halt interessant dran ist, das ist halt so ein Indie-Game, das finde ich schon mal ziemlich geil. Also,
ja.
Und vom Look her sieht es halt irgendwie aus wie frühes Command & Conquer. Und vom Spielprinzip her muss man sich es am ehesten so vorstellen wie den Industriegigant. Also du baust halt eine riesen Fabrik,
ja.
Die Schissel macht, also einfach irgendwelche Dinge
zusammenbauen.
So Rube Goldberg maschinenmäßig ein bisschen. Und dann gibt's halt noch so nette Side-Effekte davon, wie deine Fabrik macht halt Abgase und die Abgase, die vermutieren die Umwelt, also die Tiere und die greifen die vielleicht irgendwann an und so. Und also es sieht auf den ersten Blick ein bisschen hässlich aus, aber eigentlich hat es für mich echt so einen, ich bin halt gerade so in einem kleinen Retro-Gaming-Modus drin, dass ich frühere alte Spiele oder eben Neues, was so ähnlich aussieht, wieder mag.
Retro-Games. Jedenfalls, ich lese mal ganz kurz aus der Indiegogo-Kampagne vor. Das erste war, die erste Alpha wird released mit March 2013 und das finale Spiel ist Mai 2013 fertig.
Ja.
Hat nicht ganz geklappt, aber ein netter Versuch.
Naja, sie haben es immerhin so hingekriegt, dass jetzt Leute sich die Alpha kaufen können.
Ja. Ein Jahr für aber das ist so typisches Crowdfunding-Zeugs.
Ja.
So seit.
Nee, schon auf jeden Fall ganz witzig. Dann haben wir noch was, das kein Pick, sondern eigentlich News. Und das war nämlich ziemlich breaking gerade.
Nämlich. Oh. Ich hab's auch gerade gelesen.
Also, das ist nämlich der Punkt. Also, das kam irgendwann vorher während der Sendung rein und es kam nur so auf Twitter und ich dachte so, gib dem Ganzen mal eine Viertelstunde, mal schauen, ob noch irgendwie andere mit reinschreiben oder nicht. Und tatsächlich, ja,
Heise steht
nicht auch. Nur, ja, gut.
Heise.
Nicht nur The Verge und so weiter, also die ganzen Business Insider.
Genau, zum Business Insider.
Sondern hier jetzt auch Recode und ich glaube, Ars Technica müsste es mittlerweile haben. Also, die Sachen, denen man vertrauen kann.
Ein bisschen mehr vertrauen kann als den anderen.
Genau, die haben es jetzt auch und zwar er tritt als CEO zurück. Larry Ellison, der Chef Oracle von CEO. Oracle. Genau.
Von Oracle.
Wird nicht mehr und wird als CTO bleiben. Sie kriegen jetzt irgendwie, und das ist ziemlich interessant, den Mark Hurd.
Okay.
Als mit irgendeiner Safra Cats.
Gehabt?
Ja, genau, das ist nämlich der, den sie damals bei HP rausgekickt haben,
und dann Leo
wo ihm irgendwelche fiesen Sachen angedichtet wurden mit irgendwelchen Affären und so, dass er irgendwie sexistisch oder noch schlimmer irgendwie wäre. Und
noch
der ist jetzt,
schlimmer.
Der ist jetzt irgendwie, es passt ja perfekt als Nachfolger von Larry Ellison.
Ja, stimmt.
Wird er jetzt irgendwie CEO von Oracle und Larry Ellison wird offiziell CTO und was ich darüber gar nicht auf dem Schirm hatte, war irgendwie Vorsitzender wirklich? Also Board Member oder Board Chairman?
Ich glaube Aufsichtsratsvorsitzender oder sowas.
Okay. Also ist die Frage, ob es jetzt nur so eine Rochade ist oder ob sie wirklich, ich meine, also wie alt ist der? Der ist doch jetzt auch 70, genau. Ja.
Gut.
Das mal ganz interessant. So, und To Play Us Out.
Anders die Schuld geben können, oder?
Ja. Ja, wahrscheinlich so. Wahrscheinlich kommt gleich in so in der Woche irgendwie so, Java 9 wird nicht fertig.
Oh nein, Java wird niemals fertig.
Nee. Oder so, keine Ahnung.
Ja.
ja, so, also Larry Ellison, goodbye, Boy. Und jetzt müssen die Schotten leider alle abgestimmt haben. Gibt schon erste Hochrechnung, wenn nicht.
Wie gesagt, es gibt keine Hochrechnung, es gibt nur
Endergebnis.
Sollen hochrechnen, los jetzt. Nee. Ich will.
Rechnet härter hoch.
Popcorn.
Nur ein Endergebnis. So
okay.
Ab 5
dann bis das gibt, ich weiß nicht, wer es schon kennt von euch, Voice Recognition in a Scottish Elevator oder wie die dort sagen, an a left.
Hm? Nee.
Kennt ihr nicht?
Bestimmt lustig.
Sollen wir das hier einspielen oder sollen wir das nur?
Kriegen wir bestimmt total gar nicht hin.
Doch.
Hier sollen wir das nur?
Musst du nicht so machen.
Musst du nicht so machen.
Oh, Ingo.
Kannst einfach dein Mikrofon ranhalten.
Ganz einfach.
Naja, nee.
Ganz einfach hier. Oder einfach
Ingo kann krasse
Airdrop,
Dinge.
Play, Schisse.
Jetzt geht's los. Pass auf, was der Ingo alles kann.
Müsste ja theoretisch. Wenn nicht irgendwie alles kaputt ist. Nee, geht aber nicht. Tut aber nicht.
Tja, so ist es
was
halt.
Was der Ingo alles kann.
Ja.
Ihr braucht doch diesen Schiff.
Was der Ingo alles kann. Ich sag's also, so oft, bis es geht.
Nee.
Der Ingo kann nix.
Ist nicht, brauche ich nur ein bisschen länger.
Okay, na gut, dann geht's nicht.
Bisschen länger.
Dann red es doch einfach. Oder halt dein Mikrofon ran, ist ja scheißegal.
Nein, das kommt nicht so gut rüber. Man kann's auch angucken, es schadet auch nicht, wenn man sieht.
Okay, vielleicht spielen wir es dann doch nicht ein.
Aber was halt so.
So ist das mit Live-Sendungen.
Ja.
Total live. Wir sind
ja,
so live.
Vor allem,
wenn
man voll Flydie,
am Zahn der Flydie, Zeit nagt.
Flydie-Setup an ist, geht
das Flydie-Setup.
Geht es nicht so einfach.
Das Flydie-Setup, das ist neu.
Ja.
Oh Mann.
Das brauchen wir.
So
glaub ich nicht
diese Zeit haben wir nicht.
Nee.
Wir
dann,
haben keine Zeit.
Wir warten auf das Ergebnis aus Schottland, aber...
Aber nicht in der Sendung.
Nicht mehr in der Sendung, weil dann müsstet ihr jetzt noch 6 Stunden ertragen. Das will niemand.
Niemand will das.
Niemand will.
Und deswegen. Aber
nicht mal wir wollen das.
Nee, ich kann dich auch keine 6 Stunden mehr ertragen. Felix.
Sorry.
Tut mir auch
leid. Nee, ist okay. Ich kann ich jetzt schon quasi nicht.
Dann ist ja gut. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Dinge.
Habt Spaß.
Computer.
Und bis zum nächsten Mal.
Kickstarter.
Freedom.
America.
Free Scotland.
Free Scotland.
Eleven.
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 Tschö, tschö.
Ciao, ciao.
Ciao.